Euch, meine lieben Hörer, die ihr ja gerne etwas bastelt, baut und experimentiert, soll diese Sendung gehören. Sie soll euch ein guter Freund und Berater sein, wenn eure junge Wissbegier nach dem Wie und Warum in der Welt der Technik eine Erklärung sucht. Ein Führer und Helfer bei euren praktischen Arbeiten und Basteleien, die euch mit Rat und Tat zur Seite steht, was immer ihr gerade bauen wollt. Ob es nun ein Schiff, ein Flugmodell, irgendeine Spielerei oder ein nützlicher Gebrauchsgegenstand ist, für alles werdet ihr eine Anregung finden und daraus sehen, wie ihr mit einfachsten Mitteln den gewünschten Erfolg erreichen könnt. Freilich, die Herstellung irgendeines Gegenstandes soll nicht allein der Zweck unseres Bastelns sein. Viel wertvoller noch als der äußere Erfolg ist jener Nutzen, den wir unbewusst aus der praktischen Beschäftigung selbst gewinnen. Wir lernen, mit dem Handwerkszeug umzugehen. Wir üben unseren erfinderischen Verstand, begreifen die Wichtigkeit genauer, wohldurchdachter Arbeit und bekommen durch die Erfolge unseres Schaffens ein berechtigtes Selbstvertrauen. Darin liegt der größte Wert jedes Bauens und Bastelns für das spätere Leben.
Der letzte Mittwoch im Monat, 30. Mai 2007. Wie immer Zeit für das Chaos Radio. Heute Ausgabe 124. Heute zu Gast vom Chaos Computer Club sind Tim, Steini und Fiedel. Schönen guten Abend.
Mikrofon geht.
Schönen guten Abend.
Ich mache das jetzt auch so, dass ich nicht so viel Raum drauf habe.
Genau, genau. Tim hat gerade eine Episode vorgelesen aus einem hervorragenden Buch.
Ein Vorwort.
Ja. Was ist das für ein Buch?
Das erklärt mir der Fiedel, weil es nämlich sein Buch ist.
Genau, das habe ich mal mitgebracht, weil das passt thematisch vielleicht ganz gut. Das ist das Werkbuch für Jungen aus dem Jahre 1953. Und verfasst wurde es von einem Herrn, müsste ich kurz mal gucken, von Rudolf Wollmann.
Otto Meyer Verlag Ravensburg.
Schönen Dank, Herr Wollmann, für das schöne, passende Vorwort, auch nach 50 Jahren noch gültig.
Und in diesem Buch stehen Dinge drin, wie baut man etwas selber?
Wie baut man etwas selber? Genau, Aquariumpumpen, Radioempfänger, Gitarren,
Lötkolben,
Wind, Wasser, Wärmekraftmaschinen, alle Dinge für das Praktische und ja, praktisch Leben und für die Freizeitgestaltung,
würde ich mal sagen. Top aktuell sozusagen.
Ja, und damit sind wir mittendrin im Thema der heutigen Sendung. Mein Name ist übrigens Jakob Kranz, ich habe noch gar nicht guten Abend gesagt. Grüß euch, schön, dass ihr da seid. Es geht heute für Leute, die denken, oh, Chaosradio, das gibt es nur um Bits und Bytes und Nullen und Einsen und Dinge, die man nicht so genau kennt. Das ist nicht der Fall. Wir hatten in den letzten Sendungen sehr viel, ich sag mal, gesellschaftspolitische Themen. Es ging um die Vorratsdatenspeicherung, es ging um den elektronischen Reisepass, es ging um den Bundestrojaner, es ging viele Dinge, die jeden von uns betreffen, wenn er in irgendeiner Form online kommuniziert oder nur zur Sparkasse geht und da Geld holt. Heute wird es ein bisschen praktischer zur Sache gehen. Heute geht es nämlich ums Schrauben. Und zwar richtig so mit dreckigen Fingern und Werkzeug und allem drum und dran. Um Dinge, die ihr selber baut, die ihr selber gebaut habt, die ihr vielleicht auch plant, die nicht mal unbedingt jetzt softwarespezifisch sein müssen, sondern es kann auch die Heizung für den Plattenspieler sein, damit er nicht kalt läuft oder die Kühlung, damit er nicht heiß läuft oder was auch immer.
Genau, und deswegen haben wir auch so eine Schraubergang zusammengeholt, wenn ich mich da mal rausnehme. Du hast ja auch am Wochenende geschraubt, oder?
Ne, ich habe nicht geschraubt. Ich habe auf etwas vertraut, was normalerweise nicht stattfindet, nämlich technische Selbstheilung.
Oh.
Ja, ich bin durch den Regen gefahren mit der Mopete und leider ist etwas Wasser in die Zündspule gekommen, dann lief sie nur noch auf einem Top und ich dachte, Zündung platt, hervorragend, man gebe mir eine Schrotflinte, einen Schraubstock und einen Meißel und dann werde ich das Ding dann so beerdigen. Nächsten Morgen ging alles wieder. Ich hatte eigentlich nicht geglaubt, dass sowas funktioniert, aber es geht wirklich.
Einfach durch Trocknung oder was?
Ja. Verdunstung heißt, glaube ich, das Phänomen.
Ja, technische.
Und wo hat dich der Sturm erwischt?
Der Sturm hat mich erwischt in Wismar. Ja, da kam die schwarze Wolke rüber und dann stand ich bis zum Knöchel im Wasser, musste aber noch 15 Kilometer fahren. Und das war das Problem.
Du hast einen Wochenendurlaub in Wismar gemacht.
Na, ich war ein bisschen länger unterwegs. Wir sind an der Ostsee lang gefahren, Richtung Kiel hoch. Waren unter anderem auch, passt zum Thema, kann ich schön nochmal berichten, war in Heiligendamm, hab mir die Vorbereitung zum G8-Gipfel angeguckt.
Aha. Der Zaun.
Zaun, man möchte es nicht mal mehr Zaun nennen. Das ist wirklich, wenn du da stehst, möchtest du nur noch mit dem Kopf schütteln. Das Ding ist 3,5 Meter hoch, glaube ich, tief in der Erde, massiv verankert, mit einer Rolle NATO-Stacheldraht obendrauf durch den Wald um Heiligendamm. Das ist ein richtig alter, schöner Wald. Haben sie eine 4 Meter breite Schneise reingehackt, damit dieser Zaun dahingestellt werden kann.
Oh ja.
Und Heiligendamm ist so eine Landzunge und die Landstraße geht unten lang. Man hat also wie so ein Dreieck, Straße rein, Straße raus. Auf der Straße rein und der Straße raus wurde dann ein Graben gefräst, in dem ein automatisch hochfahrbares Stahlschott installiert wurde, damit man da, wenn man ein Bösewicht ist, nicht mehr durchfahren kann.
Aber nur auf den Straßen, nicht auf der vollen Strecke.
Nee, nicht auf der vollen Strecke, aber du kommst eben auf die Straße nicht mehr rein und nicht mehr raus. Der Zaun wurde ja heute auch zugemacht. Mhm. Und das Ganze hat schon so ein bisschen den Eindruck von Staatsgrenze.
Also technische Sperre heißt das,
glaube ich. Volle Kanone, ja. Und Heiligendamm selber, da gibt es vor dem Kempinski, diesem weißen Schlosshotel, diesem sehr teuren, wo man sich nicht mal eine Serviette leisten kann, wenn man mal die Nase putzen muss, da gibt es den Findling von Heiligendamm. Das ist quasi so eine Art Wahrzeichen. Das ist ein Riesending, 3,5 Meter mal 2 Meter mal 2,5 Meter, riesengroßer Stein mit Inschriften. Der lag mal in der Ostsee, den haben sie da hingestellt. Und dann gab es einen Testlauf mit den Fotografen und die haben dann irgendwann gesagt, ja, ist alles ganz schön, allerdings ist der Stein leider im Weg, wenn wir die Tribüne fotografieren wollen. Also wurde ein großer, schwerer Kran bestellt, der dann diesen Findling versetzt hat, wo die Heiligen Dammer den Kopf schüttelten. Die schüttelten den weiteren den Kopf.
Als, nicht nur die Heiligen Dammer.
Ja, alles so rundherum, Wismar, Kühlungsborn, Bad Doberan und so. Die schüttelten des Weiteren den Kopf, als ihnen mitgeteilt wurde, dass sie bitte in dieser und der nächsten Woche nur Mineralwasser aus Flaschen trinken und damit sich auch die Hände waschen und so. Denn das Wasserwerk der Gegend steht kurz vor Heiligen Damm, da in der Nähe dieses Waldes, innerhalb des Zaunes. Und der staatlich verordnete Wasserqualitätskontrolleur, der normalerweise jede Stunde kommt, um zu prüfen, ob das Wasserqualität die richtig ist, der kommt da nicht mehr rein. Der kann da nur noch einmal pro Tag rein, nicht mehr einmal pro Stunde. Damit können die städtischen Wasserwerke nicht garantieren, dass die Wasserqualität gleichbleibend ist.
Und deswegen, also gibt es nur noch Vitell irgendwie.
Deckt sich jetzt die ganze Region im örtlichen Supermarkt mit Mineralwasser.
Gibt es dann auch ein Trinkgeld für die Anwohner, dass sie sich dann irgendwie die Flaschennahrung auch finanzieren können? Oder müssen die da einfach mit klarkommen?
Ich glaube, sie müssen damit klarkommen. Aber wenn man clever ist, schnappt man sich einen alten Bollerwagen, stellt ihn auf die Straße und verkauft wie bei der Love Parade, weißt du, Brause und Mineralwasser am Straßenrand. für die Dagebliebenen. Also sehr, sehr skurril, sehr merkwürdig und alles, was rundherum wohnt und der Rest der Welt schüttelt einfach nur den Kopf, ob dieses Aufwands, der da betrieben wird. Vor allen Dingen, du läufst die Straße lang und hast das Gefühl, wenn du jetzt dein Kaugummipapier hier wegschnippst, wirst du von einem NASA-Satelliten fotografiert. Woraufhin mein Freund und Mitbegleiter sagte, du wirst nicht fotografiert, wenn du dieses Papier wegwirfst, sondern sie wissen schon, dass du das Papier wegwerfen wirst, wenn du den Kaugummi nur an der Tankstelle um die Ecke gekauft hast. Weil sie ja über dich wissen, dass du ein finsterer Geselle bist, der den Mülleimer als solches nicht als...
Insbesondere diese Motorradfahrer.
Ja, ja sowieso ganz genau.
Genau, womit wir übrigens bei deiner Person wären, und da will ich auch nochmal kurz hängen bleiben, weil letztes Mal bist du gar nicht richtig vorgestellt worden. Erstmal hallo Jakob.
Ja, hallo Tim.
Willkommen beim Chaos Radio.
Dankeschön.
Du hast jetzt hier die Nachfolge angetreten von Holger, der uns leider hat verlassen müssen.
Ja, er hat das, weil da merkwürdige Gerüchte umtaten. Er hat das nicht gemacht, weil er irgendwie gehen musste, sondern er schafft es einfach zeitlich nicht mehr.
Genau, er hat nämlich jetzt eine andere Sendung in der Mitte der Woche und zwar in Frankfurt und dann ist das alles hier nicht mehr so ohne weiteres zu erreichen. Mhm. Das ist natürlich schade, aber so ist es nun mal. Ab und zu haben wir halt dann hier mal wieder einen DJ-Wechsel sozusagen. Ja, insofern willkommen.
Ja, ich freue mich sehr. Zweite Sendung bislang. Mir hat es letztes Mal viel Spaß gemacht. Heute drei neue Gestalten vor meiner Nase. Steini, Tim und Fiedel. Aber ich denke, wir kommen ganz hervorragend klar. Vor allen Dingen auch an euch, die ihr zuhört beim Chaos Radio, interessiert. Nochmal, es ist keine reine Nerd-Freak-Leute, die mit dem Lötkolben im Bett schlafen, Veranstaltung. Sondern es ist höchst spannend. Es geht um Gesellschaft, es geht um Politik und heute geht es um Schrauben. So, Dinge, die man selber baut.
Sinne. Ja, genau.
Darum soll es 3 Stunden lang gehen. Also falls ihr Dinge habt, an denen ihr bastelt oder Dinge schon gebastelt habt, die ihr für besonders beachtenswert erfindet, könnt ihr gerne hier anrufen unter 0331 70 97 110 davon berichten oder falls ihr an irgendeinem Projekt gerade steht und damit nicht weiterkommt, gibt sicherlich den einen oder anderen, der zuhört oder aber auch von den von Tim, Steini und Fiedel, die hier sind, die vielleicht da auch einen Tipp haben, wo man vielleicht weiterkommt, wenn man da irgendwo an einem Problem rumknabbert.
Genau, der Titel ist nämlich heute Hands-on Hacking, so haben wir das genannt, schön englisch. Damit es auch keiner versteht und damit es auch überhaupt keiner versteht, haben wir noch einen schönen komplizierten Untertitel gewählt. Always yield to the hands-on imperative. Das ist so ein Satz aus der sagenumwobenen Hacker-Ethik, die von vielen Leuten so als Regelwerk angesehen wird, was sie aber nicht ist, sondern es ist mehr so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine ferne Betrachtung der Hacker-Szene, die versucht zusammenzufassen, was die Hacker-Szene treibt. Und in dem Satz wird halt ganz gut zum Ausdruck gebracht, dass es halt einfach zählt, dass man selber sich die Sachen genau anschaut. Und häufig werden natürlich nicht ganz so unrecht so Hacker und sonstige Computerwerker natürlich auch immer primär mit Netzwerken und mit Software und mit Programmierung in Verbindung gebracht. Stimmt natürlich. Aber es gibt eben auch ganz andere Hacker. Es gibt Hacker, die einfach in Hardware bauen. Es gibt natürlich auch die Social Hacker.
Was ist ein Social Hacker?
Ein Social Hacker ist zum Beispiel jemand, der es schafft, von jemandem eine Information zu bekommen, der ihm die eigentlich gar nicht geben möchte. Mhm. So, das notwendige Social Engineering ist halt, wie frage ich, wie gehe ich vor, dass man also einfach diese ganzen Taktiken macht. Also es geht ja beim Hacken immer um das Grenzen ausloten und dann eben im entscheidenden Moment auch um das Überschreiten dieser Grenzen und dann zu gucken, wo es Quiek macht. Und das ist dann im sozialen Bereich nicht anders als bei der Programmierung, aber eben auch, und das soll unser Thema sein, Hardware, sprich Dinge bauen, neue Geräte schaffen und basteln und einfach auch selber mal zu gucken, was man so machen kann. Weil wir haben ein Phänomen, wenn man sich anschaut, so letzten 10, 15 Jahre, was ist überall aus dem Boden geschossen, überall?
Naja, jede Menge Baumärkte. Und diese ganzen Baumarkt-Freaks, das sind ja alles Leute, die sind handwerklich wahnsinnig begabt. Und was die zusammenbauen, Schränke, Betten, Zeug, ganze Wochenendhäuser, kriegen die hin. Küchen. Tim baut gerade eine Küche. Und daran kann man deutlich merken, das, was wir so jetzt unter Hacking verstehen, ist eigentlich viel einfacher, als so eine Küche zu bauen. Da kann man sich obendrein nämlich noch wahnsinnig wehtun und da muss man mit komplizierten Geräten handhaben. Was den meisten Leuten häufig ein Problem bereitet, ist, sie haben halt einfach gar keine Erfahrung mit dieser, naja, Mikroelektronik-Lötkolben in Verbindung mit Software-Geschichte. Und was wir heute mal machen wollen, ist an Beispielen zu zeigen, so, hey Leute, in Wirklichkeit ist das eigentlich einfacher. So, und jeder, der sich traut, eine Küche zu bauen oder eine Steckdose anzuschließen und so weiter, der kann das hier auch. Und das Einzige, worauf es ankommt, ist, den Mut zu haben. die Idee zu haben, uns dann nicht beim Kneipengespräch sein zu lassen, sondern es wirklich auch zu machen.
Also sich zum Beispiel darüber zu ärgern, neumodische Autoradios funktionieren ja seit längstem nicht mehr mit Kassetten, sondern wenn du da einen MP3-Player hast oder ganz viel Musik auf deiner Festplatte hast und die gerne im Auto hören möchtest, ist das, was du mitnehmen kannst, ja immer relativ beschränkt. Wieso kann man eigentlich nicht eine 300-Gigabyte-Festplatte ins Auto einbauen, da sein Autoradio und einen kleinen Rechner anschließen und dann sagen, ich trage das einfach alles mit mir rum? Solltet ihr sowas schon mal probiert haben, wäre das höchst spannend zu erfahren, ob das funktioniert, wie das funktioniert, wie das aussieht und was ihr da getrieben habt.
Das ist übrigens ein totaler Klassiker, also so irgendwie Zeug ins Auto einbauen, ist ja auch so ein lang gehegter Traum.
Der CB-Funker an sich kriegt gerade große Ohren.
Genau, Funk ist ein gutes Beispiel, aber auch eben so komplexere Sachen. Ich meine, gut, heutzutage hat fast jeder Rechner ein Navigationsgerät drin. Wenn man das vor 10 Jahren haben wollte, muss man schon doch beträchtlichen Aufwand treiben. Hast du eigentlich ein Navigationsgerät in deinem Auto?
Ich habe das in meinem Handy, Tim.
Ja, und also ich meine, okay, das ist nicht das, was ich meinte. Also.
Nein, ich habe da nichts fest Eingebautes drin, das habe ich mal probiert, aber das, ich habe da nicht so einen riesen Nutzen von.
Aber es ist halt so ein Trend, also auch die das, was uns irgendwie täglich umgibt, wird halt auch immer elektronischer und es hat dann eben auch teilweise interessante Schnittstellen und überhaupt ist die ganze Elektronikbranche über die Jahre so weit gereift, dass man eben heutzutage einfach viele Sachen auch so als Modul bekommt.
Ja, oder viele Dinge sind quasi haben eine bestimmte Funktion wie ein CD-Player zum Beispiel, aber da kann man ja noch mehr drin machen. Wer von euch jemals einen CD-Player aufgeschraubt hat, wird erschreckt feststellen, da ist nichts drin.
Da ja, ist also noch das ist nur ein Stück Plastik mit irgendwie einem Chip dahinter.
Und einer schicken, tollen Frontplatte vorne dran. Mhm. Da könnte man sicherlich hervorragend noch irgendwelche Sachen einbauen und den Raum optimal nutzen. Zum Beispiel.
Was denn zum Beispiel?
Ja, was könnte man in CD-Player einbauen?
Na, mal los mit den Ideen.
Keine Ahnung. Also könntest oben man könnte zum Beispiel oben drauf irgendwie ein Display einbauen, auf dem das Video zur aktuellen Musik läuft. Oder du könntest dir in diesen CD-Player oben drauf auf den Deckel parallel noch ein zweites CD-Laufwerk einbauen, wo die eine CD, die läuft, auf die zweite CD brennt oder irgend sowas könnte man ja machen. Ne? Es zählt ja quasi nur das Projekt und die Idee, die man dann dazu hat, die mir in diesem Moment fehlt, solltet genau. Ihr die haben, seid ihr herzlichst eingeladen, darüber zu diskutieren im Wir schrauben heute selber und dengeln uns eine neue Erfindung, Blue Moon, im Chaos Radio 124 auf Fritz unter 0331 70 97 110. Man kann das nicht nur am Telefon machen, sondern es geht auch online, entweder unter fritz.de oder aber im Chaos Radio Chat.
Genau, den gibt es nämlich auch noch. Haben wir das schon erwähnt?
Nö. Nee, haben wir nicht, deswegen sage ich es ja gerade.
Genau, mitchatten könnt ihr im IRC auf dem Freenode-Netzwerk, also irc.freenode.net und da gibt es einen Kanal Chaos Radio und da sind gerade wie viele Leute drin, Shani?
Ich gucke gerade, mal immer 121.
Es ist also richtig was los.
Da kann man auch eine Menge Sachen rausziehen. Mit zwei Dingen werden wir starten. Zum einen mit den Blinky-Lights. Dem, dass die Blinken-Lights. Ja, schon mal irgendwie als Volltrottel geoutet.
Was denn das?
Ja. Und zum anderen, was man vielleicht anschneiden sollte, das ist der heute beginnende Linux-Tag in Berlin am Funkturm in der Messehalle. Der geht bis zum 2. Mai, also bis zum Samstag. Eine Art von Messe für Leute, die sich mit, jetzt hilf mir Tim, freier Software und solchen Dingen beschäftigen.
Mit Linux, sag ja. Doch den Namen schon.
Ja. Genau, eigentlich mit Linux. So. Ja, der Linux-Tag, wie lange gibt es den schon? Ewig. Ist halt so der Versuch gewesen, die Linux-Szene und die Business-Szene, also ich weiß nicht, haben die noch diese selbe Tagline, where.com meets .org oder so? weiß nicht, ich glaube, die Tagline ist mittlerweile gestorben, aber das war halt so die Idee. Ja. Insofern muss ich sagen, haben sie da eigentlich auch sehr erfolgreich gearbeitet, weil der Linux-Tag wird, weiß nicht, wie das jetzt diesmal sein wird, aber ist immer ganz gut besucht gewesen. Das heißt, da laufen mehrere tausend Leute rum. Es gibt halt ein kleines Vortragsprogramm und dann eben viele Stände. So. Und am Anfang war das alles so im Wesentlichen so die Szene, die vor Ort ist und dann eben auch Companies, die jetzt so in zunehmendem Maße Linux als einen Markt für sich angesehen haben. Also, was weiß ich, so IBM setzt ja auch sehr strategisch auf Linux und mittlerweile kann sich eigentlich keine große Company da wirklich mehr machen. Aber ich war noch nicht da, ich will noch hin, aber ich habe keine Ahnung, wie es jetzt hier in Berlin ist. Weil die sind jetzt eben auch nach Berlin gegangen, nachdem sie jahrelang eigentlich in Karlsruhe waren, dann letztes Jahr irgendwie vor der WM geflohen sind, was ich nicht so ganz verstanden habe. Dann haben sie auch noch den Ort gewechselt nach Wiesbaden und jetzt haben sie wohl eingesehen, dass es dann doch vielleicht besser wäre, mal nach Berlin zu gehen.
Mhm. Wir können jetzt über Blinken-Lights, richtig?
Genau, Blinkenlights.
Finger wieder quasi von der Herdplatte genommen. Über Blinkenlights reden vorher, wir haben einen ersten Anrufer, und zwar Marius aus Hamburg.
Okay.
Wollen wir mal gucken, was bei Mario los ist. Hallo, grüß dich.
Moin. Wie sieht's aus bei euch?
Ja, fantastisch.
Super.
Woran schraubst du gerade?
Ich schraube gar nicht momentan. Ich habe momentan so einen stinklangweiligen Job, 9-to-5, ne? Und ich komme momentan leider nicht dazu, irgendwas anzunehmen oder beziehungsweise, ich habe das jetzt gerade angefangen, den Job, egal. Ich habe da drei Sachen auf dem Herzen. Eins beschäftigt sich zwar mit einem Thema, die anderen Sachen sind so ein bisschen involviert in das Ganze.
Na, schieß los.
Okay, erstmal vielen Dank für euer überhaupt über die Jahre lang den Input, sage ich mal, den eure Show jeden Monat liefert und überhaupt die Thematik, womit ihr euch beschäftigt. Für mich ist das sehr beeindruckend und ich weiß auch sehr weit zu schöpfen, sage ich mal. Mhm, mich berührt das sehr, was ihr da Monat für Monat, Tag für Tag dran arbeitet und ich finde das nur geil, macht weiter so. Auch an alle da draußen übrigens, weiter so machen. Das zweite Ding ist, es stehen schon Preise fest für das Camp.
Das ist, pass auf, das ja. Camp ist, werden wir wahrscheinlich demnächst nochmal thematisieren.
Fest, oder? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht.
Um ein bisschen ausführlicher darauf einzugehen, es waren ja zwei Sachen, die du auf dem Herzen hattest. Camp machen wir gleich. Was ist das dritte? War es ja gar nicht so dramatisch. Ich dachte, du hast jetzt irgendein Riesenproblem.
Ach nein, kein Stück Problem habe ich nicht. Die besprechen mit meinem Psychiater. Schwierigkeiten höchstens. Das war ein Joke. Also, das, was ich mal gemacht habe in einer Firma, wo ich mal früher gearbeitet habe, war ganz interessant. Da haben wir mit HF-Kabel unter anderem gearbeitet. Ihr wisst, was das ist ungefähr, ne? Mhm. Und die haben wir kombiniert mit einem AP. Das heißt, wir haben die einfach ein bisschen zweckentfremdet für ganz spezielle Anwendungen. Das war sehr spannend.
Mit einem was hast du das kombiniert?
Mit dem Access Point, sorry. Das war, also wir sind auch von WaveLAN, eine ganz normale Anwendung sozusagen, das funkende Signal, haben wir einfach mal verstärkt durch so ein HF-Kabel. Und damit ganz zielgerichtet in Gänge, zum Beispiel in Lagerhallen, das Ganze ja, zielgerichtet eben verstreut das Signal. Ich fand die Thematik damals sehr spannend, ich war auch noch sehr jung und das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so spektakulär, muss ich zugeben.
Okay, jetzt kommt die Frage wieder vom Fachidioten, warum macht man das?
Warum macht man das? Ja. Eine Lagerhalle, ganz speziell jetzt auf das Thema einzugehen, ist mit den Hochregallagern extrem schwierig gebaut, die in den Regalen lagert Ware, die meist auch flüssig sein kann, Kosmetika zum Beispiel. Da wird die Strahlung häufig auch nicht durchgelassen, logischerweise. Also Flüssigkeit verhindert den Durchdrang dieser Ware.
Also um es ganz einfach zu sagen, du stehst irgendwo in der Ecke und hast quasi kein Handyempfang oder so.
Also in dem Fall ist Wireless LAN, was er meint.
Ja. Die Anwendung ausschließlich ging dann auf die Funkscanner für die Ware, um dies zu scannen. Dass die Mitarbeiter des Lagers sozusagen die Möglichkeit haben, in jedem Quadratzentimeter auch wirklich sicheren Empfang zu haben für ihren Funkscanner. Mhm. Das Traurige allerdings an der ganzen Geschichte, das war eine sehr, sehr etablierte Firma von diesen Funkscannern, die konnten aber nur WEP-Verschlüsselung.
Das also die einfache, längst gehackte, total unsichere Verschlüsselung von Wireless LAN.
War damals Stand der Technik.
Ja, unter einer Minute ja knackbar, wie ihr ja das bewiesen habt. Und das fand ich dann wiederum sehr, sehr schade, dass die Anwendung im Endeffekt sehr runtergespielt wurde. Die Installation selbst, die wir übernommen haben, die hat sehr viel Spaß gemacht. Es war einfach richtig geil, in der hängenden Höhe, sag ich mal, da einfach rumzuwurscheln, entweder an Ketten das Ganze zu befestigen. Das war schon wirklich sehr wild. Das Ganze funktioniert 1A. Der Hersteller von den Endgeräten war auch endlos begeistert. Er meinte, so eine Ausstrahlung von Signal hat er ganz selten im Lager gesehen. Das geht gar nicht. Und der Betreiber von der Lagerhalle war auch endlos begeistert. Also das Projekt war super, sage ich mal. Das hat echt Spaß gemacht. Und das war so bis jetzt das, was ich, nicht am größten Zoll gemacht habe, aber es war schon sehr interessant.
Okay, super. Zum Camp sagen wir gleich nochmal was.
Ja, das wird super. Alles klar. Ich bedanke mich.
Danke.
Gerne. Schönen Abend nach Hamburg. Tschüss.
Ja, danke. Ciao.
Tschüss. Also das klang jetzt sehr kryptisch, war es aber eigentlich gar nicht. Also
ich glaube, ich habe es auch begriffen.
Das Problem mit dem Wireless LAN, das hatte ich neulich auch auf meiner Party. Ja. Weil ich irgendwie die ganze, wollte ganz klug sein und habe so diese Sounddistribution auch über Wireless LAN gemacht. Und dann kamen dann irgendwann die Gäste. Und
also
die
ganze du hast Wohnung, Musik über...
Genau, so, also die Musik wurde sozusagen über Wireless LAN übertragen und wurde dann irgendwie in jedem Raum so mit einzelnen Boxen. Und ich fand das irgendwie ganz toll. Und dann kamen die Leute und die Wohnung war irgendwann voll und die Musik ging aus, weil halt überall Wasser rumstand in Form von Menschen. So. Und
ja.
Dann musste ich dann während der Party damit beschäftigt, alles wieder auf Verkabelung umzustellen. Und was sie im Prinzip gemacht haben, ist einfach die Antennen über HF-Kabel, also normales Fernsehantennenkabel sozusagen, zu verlängern und dann eben zielgerichtet an die Stellen hinzuspucken, weil es in so einem riesigen Lager natürlich nicht durchkommt. Schönes Beispiel, man hat halt einfach so ein konkretes Problem, es geht nicht so und man muss sich dann einfach eine Lösung einfallen lassen, weil es gibt dafür keinen Anbieter.
Du kannst nicht in den Laden gehen und sagen, ich hätte gerne was gekauft, gibt's nicht.
Genau. Ja, es war auch ein tatsächlich sehr interessanter Anlass, der sehr interessant zu beobachten war, dass durch dieses Aufkommen dieser Wireless-LAN-Technologie im Prinzip die Leute mit einem ja doch recht esoterischen Problem plötzlich in relativ großer Breite befasst waren, nämlich mit HF und Empfang und Antennen und Sendeleistungsausbeute.
Also HF heißt einfach Hochfrequenz.
Hochfrequenz, genau, was eigentlich ein Themenkomplex war, den sich sonst ja Amateurfunker oder so in den 60ern mal sehr intensiv beackert wurde, da Antennen, Selbstbau und Yagi und Reichweitenverlängerung und so eine Geschichten. Und also, plötzlich wurde es eben in die breite Masse der Bevölkerung getragen.
Genau, und bis vor 5 Jahren hätte ich auch noch gedacht, das ist Voodoo Magic und da muss man sein Leben mit zugebracht haben und 60 sein, um das zu verstehen. Und dann kommt raus, ja, Pustekuchen, eine Blechdose und ein hinreichend langes Stück Draht tut's völlig. Und damit kriegt man astreine Antennen und einen super Gewinn hin und die sind dann auch noch um Größenordnung billiger als alles, was man in schlechterer Qualität im Laden kaufen kann. Also hervorragendes Beispiel für solche Do-it-yourself-Geschichten sind Antennen für WLAN. Wir haben damals ja in Berlin hier auch verschiedene Richtfunkstrecken ausprobiert mit selbstgebastelten Antennen oder mit umfunktionierten Satellitenschüsseln, an die dann halt in den Fokus so eine Antenne, einfach im Prinzip ein mini kurzer Stummel.
Intelligent gebogene Büroklammer.
Genau. Ja.
Pringles-Dosen gehen auch ganz wunderbar.
Na, so Pringles, da ist nicht das Nonplusultra, habe ich gelernt.
Geht aber schon, oder?
Ja, geht, aber bessere Gewinne kriegt man mit etwas größeren Dosen, mit etwas größerem Durchmesser. Also diese typischen, es gibt die großen Dosen, in denen so
großen
Tomaten, Dosen. Nee, hier geschälte Tomaten.
Im Gastrobedarf sozusagen, die ganz großen Dinger, ja.
Pringles ist ja auch ein Pappkern, der ist nicht wirklich außentauglich.
Genau. Gut.
Da war ich durch.
Damit hätten wir das erste Thema sozusagen angeschnitten. Ich habe ein Problem, brauche dafür eine Lösung und habe 3,85 Mark in der Tasche, um das zu klären. Lass dir was einfallen.
Und wo wir gerade bei den Satzschüsseln waren, gutes Beispiel von damals. Satzschüsseln waren mal irre teuer und irre kompliziert zu kriegen und gab es 2 Ansätze, die wir da ausprobiert hatten. Das eine war ein Regenschirm, der innen mit Alufolie ausgekleidet war. Und das und dann schön eben in den Fokus so ein LNB, den konnte man im Laden kaufen, aber die Schüssel war halt ein bisschen das Problem. Und
eine LNB andere, ist der Empfänger, ne?
Der Empfänger, der die Hochfrequenz empfängt. Und die andere Lösung war ein Bottich mit flüssigem Gips, so lange auf dem Plattenspieler im Kreis zu drehen, bis er fest geworden ist. Und dann hatte man eben auch einen Paraboloiden, den konnte man dann eben mit einem Stück Plaster abziehen, mit Metallzeugs einsprühen oder auch Alufolie drin machen.
Also du nimmst einfach einen normalen Plastebottich oder was?
Ja, ein Plastebottich.
Also der jetzt nicht Paraboloid.
Nein, gar nicht. Einfach ein Bottich und dann schützt du da flüssigen Gips rein und wenn du den jetzt in Rotation versetzt, dann entsteht dadurch ein Paraboloid.
Okay, aber dann hast du ja erstmal nur Gips.
Dann hast du Gips. Wenn der fest ist, machst du davon einen Abzug.
Wie?
Also mit Glasfaser haben wir das gemacht. So normale Glasfaser laminiert mit Kunstharz.
Das heißt, das gießt man da rein?
Nee, das ist so Gewebe.
Das
da
ist
machst
so,
du so ein Trennmittel drauf.
Okay,
so baut man
Matten,
auch Boote.
Ne? Nee, genau, so Matten, die werden mit Harz eingeschmiert und dann wird das
hart. Und vorher musst du ein Trennmittel drauf machen, sonst kriegst du nicht wieder ab.
Also beim zweiten Versuch hat es geklappt.
Genau. Und dann machst du dir halt ein Negativ und da machst du jetzt eine Folie rauf und laminierst dann auf die Folie rauf und dann hast du eine total perfekt parabolische Paraboloide.
Folie ist dann einfach Alufolie.
Alufolie oder irgendwas Metallisches, was halt gut elektromagnetische Wellen reflektieren.
Und hast original im Gegensatz zu einer normalen Satellitenschüssel 350 Euro gespart oder so.
Ja, also das heißt, kostet praktisch nichts.
Ja, ja. Wir machen
vor allem der Kick, das selber gemacht
das
haben,
sowieso.
Oder?
Pass auf, wir machen jetzt gleich die Nachrichten. Danach ist Jan dran, der will was erzählen zum Thema, ich baue mir einen Rechner in mein Auto ein, um da die komplette Musik zu haben. Und die Frage, die an euch geht, wir reden ja heute im Chaos Radio über selber machen, Schrauben, das Projekt, was man alles so veranstalten kann. Eine ganz spezielle Frage, die mich noch interessieren würde, es klingt ja alles so nach irgendwie, Jungs bauen sich Sachen selber.
Oder Mädchen.
Ja, Stichwort ist Jungs. Mich würde ja interessieren, ob die Mädels von euch, unter euch, ähnlichen Spaß haben, an Sachen zu bauen, Dinge zu erfinden, irgendwelche Dinge sich selbst so zu konstruieren, dass sie genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind und nicht einfach doof in den Laden gehen und sagen, guten Tag, ich hätte gerne jetzt meine EC-Karte. Weil das ist langweilig, unsportlich und jetzt kommt eine Formulierung, wo ihr mir wahrscheinlich den Kopf abhackt, weil heute geht es um Schrauben 2.0. Dazu super. Gleich mehr.
Hallo, ich bin Pink und ich mag Gelb, Grün und Rot.
Fritz präsentiert Pink live in Berlin. Das Eröffnungskonzert zur internationalen Funkausstellung 2007 am 30. August ab 18 Uhr im IFA Sommergarten auf dem Messegelände Berlin.
Mehr Infos fritz.de.
Und solange es noch Karten gibt, gibt's Karten überall, wo es Karten gibt. Pink, live in Berlin. Fritz. Und das hört man.
2:30.
Fritz Info.
Nachrichten. Mit Matthias Karkow.
Bei der Überwachung von Globalisierungskritikern soll die Polizei offenbar Hilfe von der Deutschen Bahn bekommen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, Zugbegleiter in Fernzügen seien angewiesen worden, potenzielle Demonstrantengruppen, die in Richtung Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sind, an die Polizei zu melden. So könne möglichem Gefahrenpotenzial frühzeitig und konsequent entgegengewirkt werden, hieß es. In Potsdam haben etwa 1000 Menschen gegen den G8-Gipfel demonstriert. Sie zogen Richtung Schloss Cäcilienhof. Dort hatten sich vorher die Außenminister der G8-Staaten getroffen, um den Gipfel in Heiligendamm vorzubereiten. Nach Polizeiangaben verlief die Demonstration überwiegend friedlich. Norwegen ist einer Studie zufolge das friedlichste Land der Welt. Schlusslicht ist der Irak. Das steht im Global Peace Index, der erstmals in London veröffentlicht wurde. Der Index listet mehr als 120 Staaten auf. Deutschland kommt in puncto Friedlichkeit auf Platz 12. Die USA liegen auf Rang 96, nur knapp vor dem Iran. Ebenfalls am Ende der Rangliste befinden sich Israel und Russland. Nach einer Meldung vom Sport, Felix Magath wird neuer Sportdirektor und Trainer beim Fußball-Bundesligisten Wolfsburg. Das haben die Niedersachsen nach einer Aufsichtsratssitzung bekannt gegeben.
Wetter.
In dieser Nacht anfangs im Berliner Raum und in Ostbrandenburg aufgelockert, nach Westen hin gering bewölkt oder klar und überall trocken. Tiefstwerte 10 bis 12 von der Ruppiner Heide bis zum Elbe-Elster-Kreis 7 bis 9 und auch in Berlin um 9 Grad. Morgen zunächst viel Sonne, später am Tag lockere Quellwolken, aber es bleibt überall trocken bei 20 bis 24 Grad.
Verkehr.
Wir haben keine Meldungen, wünschen gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon.
Chaos Radio 124, Mittwoch, 30. Mai 2007. Es geht heute im Chaos Radio mit Tim Steini und Fiedel vom Chaos Computer Club um Projekte, um Sachen selber bauen, Dinge, die ihr schon mal gebaut habt, Dinge, an denen ihr verzweifelt seid oder Dinge, die ihr als Idee im Kopf habt und die ihr gerne verwirklichen würdet, wozu ihr aber vielleicht auch die eine oder andere Hilfe braucht. Es geht nicht vorrangig um Software, es geht nicht unbedingt um Programme, es geht auch nicht nur rein um Computer, sondern es geht um alles, was man in irgendeiner Form selber bauen kann, wenn es denn nicht der Ständer für den heimischen Flachbildfernseher ist, weil ja, Besenstiel, Platte drauf, fertig, hält, fällt runter, schade drum.
Irgendwie ja, es so. Sollte schon Piep machen in irgendeiner Form.
Sollte schon irgendwie den Poveron-Knopf haben.
Ja, man will es ja auch lebendig haben. Also ja. Roboter sind ja auch ein schönes Thema. So Maschinen, die halt einfach irgendwelche Dienstleistungen für einen erbringen in irgendeiner Form. Wir haben zum Beispiel seit kurzem so einen Roomba.
Ein was?
Ein Roomba. Das ist ein Putzroboter. So ein kleines, rundes Teil. Bisschen größer als ein Plattenspieler. Rund und 10 cm hoch. Und dann drückt man oben auf eine Taste und sagt, putz mal. Und dann guckt er irgendwie, macht er und dann fährt er einfach los. So lange, bis er irgendwo gegenstößt. Dann dreht er sich irgendwie rein zufällig in irgendeine Richtung. Und dann fährt er halt da lang. Und die ganze Zeit rotieren unten halt so Putz.
So Bürsten und der fegt das genau, irgendwo
Putzbürsten.
Hin.
Mhm. Genau, und er fegt das so ein bisschen in seinen Magen rein. Dann guckt er da irgendwie eine Weile rum, bis er da irgendwie der Meinung ist, hätte er wohl alles mal zwei, dreimal abgefahren. Dann piept er nochmal, bleibt einfach stehen. Dann hat man hinten so eine kleine Kammer, nimmt den Staub raus und ist echt erstaunlich, was das Ding alles so wegmacht. Aber es ist einfach super einfach, super simpel. Funktioniert relativ gut und nimmt vor allem auch so einen Staub raus. Also wenn man sich so das Ergebnis anschaut, das kriegt man so mit dem Besen nicht so weggeputzt.
Der ist selber gebaut?
Nee, der ist nicht selber gebaut. Das, Roomba ist ein Produkt, eine Firma und die haben auch verschiedene Modelle und die gibt es dann auch so mit Nassreiniger und vor allem seit einiger Zeit auch mit Schnittstelle. Sehr interessant. Also das Ding hat einfach eine serielle Schnittstelle und eine voll dokumentierte Programmiermöglichkeit, sodass man so das Ding auch selber programmieren kann. Es gibt seit kurzem sogar ein spezielles Programmierer-Kit. Das ist ein spezieller Roomba, der nicht putzt, aber dafür, ich weiß es jetzt gar nicht so ganz genau, also der kommt halt so komplett mit voller Dokumentation, was so Programmierer eben so brauchen. Und dann kann man dann eben auch seine eigenen Algorithmen da implementieren und beliebig ran an die Kiste und die Sensoren auslesen, die Abstandssensoren, die da drin sind. Der ist ganz klug, so der fällt nicht die Treppe runter und der stößt recht intelligent an. Also sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr beherrschbares, sehr, sehr einfach zu verstehendes System, wo man eben so robotische Experimente sehr einfach durchführen kann. Und außerdem macht er sauber.
Also Hausaufgaben machen kann er nicht, aber er kann dir im Zweifelsfall das vergessene Lineal hinterherbringen.
Naja, das wäre jetzt schon ein Hack. Also.
Okay, für solche Geschichten und viele anderen auch gibt es ja das Camp, was ihr regelmäßig veranstaltet. Das steht demnächst wieder an. Wir hatten eben schon die Frage, was es denn kostet und wann das stattfindet. Vielleicht könnt ihr ganz kurz was zum Camp erzählen.
Ja, das Camp. Das Camp ist so eine von uns weiterentwickelte Idee, was die Holländer ursprünglich mal hatten, nämlich Hacken im Freien. Und weil das relativ groß ist und viel Aufwand erfordert, gibt es das auch nicht alle Jahre, sondern eigentlich nur alle 4 Jahre. Also das ist jetzt das dritte Camp, nachdem wir das erste 99 hatten. Die Holländer machen das schon ein bisschen länger, aber auch alle 4 Jahre. Wir wechseln uns dann immer so ein bisschen ab, sodass alle 2 Jahre sowas ist. Und jetzt ist es halt wieder soweit. Wir haben eine sehr schöne Location gefunden in Finowfurt, also unweit von Berlin, das sind so 50 Kilometer von der Stadtmitte, kommt man ganz gut hin,
die 96
mit der Autobahn raus, ja. Richtung Stettin, genau, 4. Ausfahrt und dann ist es da auch schon beim Flugplatz Fino, da gibt es so ein Luftfahrtmuseum, wo noch so viel altes Zeug rumsteht.
Das so ist Mix so und eine so. Großartige Location.
Kennst du, ja?
Ja, klar. Das da ist gibt's, super, ne? Anderes Thema, da gibt es jedes Jahr ein fantastisches Hot-Rod-Treffen übrigens.
Stimmt, da sind auch allerlei Automobile, genau, also sind sowieso schon Veranstaltungen und jetzt eben auch wir. Und das ist super, also mit Bunkern, die können wir dann auch wie alle nutzen, da kann man also wirklich schicke Sachen machen.
Man kann in einer IL-62, altes russisches Passagierflugzeug, sich vorne ins Cockpit setzen, auf ein Pedal drücken und hinten macht das Leitwerk und kommt rum. Das ist wirklich fantastisch. Wenn ihr jemals in einem Hubschrauber sitzen wollt oder euch mal angucken wollt, wie eine MiG-23 von innen aussieht oder eine alte Passagiermaschine reinkrauchen wollt oder so, da ist Flughafen, Lufthistorisches Museum Finowfurt, irgendwie so heißt das. Mhm. Gibt's auch eine Webseite, ist genau der richtige Ort. Wann findet es statt?
8. bis 12. August. Also 5 Tage. Wir haben mal mit 3 gestartet, sind dann auf 4 gegangen und jetzt haben wir eingesehen, so eine Veranstaltung braucht einfach Raum und Luft, weil man will da sowieso eigentlich lange Zeit sein. Viele kommen auch schon deutlich früher. Wann genau man ankommen kann, das steht alles auf unserer Webseite. Aber so die Kernveranstaltungstage sind eben diese 5, wo dann eben auch ein Vortragsprogramm läuft in den Bunkern. Ich glaube, 2 Tracks gibt es, also so ein bisschen ähnlich auch wie der Kongress im Freien, aber während der Kongress sehr viel mehr auf diese Vorträge fokussiert ist, geht es hier eigentlich mehr um das Dasein, Leute treffen, campen im Freien und eben auch Hands-on-Projekte. Also sehr genau. Viele Leute bringen da traditionell Sachen mit, bauen auch Sachen überhaupt erst vor Ort oder finalisieren sie dort vor Ort.
Und treffen da auch eben eine Menge Leute, die sie noch fragen können oder die sie begeistern können, um zu zeigen, hier schau mal, was wir gemacht haben, was hast du gemacht und spätestens auf dem nächsten Kongress oder dann eben auf dem nächsten Camp oder irgendwo im Internet findet man dann unglaubliche Projekte, die aus den Dingen entstanden sind, die da halt geredet oder ausprobiert wurden.
Genau, wenn ihr zum Beispiel mal auf chaosradio.ccc.de geht, da haben wir ja unsere ganzen Podcast-Kanäle. Einer davon ist Chaos TV. Da gibt es erstens ein Dokumentationsvideo vom letzten Camp, Chaos Communication Camp, Dokumentation Video. Und es gibt auch so eins der letzten Sachen, die wir da gepostet haben, so ein kurzes Video auch von der Location von der neuen, wo man schon mal so sehen kann, was da alles für cooles Zeug gibt. Das wird auf jeden Fall sehr abenteuerlich und wer Lust hat, da hinzukommen, sollte mal auf events.ccc.de gehen. Das ist so unser Blog zu Veranstaltungen. Dort stehen alle Informationen und wichtigen Pointer, auch in das Wiki, und dort stehen auch die Preise. Das habe ich jetzt gerade nochmal gecheckt, damit ich nichts Falsches erzähle. Also der Regelpreis ist so 150 Euro. Wer früher zahlt, kann sich noch ein bisschen Geld sparen. Für Schüler gibt es noch einen ermäßigten Preis. Das sind dann, glaube ich, nur 120 Euro. Und wer jetzt viel Geld hat, kann auch ein Business-Ticket kaufen, um diese Veranstaltung zu finanzieren, weil das ist alles ganz schöner Aufwand, der da getrieben wird, um da Internet hinzubekommen. Also jeder kriegt Netz in jedes Zelt. Es gibt natürlich WLAN, Pipapo, den ganzen Kram.
Wir haben wieder Zelten online.
Ja.
Fantastisch.
Genau.
Was es da auf jeden Fall gibt, was man vielleicht wissen sollte für Leute, die so sagen, Zelten draußen und so. Da gibt es einen sehr großen Sanitärbereich mit vielen Duschen und sauberen Klos, was nicht bei allen, ich sag mal so, Treffen gegeben ist. Also es gibt nicht, ich glaube, keine Dixies oder kaum. Also es gibt richtige Klos mit richtig Wasser. Genau. Es gibt eine kleine Bude, wo die Mütter aus dem Dorf Bockwurst, Brause und Kaffee anbieten. Mhm. Und im Zweifel.
Vor allem, wir bauen dann aber auch noch das Art and Beauty
Village. Ja,
also es gibt eine Vielzahl von echt leckeren Foodständen. Es gibt Bars, es gibt alles, es gibt Musik, es gibt DJs, es gibt Pipapo, es gibt noch viele Sachen, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt.
Das Ganze unter den Tragflächen einer IL-18 oder einer JAK-28.
Genau, unter dem im Freien.
Ja.
Fiedel braucht mal sein Mikrofon.
Dein Mikrofon ist offen, Fiedel.
Ich höre mich
nicht. Nee, jetzt
bist du offen. Ach, danke.
Guck mal, ihn noch, siehst du.
Sag mal was, Fiedel. Technik. Angeblich kann man da jetzt übrigens gerade auch für 25 Euro die Stunde Panzer fahren.
Ja, stimmt, da steht ein alter Räumpanzer. Ob das 25 Euro kostet, weiß ich nicht.
Das war der Preis, den mir da jemand erzählt hat, aber
allerdings steht, man kann auch quasi als Otto-Normalverbraucher oder Ortilie-Normalverbraucherin hinfahren und sich das einfach so angucken, kostet, glaube ich, 4 Euro Eintritt.
Mhm. Und Rundflüge kann man da machen, ja, auch während des Camps. Und es gibt da noch so einen Quad-Verleih.
Ja, Quad-Parcours, genau. Um Rundflüge anzubieten, jetzt Leibesvisitation der Fluggäste durchführen.
Baust einfach einen großen Zaun.
Wir bieten auch Leibesvisitationen an. Genau. Für einen geringen Preis.
Okay, also so viel zum Camp, was im August stattfinden wird. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, einfach online gucken. Wir machen jetzt weiter im Blue Moon, Chaos Radio 124. Es geht um Hands-on-Projekte.
Schrauben 2.0 hast du gesagt.
Schrauben 2.0 ist auch sehr schön. Also um Dinge, die man selber baut, um Dinge, an denen man friemelt. Die selbstgebaute Parabolantenne, genau, hatten wir schon. Und
ich habe noch ein Beispiel.
Warte mal, wir hatten die Frage mit Computer in Auto einbauen und da ist Jan am Telefon.
Ja, Entschuldigung.
Der wartet schon eine Weile.
Dann mal los.
Dann kommt das Beispiel, Steini. Hallo Jan.
Guten Tag.
Nabend.
Nabend.
Du hast einen Rechner im Auto. Also nee, jetzt nicht auf den Knien, sondern richtig.
Nee, habe ich nicht. Aber ich habe mich damit mal ein bisschen ausführlicher beschäftigt, weil wir das mal geplant hatten. Also mit einem Kumpel zusammen hatte ich das mal geplant. Und da gibt es so ein paar Problematiken, an denen das einfach scheitert.
Ja.
Also da gibt es fertige Sachen im Internet zu kaufen, die aber die gleichen Problematiken mit sich bringen. Also es geht erstmal los mit der Festplatte. Die Festplatte einfach ins Auto rein ist halt so ein Problem, weil es ja alles mechanisch. Das heißt, durch die ganzen Erschütterungen lebt die nicht lange.
Mhm.
Da gibt es eine Lösung für, das sind jetzt hier Flash-Speicher, so wie es auch im USB-Stick ist.
Genau.
Die entwickeln sie gerade halt auch als Festplatten. So, dann gibt es aber das nächste Problem, dass diese Sachen, die ins Auto kommen, sind ja unter diesem Großbegriff Automotive, der dann irgendwie vorschreibt, ich glaube, von minus 40 bis 80 Grad müssen die Dinger laufen.
Naja.
Und gut, das mag mit dem Rechner vielleicht noch machbar sein. Das Problem ist, wenn es dann wirklich mal richtig kalt ist und dann mache ich meine Heizung an dem Auto, bildet sich einfach Tauwasser, was in meiner Elektronik rumläuft. Das heißt, die kann sich natürlich dann auch relativ schnell hochschießen und das kriege ich eben auch nicht weg, indem ich irgendwie ein Gehäuse mache, was zu ist, weil das Ding muss ja auch gelüftet werden, der Prozessor. Das heißt, der macht ja Wärme und der muss ja auch gelüftet werden. Insofern, glaube ich, gibt es da noch keine adäquate Lösung. Von Leuten, die so ein Ding im Auto haben, habe ich im Internet rausgefunden und gehört, gibt halt diverse Probleme, dass die Dinger dann nicht hochfahren bei Kälte und so eine Sachen. Und mal abgesehen davon, wer will denn, also wenn ich in mein Auto einsteige, dann will ich Motor an, Musik. und nicht Motor an, Windows XP fährt hoch.
Du musst halt kein Windows XP installieren.
Du musst halt vorbooten. Von mir aus auch Linux, aber die brauchen ja alle, um hochzufahren.
Naja. Ja, da kann man da sicher vorprogrammieren, die Sache mit den Erschütterungen. Ich denke, da kann man im Bootsbau mal gucken. Die hängen ja auch komplette Gasherde so weit kardanisch auf, dass sie bis Windstärke 8, dass man da Wasser drauf kochen kann. Ja. Und wenn du im Bootsbau schon mal bist, da gibt es ja auch irgendwelche GPS-Geräte, die bei Windstärke 12 und irgendwie 4 Meter Wellen trotzdem funktionieren. Da gibt es sicherlich, sage ich jetzt in meiner naiven Leichtigkeit, sicherlich irgendwelche Dinge, wo man elektronische Geräte kühlen kann und trotzdem kein Wasser reinkommt.
Die Frage ist, kannst du es auch bezahlen?
Na, im Zweifelsfall ja. Klar, ein Prozessor mit einer Wasserkühlung, sowas gibt es ja auch schon. Es gibt ja alles, aber es ist dann halt, also das größte Problem ist, glaube ich, die Tauwassergeschichte.
Na, die kann man aber tatsächlich konstruktionell lösen.
Wie würdest du das machen?
Na, ich würde ein Autoradiogehäuse nehmen und alles, was da nicht reingehört, rausschmeißen und stattdessen mein Kram reinbauen. Und das ist übrigens auch gar keine dumme Idee, weil das mit dem Radio ist nämlich tatsächlich beim Autoradio eines der größten Probleme. Du kannst dir natürlich irgendeine PC-Radio-Steckkarte nehmen, aber da wirst du genau keine Freude mit haben, weil die funktionieren bei 160 auf der Autobahn wirklich ganz beschissen. Mhm. Und da machen die in so einem Autoradio wirklich echte Voodoo-Magic, damit das einigermaßen geht. Was man also tut, ist, man besorgt sich auf eBay oder auf dem Schrott oder irgendwo, und die kosten ja nichts mehr, diese zwei billige uralt Blaupunkt Düsseldorf oder wie sie heißen, ja, irgend so ein olles Zeug, und da sind dann so eine kleinen Metallkästchen drin. Das ist der Tuner, und die haben ein wohl definiertes Interface, da muss man mal googeln. Da sind dann irgendwie 4 oder 6 Adern, und da muss man halt mal rausfinden, wie die funktionieren, dass man da einen Sender einstellen kann. Und dann baut man da eben seinen Computer drumherum, vorzugsweise irgendwas, was von sich aus schon ein bisschen robuster ist. Also irgendein PDA oder irgendwas.
Aber da muss man ja GZ zahlen für sein Auto.
Wer will das denn? Muss man doch jetzt sowieso für jeden Rechner.
Ja, spricht im öffentlich-rechtlichen Radio. Ja.
Ja gut, dann das Tauwasser. Was würdest du da machen, Fiedel?
Man kann es entweder sozusagen gar nicht auftreten lassen, da hat er tatsächlich allerdings recht, dass es dann mit der Belüftung unter Umständen Probleme gibt, aber Kondenswasser sollte man einfach unten ablaufen lassen.
Ja, aber die Autoradios sind doch auch alle nur Computer.
Die sind auch alle nur offen mit Löchern, und im Grunde genommen, also entweder behält man die Sachen sozusagen auf Betriebstemperatur, dann bildet sich kein Kondenswasser.
Dann habe ich eine Heizung.
Dann hast du sozusagen eine Vorheizung, genau.
Oder dann musst du aber auch nicht gut. Und dann brauche ich auch keinen Rechner mehr, weil das Auto nicht mehr läuft.
Genau.
Eigene Batterie einbauen.
Nee, konstruktionell wird soweit meistens gelöst, indem man die Bildung von Kondenswasser sozusagen zulässt, aber dafür sorgt, dass es unten rausläuft, ohne dass es Schaden anrichtet und gut ist. Also man muss mit diesem Phänomen durchaus leben. Das ist letztlich und endlich ja Physik oder wie auch immer man das nennen will. Da kommt man schlecht drum rum.
Es ist nicht so tragisch, wie man gemeinhin glaubt, weil all diese Geräte, die du so bei dir rumträgst, das Handy in der Tasche, das nimmst du bei Klingelkälte aus, da hast du das gleiche Problem. Das ist nicht so irre tragisch. Also solange da nicht gigantische Spannungen anliegen und Ströme fließen, ist das alles nicht so schlimm.
Kondenswasser hat auch den Vorteil, dass es sich dabei meistens um destilliertes Wasser handelt, weil es ja aus Kondensationsprozessen stammt.
Dann leitet es nicht.
Und dann leitet es doch sehr schlecht, und diese Kurzschluss- und Signalbeeinflussungsgefahr ist von dem Zeug einfach nicht so groß.
Ansonsten gibt's ja wahrscheinlich auch Leute, die dann eben wirklich einfach eine Menge Musik mitnehmen wollen und nicht unbedingt einen Rechner. Da gibt's ja Autoradios, die direkt einen USB-Anschluss haben für einen Stick. Keine Ahnung, was die da unterstützen, aber ich meine, einen Stick gibt's mittlerweile auch schon bis 4, 5, 6 Gigabyte oder so.
Ja, die unterstützen, glaube ich, ein ganz normales FAT-Dateisystem, wo dann irgendwelche Ordner mit MP3s drin sind, und da kannst du dann durchscrollen auf deinem mehr oder weniger groß ausgelegten Display.
Ja,
das ist wahrscheinlich auch. Ist so eine Komfortfrage.
Also ich würde sagen, advanced ist dein Gerät dann, wenn es natürlich auch Internet hat. Ich meine, wenn du dir noch dein Handy dazu denkst, oder dann holst du einfach so bei Base so eine Flatrate, die gibt es jetzt für 25 Euro auch ohne Telefon im Übrigen. Also für 25 Euro im Monat. Und besorgst du dir für deinen Rechner da drin noch so einen kleinen USB-Adapter, dann kannst du die SIM-Karte direkt reinstecken, dann hat das Ding schon mal ein Netz. Also musst natürlich irgendwie Antenne korrekt rausführen, damit das Ding auch ein bisschen was sieht.
Wunderbar, und dann baue ich einfach noch eine VPN-Verbindung auf zu mir nach Hause auf dem Server, und dann kann ich mir die Musik einfach direkt runterladen.
Genau, dann syncst du einfach die ganze Zeit dein Auto. Das heißt, du lädst dir was neu auf deinen Rechner, dann wird das irgendwie tröpfchenweise direkt ins Auto gesynkt, und du musst da keine blöden USB-Sticks rein oder rausstecken, sondern hast einfach immer dasselbe.
Oder du rufst im Zweifelsfall bei Tollcollect an und jedes Mal, wenn du durch eine Mautbrücke fährst, kriegst du eine neue Datei geschickt.
Genau, dann brauchst du noch eine Fernbedienung am Lenkrad, damit du auch während des Fahrens schön mit den Fingern hinter dem Lenkrad rumklickern kannst und spätestens da ist der Zeitpunkt, wo du dein Windows XP auch wegschmeißen willst, weil du willst solche Taster dann halt auch irgendwie gut anbinden.
Ich dachte, man kann einfach so ein Trackball in den Schaltknauf reinbauen.
Ja, du willst doch nicht die Hand da irgendwelche Mäuse über den Bildschirm fegen. Also das ist doch total albern.
Nee, Touchscreen wäre dann das Einzige.
Ach, Touchscreen, da fährst du gegen Baum.
Ja.
Also ihr seht, es
wie gesagt, aber mit toller Musik.
Also die advancedste Idee aus dem Chat für das Kondenswasser und thermische Problem war, das Gehäuse komplett mit Öl zu füllen.
Das geht
also
auch.
Also dass da ja keine Platte drin ist, wenn man eben einen Flash-Speicher nimmt, dann kann man das einfach komplett in Öl betten.
Das machen auch einige, das stimmt.
Olivenöl? Nee, aber irgendwas Dickflüssiges, damit wäre auch das Problem der Erschütterung einigermaßen beschränkt.
Ja, aber wenn wir keine Platte haben, ist das auch egal. Ja.
Also ich würde, glaube ich, Erdnussöl, Sesamöl
ranzig. Du bist aber
das kann man hoch erhitzen.
Sesamöl? Warum denn Sesamöl?
Ich glaube, Sesamöl wird nicht ranzig. Weiß nicht genau, ob ich es jetzt mit Erdnussöl verwechselt. Eins von beiden kann man sehr hoch erhitzen.
Im Zweifelsfall musst du zwei bauen.
Im Zweifelsfall musst du zwei bauen
Silikonöl und eine kleine Testreihe machen.
Silikonöl. Kannst du ja noch ein paar Kräuter beimischen, dann hast du auch gleich die Raumtemperatur, die Raumluft irgendwie entsprechend.
Gut, wir schweifen ein kleines bisschen ab, aber ich denke, wir haben das Problem, Rechner ins Auto einbauen geht nicht. Jetzt insofern zusammengeschraubt, dass wir sagen, es geht einigermaßen doch und hoffen, dir geholfen zu haben, Jan.
Na klar.
Genau, wenn du es gebaut hast, schickst du eine Mail an chaosradio@ccc.de.
Ja? Mit Fotos. Alles klar.
Mit Fotos. Alles klar.
Tschüss, Jan.
Ciao.
Damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung. Chaos Radio auf Fritz 0331 70 97 110. Nicht nur Jungs, sondern auch Mädels. Es geht um Schrauben 2.0. Was baut ihr denn so? Woran schraubt ihr gerade? Oder wo denkt ihr, das hätte ich gerne, aber ich weiß nicht, wie das geht? Darüber haben wir jetzt noch knapp gut zwei Stunden Zeit, mit euch zu reden. Fühlt euch frei anzurufen. Ihr seid da herzlichst eingeladen. Ihr könnt auch im Chat mitmachen oder euch auf fritz.de einklicken. Da stehen alle weiteren Geschichten. Hattest noch eine Idee.
Ja, genau, war keine Idee, war ein Beispiel.
Ja.
Habe ich im Internet mal gefunden, habe ich natürlich jetzt die URL nicht parat. Da hat jemand aus so einem handelsüblichen Image-Scanner die Scanzeile ausgebaut, hat sich überlegt, wie er die dann ansteuert. Das war offensichtlich gar nicht so schwierig. Da kommt irgendwie ein serieller Datenstrom raus oder sowas. Dann hat er aus einer Plexiglas-Röhre oder sowas sich eine ausgesucht, die den richtigen Fokus hatte, hat die sozusagen als Linse, als längliche Linse da drüber gepackt, hat das dann irgendwie auf sein Dach geschraubt und hat damit wahnsinnig hochauflösend den Himmel über Nacht gescannt. Immer so scheibchenweise, weil sich ja die Erde im Laufe der Zeit so mitdreht. Und
also
hat
das Ding stand fest sozusagen.
Das Ding steht fest, ist komplett fest montiert auf dem Dach und dadurch, dass sich die Erde dreht, wird jetzt tatsächlich scheibchenweise Nacht für Nacht der Sternenhimmel abgescannt und katalogisiert. So, ich habe da Fotos gesehen, das war wirklich outstanding, das war gigantisch hochauflösend. Einfach durch diese langsame Bewegung.
Und durch die lange Belichtungszeit wahrscheinlich auch jeder Stern. In der City? Wo stand das Ding? In der Stadt?
Das stand da nicht bei. Auf dem Dorf. Also das war jetzt nicht in den Stadtbereich.
In der Stadt macht es ja keinen Sinn wegen dem Streulicht. Oder wenig Sinn.
Naja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das
ja,
sozusagen.
Also ich denke, ein bisschen dunkel darf es schon sein.
Mhm. Cool. Ja, das ist ja überhaupt so ein Ding. Es gibt einfach extrem viele Geräte, die so billig verkauft werden, die man super umwandeln kann. Also so einen Scanner in einen Himmelsscanner umzubauen, finde ich ja schon mal klasse. Was auch sehr beliebt ist, ist Displays aus Geräten auszubauen und daraus sich Projektoren zu bauen.
Genau, Beamer.
Also Beamer aus, was weiß ich, aus Handys habe ich da schon mal, gab es auf dem Kongress vor x Jahren schon mal, dass einfach so Handy-Displays genommen wurden, Lampe dahinter, Kühlung irgendwie noch mit dazu und schon hat man einen billigen Projektor.
Ja, das ist mittlerweile sogar ein richtiger Markt geworden. Also man möge einfach mal nur DIY, also Do-It-Yourself und Beamer in Google eingeben. Da wird man zugemüllt mit Tausenden von Vorschlägen, wie das geht und ohne Ende Webshops, wo man sich die Einzelteile kaufen kann. Da sind dann so eine so Eisschöpfkellen als Reflektoren, weil man braucht da sowas Halbrundes, ja, und dann also mit Bauscheinwerfern und so weiter. Und da sind Selbstbaubeamer, die sind auch schon Heimwerkerqualitäten, echte Möbelstücke mit unglaublich guter Qualität. Und das hat letztlich rabiat dazu beigetragen, dass die Preise von Beamern so in den Keller geht, weil die Materialkosten für so ein Ding liegen so im Selbstbau bei um die 100, 120 Euro. Und seitdem geht also auch der Markt der Beamer drastisch nach unten, weil das so leicht zu bauen ist. Und da muss man, ist ein gutes Beispiel, glaube ich, um zu sehen, wie eigentlich aus jeder kommerziellen Idee, der liegt so ein Gefrickel zugrunde. Irgendeiner, der mal meinte, ach ja, das probieren wir mal, und dann da halt ein Produkt draus gemacht hat aus einer guten Idee, letztlich in einer kleinen Firma oder irgendwas, und die dann lizenziert und verkauft wurde. Diese ganzen Beamer, die danach auf den Markt kommen, da gibt es jetzt lauter winzig kleine Firmen letztlich, die auch Beamer anbieten, die sowas einfach eben mal zusammengebastelt haben. Also die Vorstellung, dass man das nicht machen kann oder eine gigantische Firma im Rücken braucht, um so eine Entwicklung durchzuziehen, die ist fahrlässig irrtümlich. Und davon möchten wir so ein bisschen abrücken. Man kann fast alles selber machen. Da haben wir im Laufe der Sendung auch noch ganz viele Beispiele. Es gibt kaum mehr einen Bereich. Ich dachte auch mal, oh Gott, ja, das kriegen wir niemals hin. Und dann stellt man irgendwie fest, nee, wir sind jetzt in einem Bereich angekommen, da ist es noch viel einfacher geworden, mit diesen komplexen Dingen zu handhaben, weil eben ganz viel Werkzeug da ist. Wie früher im Baumarkt, da gab es die handelsübliche Bohrmaschine, da konnte man auch eine Stichsäge ranmachen und noch eine Kreissäge, das war's. Und heute gibt es 240 verschiedene Spezialwerkzeuge im Baumarkt und jeder weiß damit umzugehen. Und genauso ist es in den anderen Bereichen auch.
Nur beziehungsweise es gibt im Baumarkt schon so Sachen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wofür man das einsetzen könnte.
Ja, aber so ist es eben in allen anderen Bereichen auch. Also es ist zwar mehr geworden, aber unterm Strich tatsächlich einfacher, wenn man denn sich nur auf den Weg macht, zu gucken, was gibt es und wie benutze ich das.
Haben wir denn noch Anrufe eigentlich?
Im Moment nicht. Ich hatte dazu Schrauben 2.0 noch eine zweite Idee, die war die Chaos Radio Hobbythek.
Oh ja, müssen wir uns denn so Jean-Pütz-mäßige Bärte wachsen lassen?
Nee. Also bevor wir hier weiter über Schrauberei reden, ihr seid herzlichst eingeladen, hier anzurufen, mit zu fragen, mit zu diskutieren oder einfach auch nur anzugeben, was ihr dann auf die Beine oder aufs Dach oder sonst wohin gestellt habt. Irgendwelche Dinge, die ihr selber gebaut habt, wo ihr sagt, kaufen ist langweilig, kaufen ist unsportlich und kaufen ist außerdem auch teuer und es fetzt nicht. 0331 70 97 110, mehr Projekte demnächst im Chaos Radio Blue Moon. Jetzt erstmal ein Stückchen Musik.
Ja, machen wir. We'll be right back.
Supermax, It Ain't Easy im Mombutika Remix. Übrigens gibt es auch von dieser Sendung wie bei allen anderen von Fritz eine Playliste. Findet ihr wahrscheinlich ab morgen Mittag unter fritz.de online. Fritz. Letzter Mittwoch im Monat, das heißt Chaos Radio, heute Ausgabe 124 mit Tim und Steini und Fiedel vom CCC. Mein Name ist Jakob Kranz, herzlich willkommen. Wir machen heute Schrauben 2.0, die CCC Hobbythek. Es geht um Dinge, die man selber bauen kann oder Dinge, an denen geschraubt.
Hier steht gerade auf diesem komischen Dingsbums, was hier steht, dieses komische Windows-Programm, was hier die ganze Zeit angezeigt wird, steht Blue Moon in Klammern weiblich.
Das ist hier das Dingsbums, das Windows-Programm, ich kann es dir gerne nochmal vorführen, allen anderen auch, heißt, dass die Stimme, die das Wort Blue Moon sagt, weiblich ist. Pass auf.
Fritz. Quatsch, die ist männlich.
Ja, Fritz ist männlich immer, aber jetzt?
Blue Moon. Tatsache.
Aha. Ja? Gibt's auch in der Jungs-Variante bei sozusagen Sendungen, in denen Mädchen am
Mikrofon sind? Gibt's auch was Neutrales? Sind.
Nein, ne? Was gibt's für eine Stimme zwischen Jungs und Mädchen, Tim? Das würde mich jetzt sehr interessieren.
Wollte ich nur verwirren.
Siehst du, hat nicht funktioniert. Wo man sich
nicht sicher ist vielleicht.
Ehe wir hier weiterphasen, wir fragen mal Nico aus Stendal. Hallo Nico, grüß dich.
Ja, hallo. Wie geht's euch?
Ja, uns geht's prima. Du hörst ja, wir sitzen um die Werkbank rum und reden über Schrauben und wir freuen uns, wenn du dazu beitragen möchtest.
Ja, ich habe auch eine einfache Lösung anzubieten. Für ein Problem, was ich hatte oder was ich immer noch habe. Und zwar habe ich eine Terrasse gebaut. Alles gut und schön. Jetzt möchte ich dort Musik hören.
Stellst du einen Rekorder raus?
Ja, aber ich habe eine hochwertige Anlage im Haus. Und die hat viele Funktionen, die ich draußen nutzen möchte. Ich möchte sie nicht mit rausschleppen. Also habe ich draußen ein paar billige Boxen angehangen. Zwar muss ich dafür ein paar Drähte ziehen. Aber um die vollständig bedienen zu können, konnte ich ja die Fernbedienung schlecht nutzen. Durch Wände funktioniert die nicht. Also habe ich so ein Lichtleiterkabel mir zusammengefriemelt und damit funktioniert das.
Das heißt, du hast jetzt eine Fernbedienung mit Kabel, wie 1982 am Fernseher?
Nein. Nicht mit Kabel. Ich habe dieses Lichtleiterkabel nur durch die Wände durchgezogen. Genau. Und draußen wie so ein Auge.
Ach so, alles klar.
Draußen leuchtest du mit der Fernbedienung, also auf die Richtung Lichtleiterkabel und innen terminiert und im Raum, der dann an dem Infrarotempfänger der Stereoanlage.
Brauchst du eine Linse dafür oder so? Oder
nein, gar keine Linse.
Einfach nur so.
Mit Kleber gleich gemacht praktisch.
Funktioniert als ein Passivsystem bei dir? Weil ich kenne. Da hast du Glück gehabt tatsächlich. Also ich kenne diese Geschichte als aktive Lösung sozusagen, wo dann noch, braucht man halt noch so ein Steckernetzteilchen. Ne?
Ja, deswegen. Ich habe es ja deshalb gemacht, weil es so einfach war. Aber nun möchte ich das über eine weitere Distanz machen, aber da funktioniert es nicht mal mehr. Da wollte ich vielleicht mal wissen, wo man vielleicht irgendwie ein hochwertigeres optisches Kabel herbekommt.
Also. Naja, viel einfacher ist, du baust draußen einen Infrarotempfänger, also einen elektrischen, der wie er in deinem Gerät ist. Eine Infrarotempfangsdiode, da ein klein bisschen Logik dahinter, wenn es überhaupt nötig ist.
Ist nicht nötig.
Wahrscheinlich, aber ein bisschen verstärken würde ich es wohl schon.
Ein bisschen flanken willst du wieder rausholen.
Und dann das elektrische Signal über das Kabel nach drinnen übertragen, innen drin wieder eine Infrarot-Sendediode vor dein HiFi-Gerät und das löst das Problem ebenso gut. Also mit Googles Hilfe löst man dieses Problem, ich schätze, in 10 Minuten.
Da gibt es tatsächlich auch ein fertiges Produkt für.
Ja, aber darum geht's ja hier
darum
nicht.
Darum geht's ja nicht.
Fiedel! Es muss ja auch ein bisschen tricky sein, also.
Ja, also das wäre auf jeden Fall auch der Ansatz, den ich vorgeschlagen hätte. Erstmal also einen Empfänger und einen Sender koppeln. Und dann empfängst du das sozusagen schon mal da, wo du sendest und dann sendest du es da, wo du es empfängst.
Ja, vor allem dieses optische Kabel habe ich mir auch noch selber zusammengebastelt aus so einer Pilzlampe.
Nein, echt?
Das gibt aber zwei extra Punkte für Kreativität. Super.
Naja, die Lampe hatte ich, die war hässlich.
Stimmt.
Also habe ich die Borsten rausgezogen und da auch ein Kabel gemacht.
Nico, du hast vor allen Dingen eine Spitzenidee entwickelt zum Thema schöner Wohnen. Wie kann man diese Pilzlampen verwenden?
Unauffällig in der Wand verschwinden lassen.
Ohne sie wegzuschmeißen.
Und ich finde, das ist tricky.
Ja, kann man eigentlich auch irgendwas Kreatives aus einer Lavalampe bauen? Die sind ja auch fürchterlich.
Was? Lavalampen sind cool.
Ah, man kann da neue Soße reinfüllen, dann sind die ganz schick.
Übrigens, apropos Lavalampe, man kann mal Do-it-yourself und Lavalampe eingeben. Es gibt eine Menge Selbstbauprojekte für Lavalampen unterschiedlichster Couleur. Hm. Total coole Geschichten, die da Leute...
Nur, dass die Wohnung nach Bittermandel stinkt, 2 Wochen lang.
Fiedel hat es ausprobiert, der steht auch auf Lavalampe.
Vielleicht haben sich ja da Goldfische drin.
Ja, auch möglich. Aber ich wollte kurz nochmal zurück zu dem Glasfaser. Und zwar habe ich gerade just heute Mittag per Zufall in MDR einfach genial gesehen den Beitrag über durchsichtigen Beton. Und zwar
habe ich auch gesehen.
Da wird also Gewebe in den Glasfasergewebe in den Beton mit eingebaut, eigentlich um ihn zu stabilisieren. Und wenn man das richtig macht in irgendeiner Netzform, dann leuchtet da Licht durch und man sieht sogar Schatten von Leuten, die dahinter langlaufen und so und so.
Wie, du hast eine Wand, wo man durchgucken kann?
Genau, eine Betonwand, durch die du durchgucken kannst.
Cool, Superman-Feeling.
Das wäre doch vielleicht auch was für deine Fernbedienung.
Genau, ja, reiß doch einfach dann mal
kannst die Wand. Du doch rein. Durch die Wand.
Man Fernbedienung. Wand, genial.
Man muss dann nur gucken, dass es vielleicht nicht die Wand zum Klo oder zum Schlafzimmer ist und die Nachbarn sagen: Viel hast du heute nur 2 Minuten Zähne geputzt, das
aber,
ist doof.
Aber wenn du diese Wand hast, dann hast du unter Umständen ein anderes Problem. Es gibt ja dieses schöne Gerät, dieses TV Begone, das ist so ein kleines Gerät, so ein Schlüsselanhänger, was alle Aussequenzen für alle Fernseher auf diesem Planeten hat. Und wenn du dann so eine Wand hast und es kommt jemand vorbei oder auch auf deiner Veranda mit dem, ja, muss ich nicht wundern, wenn deine Stereoanlage die ganze Zeit ausgeschaltet wird, weil er sich so ein Teil geshoppt hat.
Das ist übrigens auch so ein Bastelprojekt, ne? Dieses TV Begone. Das ist genau aus sowas entstanden, dass sich mal jemand gedacht hat, scheiße, einfach alle Standard-Ausschaltsignale mal in einen Chip brutzeln und dann per Infrarot-Sendediode um sich pusten.
Das funktioniert super, ja. Also bei Saturn oder so, da kannst du echt Probleme auslösen. Drückst einfach auf die Taste.
Auf irgendeiner Messe.
30 Sekunden später ist einfach mal alles aus und die Verkäufer werden ganz unruhig.
Ja, oder wenn du durch irgendeine Messe läufst, dann haben die ja häufig da nicht mal die Fernbedienung greifbar und kriegen das nicht wieder eingeschaltet. Und so Sachen. Aber das ist ein gutes Beispiel, wie man sowas eben auch in Kleinserie mal bauen kann. Das ist von der Elektronik her einfach und sowas jetzt mal zu layouten, da muss man sich ein bisschen mit Eagle-Layout-Software mal beschäftigen. Das ist so ein Programm zum Entflechten der Leiterbahn auf so einer Platine. Das klingt irre kompliziert, ist es aber nicht. So, also jeder, der irgendwie mal eine Skizze für sein Regal gemacht hat, der kommt damit am Ende irgendwie auch klar. Das schickt man dann zu PCB-Pool oder ähnlichen Anbietern und kriegt ein paar Tage später die fertige Platine wieder. Da lötet man die Bauteile drauf. Die kann man jetzt, wenn man viele machen will, auch noch bestücken lassen. Das heißt, es ist für einen Aufwand, ich schätze mal, von unter 1000 Euro möglich, 500 von solchen Geräten fertigen zu lassen und dann auf einer Website anzubieten oder so. Also nur für die Machbarkeit solcher Projekte, das ist tatsächlich nicht so schwierig, wie es immer aussieht. Und man braucht keine große Firma sein, um kleine elektronische Spielereien auch in das Volk zu bringen.
Nico, haben wir dir da geholfen mit deiner Fernbedienungsproblematik?
Ja, natürlich.
Ja? Sender, Empfänger, Empfänger, Sender, funktioniert.
Ja, aber ich werde mir jetzt noch ein paar Lavalampen kaufen und dann werde ich mal sehen, ob ich da Fische züchten kann.
Fische, probier es erstmal mit Plastikfischen.
Ja. Plastikfische ist sowieso besser, die musst du nämlich nicht füttern und da musst du mal auch nicht sauber machen.
Ja, aber die müssen sich dann wenigstens bewegen.
Naja, wenn du die Lavalampe anmachst, dann bewegen die sich bestimmt.
Du schüttelst die einfach
und
ein bisschen.
Außerdem werde ich mal ein Loch zum Nachbarn bauen und mal sehen, ob ich den Fernseher dort auch bedienen kann dann.
Genau.
Also so Fischroboter sind bestimmt auch was ganz Putziges. Die muss man auch nicht füttern und die kann man natürlich dann auch noch richtig schön fernsteuern.
Aber die müssen immer an die Ladestation, man muss sie quasi doch füttern.
Ja, aber da können sie ja selber hinschwimmen.
Hattest du nicht mal einen Hai? Ja, der hängt gerade am Akku.
Dieser Roomba zum Beispiel, der lädt sich auch selber auf, immer wenn der Akku
angeht. Dein automatischer Staubsauger.
Genau, der Staubsauger, der läuft dann einfach zu seiner Dockingstation und nährt sich dann sozusagen wieder an der Muttermilch und zieht dann weiter.
Was kostet so ein Ding?
Das ist zu teuer.
Nee.
Das und zu laut.
Geht, glaube ich, so bei 250 Euro oder so los. Aber es ist echt praktisch. Also vor allem, wenn man so Räume hat, die so dealen, ist super.
Und vor allem, ist schwierig. Wenn du so einen lethargischen Hund oder eine Katze zu Hause hast, die einfach ein bisschen Bewegung braucht.
Es gibt sogar eine spezielle Version für Katzenhaare und Hundehaare.
Nee, ich meine, du kannst quasi der Katze sozusagen so einen Spielkameraden geben, dass sie nicht doof auf der Fensterbank rumliegt, sondern den ganzen Tag hinterher rennt.
Ja, also geht, wenn ein Tier Animation braucht, kann man sicherlich, da kann man aber auch mit so automatischen Laser-Zielkanonen sicherlich eine Menge Spaß haben.
Chaos Radio 123, die Chaos Radio 124, Entschuldigung, die Chaos Radio Hobbythek Schrauben 2.0. Nico, danke für deinen Anruf.
Alles klar.
Schönen Abend, tschüss. Nächster am Telefon ist Tech aus Berlin. Hallo Tech, grüß dich.
Ja, hi, hi.
Woran schraubst du gerade?
Ich wollte von meinem kleinen Projekt mit meinem Network Storage Link erzählen, von Linksys. Und zwar ist es ja im Prinzip so ein Network Attached Storage Gerät für Festplatten am LAN. Und man kann da halt auch so schöne Spielereien machen, wie komplettes Debian drauflaufen lassen vom USB-Stick oder von der Festplatte. Und ich habe mir da einen kleinen Media Player draus gebastelt, wo ich dann halt meine MP3s übers Netzwerk streamen kann oder halt vom Stick mir anhören kann.
Also noch kurz zu erläutern, worum es geht. Network Attached Storage sind so kleine Geräte, die im Prinzip nur eine Festplatte mit ein bisschen mit einem Ethernet-Port sind. Oder ist deins mit Wireless schon?
Meins ist das normale NSSU2 mit LAN-Anschluss,
ja. Genau, also da steckt man einfach ein Ethernet-Kabel ein, wie man es einen Rechner auch machen wollte. Bloß dieser Rechner besteht eigentlich nur aus der Festplatte und bedient dann so die gängigen Netzwerkprotokolle, dass man den halt an seinen Rechner so mounten kann. Und was hast du da jetzt genau gemacht?
Also
du hast
ich habe mir dann einen Gigabit-USB-Stick halt hinten dran. Hat er zwei USB-2-Ports. Und da halt ein Debian Linux drauf installiert und der bootet halt ganz normal ins Linux. Und da kann ich halt alles mitmachen mit allen Paketquellen, die ich halt haben möchte, drauf installieren und die laufen auch alle.
Also du bootest quasi, du ignorierst die Software, die da drauf ist,
genau,
bootest das Ding von der eigenen Software.
Genau.
Und wie kommt dann die Musik daraus?
Also ich habe halt einmal über USB den Stick, wovon er bootet, da habe ich halt noch ein bisschen Platz drauf, da kann man halt MP3-Files mit drauf spielen oder halt extra noch eine Festplatte mounten oder so.
Aber wo kommt die Musik raus?
Die kommt aus einer USB-Soundkarte raus.
Ah.
Das ist eine Creative und rangestöpselt, ISA-Treiber war schon drauf und läuft von auf Anhieb
halt. Aber warum musst du denn die Musik auf den USB-Stick tun? Du hast doch da schon die Festplatte.
Das wird, wollte ich auch
fragen. Man kann sich aussuchen. Also man kann jetzt auch noch einen Datenträger mounten, den man halt möchte oder halt per Stream übers Netzwerk.
Okay.
Das geht halt auch. Und halt ein bisschen rumgespielt habe ich halt auch noch mit der Kiste, halt ein GPS mal dran gedongelt. Jetzt bin ich gerade noch dabei, mir ein LC-Display ranzufrickeln, dass ich das Ding auch irgendwie ein bisschen convenient bedienen kann.
Warte mal, Tech, eine ganz kurze Frage. Hast du eine Freundin oder sonst irgendwie sozialen Kontakt oder lebst du da mit deinen Drähten und Kabeln für dich allein?
Nicht nur, nö, ich bin Waldorfschüler.
Okay, meine Frage jetzt, warum machst du sowas?
Spaß, Hobby.
Alles klar. Also einfach nur, wo wir heute darüber reden, quasi der sportliche Anreiz, genau, irgendwas zu machen, was Leute nicht machen.
Also während sich die Industrie Technik, jetzt sozusagen Mühe gegeben hat, den Computer aus diesem Gerät zu extrahieren, fügst du ihn jetzt wieder hinzu, ja?
Genau.
Genau. Ja, es ist einfach Spaß und Freude und die Dinger sind ja so billig geworden, da haben wir einfach ein bisschen Spaß am Gerät.
Was kosten die jetzt?
Für den Storage-Ding habe ich als, glaube ich, Gebrauchtgerät, was weiß ich, 70 Euro bezahlt.
Hm. Wie groß ist die Platte?
Ich habe eine extra USB-Platte mit 500 Gig dran.
Ja, aber ich meine, wenn du das Gerät jetzt kaufst, da ist auch schon eine Platte mit drin, oder?
Nee, das ist nur so eine Plastikschachtel.
Ach so, alles klar.
So ein kleines, was halt eben ein bisschen größer als eine Zigarettenschachtel. Und da ist keine Platte dran. Was er dran hat, ist halt LAN und zwei USB-2-Ports. Mehr ist da nicht
und
dran.
Zwei grüne Lampen, glaube ich, noch. Klar.
Ja, ich dachte, das wäre so ein Ding, wo gleich die Festplatte mit
drin ist.
Die gibt's auch, aber ich weiß nicht, ob es von Linksys direkt schon welche von der Sorte gibt. Also,
gibt's von mehreren Firmen, aber... Da ist ja die Hack-Value nicht so groß, weil da kann man die Firmware nicht so einfach umflashen. Nun lebt ja der Mensch von seinen Herausforderungen, genauso wie im Sport. Jetzt hast du das fertig, was kommt als nächstes?
Genau, naja, ich meine, als nächstes habe ich mir schon überlegt, so eine Kiste gut als KPC zu nutzen. Ich meine, ein kleines LC-Display ran,
als was zu nutzen?
Als Auto-PC.
Auto. Genau, das ist Schiff, besser gesagt.
Ja. Da ist auch die Kondensfasserproblematik nicht so groß und nicht so viele Metallteile dabei.
Genau, und nichts Bewegliches vor allem. Ne?
Genau. Super Plan, Tech, dann wünsche ich dir viel Glück bei allem, was du immer anfassen wirst und niemals in eine Steckdose fassen, ne?
Meine ich, aber das ist schon eine Abend noch euch, ne?
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen Schrauben 2.1. Also wenn man jetzt schon anfängt, dann so ein Linux-Betriebssystem dann selber sich zu konfigurieren, dann steht einem natürlich irgendwie alles offen. Das ist das Schöne an Linux, da kann man nun wirklich vor allem für jeden Scheiß und auch noch wirklich für die älteste Schrotthardware Treiber finden, sodass man also auch wirklich Sachen, die man super billig bekommt, die man wahrscheinlich gar nicht mehr kaufen muss, weil die einfach so am Straßenrand stehen, weil sie irgendjemand loswerden möchte, zum Einsatz bringen.
Du hast gerade von Tivigon gesprochen. Alex aus Potsdam hat angerufen und hat eine Frage dazu. Hallo Alex.
Hallo.
Wie können wir dir denn helfen?
Kann man so ein Teil auch selber bauen? Oder
so ein,
ist das arg kompliziert.
Was für ein Teil?
So ein TV-Bigon. Du kannst so ein TV-Bigon selber bauen. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Das ist im Wesentlichen, falls ihr das was sagt, ein PIC-Mikrocontroller und ein paar Infrarotdioden. Mhm. Wo ich mir jetzt nicht genau sicher bin, ist, wie schwierig, schrägstrich einfach es ist, an all diese Ausschaltcodes der Fernseher ranzukommen. Weiß ich jetzt nicht genau, ob der Mann, der die gebaut hat, die publiziert hat oder nicht, aber meines Wissens hat er die publiziert.
Glaube ich auch,
ja. Und er hat auf dem letzten Chaos-Kongress einen Vortrag erhalten und da dürftest du in unseren Webseiten vom letzten Kongress ein bisschen Dokumentation dazu finden und auch den Vortrag als Videodatei dir angucken können.
Wie ist der noch gleich? The Grim Meatalk Future? War das der?
Warte, ich guck gerade.
Ich müsste jetzt lügen.
Mal kurz.
Also, der Selbstbau von dieser Geschichte ist auf jeden Fall ziemlich einfach.
Jo.
Das sind Teile, ich glaube, der teuerste waren die beiden Batterien, die man dazu benötigt. Irgendwie, also er hatte das irgendwie mit zwei Batterien designt, halt so ein Knopfzellenbatterien. Das waren, glaube ich, die teuersten Teile mit, die da beteiligt waren.
Man kann die Dinger auch selbstlernend machen, weil in dem Moment, wo du so ein Infrarot-Dingsbums hast, kannst du ja in der Regel auch empfangen.
Ja.
So, das heißt, du stellst das Ding einfach in so einen Lernmodus. Das macht ja heutzutage auch schon jeder, es gibt ja diese Komfortfernbedienung, die kann man sich auch programmieren. Da drückt man auf eine Taste, dann wartet die einfach, was von vorne reingeflossen kommt. Das heißt, man nimmt einfach irgendeinen Fernseher, der rum ist, drückt auf die Aus-Taste, lernt das sozusagen, das eigene Gerät und schon kann er wieder einen mehr.
Also diese TV-Bigan ist im Prinzip eigentlich auch so in der jetzt erhältlichen oder glaube mittlerweile wieder ausverkauften kommerziellen Form eigentlich ja auch wirklich nur so ein Selbstbauprojekt. Der Typ hatte diese Idee, ja, man müsste ja mal, ist hergegangen, hat all diese Ausschaltcodes gesammelt, hat es da in diesen kleinen schwarzen Käfer rein programmiert und ist dann bei seinen Freunden damit irgendwie Schabernack treiben gegangen. Und die haben alle gesagt, nicht komm nie wieder zu mich besuchen, sondern ich will auch so ein Ding. Und das hat er sich sozusagen als Ansporn genommen, da wirklich, ja, das Gaffer, den Heißkleber und die Kabelbinder irgendwie wegzudesignen und hat es wohl irgendwie in Taiwan oder sonst wo einfach produzieren lassen.
Mitch Altman heißt er.
Mitch Altman heißt der junge Mann, genau. Und wie hieß der Vortrag?
Was?
Wie hieß der Vortrag?
Wie der Vortrag hieß, Sekunde.
Genau, guck nochmal.
Im Zweifelsfall könnt ihr, wenn ihr am Radio gerade sitzt und denkt, das ist eine Spitzenidee, so ein automatischer Ausschalter, chaosradio.ccc.de. Da gibt es eine Suchfunktion, da kann man auch weitersuchen, wenn man sich dafür interessiert.
Nicht? Da gibt es keine Suchfunktion, aber kann man auch gut benutzen.
Ja.
Der Vortrag hieß TV Begun, Better Living Through Inventing.
Ah, okay.
Ja, genau. Gibt's das findest alles. Du wiederum auf den Seiten des Chaos Communication Congress.
Nee, gibt es auch auf Chaos Radio.
Gibt es auch auf Chaos Radio.
Also gibt es überall.
Gibt es überall.
Gibt es auf jeden Fall im Internet.
Auch in Ihrem Google.
Ja, habe ich gefunden.
Alex, wir hoffen, geholfen zu haben.
Ja, und ich habe hier gleich sowas gefunden, womit man das auch in ein Handy einbauen kann.
Siehst du,
ja. Doch noch auch noch auffälliger.
Siehst du. Viel Spaß beim Basteln.
Aufschrauben, reinschrauben, Garantie verloren. Das weißt du selber.
Verbrenn ja nicht die Finger im Lötkolben.
Okay.
Tschüss, Alex.
Ciao. Tschüss.
0331 70 97 110, Chaos Radio 124 im Blue Moon, heute auf Fritz noch bis 1, mit Tim, mit Steini und mit Fiedel vom Chaos Computer Club. Und wir reden heute über Dinge, die man selber bauen kann, die man selber bauen muss und die man selber bauen möchte. Wenn ihr da irgendwo verreckt seid bei irgendeinem Projekt und ihr kommt nicht weiter oder ihr habt irgendwas geschraubt und wollt darüber berichten, dann ist das genau diese Sendung, wo ihr anrufen könnt oder mitmachen könnt, auch im Chat. Gerne auch Mädels, das wäre interessant, woran ihr da im Moment bastelt. Wir hatten ganz am Anfang, vor einer Stunde fast, das Thema Blinken Lights. Tim.
Das ist korrekt.
Ja, was ist denn das?
Ja, das war
okay, nee.
Haus des Lehrers, Alexanderplatz.
Ach das,
Lampe an, Lampe aus, Lampe an, Lampe aus, immer in einem anderen Stockwerk und die Leute stehen da vorne und sagen, oh.
Hast du es gesehen eigentlich? Oder?
Ja, klar.
Echt?
Ich musste da jeden Tag vorbei. Ich fand es spannend und stand da und dachte, wer macht das? Was ist das? Wie funktioniert das? Und wenn ich es nicht weiß, finde ich trotzdem eine Spitzenidee. Das wart ihr.
Das war ganz einfach. Wir haben da mit 60 Leuten gestanden, jeder an einem Lichtschalter.
Ist klar.
Mich hat mal jemand gefragt, wozu man sowas braucht.
Was schön macht?
Ja, nee. Braucht man nicht. Ja, und was hast du dir gedacht, wie es funktioniert?
Keine Ahnung. Also ich dachte, es gibt, ich bin ja auch so...
Na, jetzt nicht nehmen wir nochmal, also angenommen, du stehst vor so einem Haus.
Ich stehe vor dem Haus und es ist, also Haus des Lehrers, 24 Stockwerke, 23 Stockwerke, irgendwie so groß.
Naja, es sind so 13.
Mhm. 13? Ja, ich bin so relativ klein, für mich sind es 23.
Die oberen 8 blinken.
So, und in jedem Zimmer geht die Lampe aus, dann irgendwo in zweiter Etage weiter runter geht wieder eine Lampe an, dann geht die wieder aus, eine Etage oben drüber wieder an. Scheinbar zufällig, und du denkst im ersten Moment, da stehen wirklich Leute, machen das Licht an und aus. Nach einer halben Stunde, es war irgendwie auch hundekalt, also länger hat es mal auf dem Alex nicht ausgehalten. Denkst du dir, okay, also dann werden da doch nicht Leute rumstehen. Und dann dachten wir, da hat irgendjemand einen Stecker reingesteckt, all diese Lampen, irgendwie, da gibt es ja irgendwo eine Schalttafel, angezapft, das Ding in einen Rechner geschoben und dem Rechner gesagt, du schaltest jetzt rein zufällig die Lampen an und aus. Ja. Ihr habt's gemacht, wie hat's funktioniert?
Im Wesentlichen so, nur dass die Funktion reiner Zufall eigentlich nicht vorkam. Sondern da wurde noch ein Programm geschrieben, was den Leuten da draußen die Macht gegeben hat, ihre eigenen Zufälle
zu erzeugen. Aber das ist ja erst der zweite Schritt. Also erstmal muss man sich natürlich überlegen, wie kriegt man das Licht in das Fenster. Also um es vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, Blinklights war das Projekt, was 2001 am 11. September eingeschaltet wurde und im Februar danach, im 2002 wieder aus. Also so knapp 6 Monate lief das. Und die obersten 8 Etagen waren halt so beleuchtet, dass jedes Fenster zum Pixel wurde. Da hatte man dann eben so einen Bildschirm. Naja, und wir hatten eben so die Idee gehabt vorher, weil eigentlich wollten wir ja eine Party machen, 20 Jahre CCC, lalala, und die Party haben wir dann nebenan gemacht und dann stand dieses Haus halt so dunkel da rum und man dachten uns, was machen wir denn da drauf? So, und dann wurde eben diese Idee geboren, da vielleicht auch mal Bilder anzeigen zu können, dann war man relativ schnell zu dem Wunsch, eben auch ein interaktives Spiel darauf
spielen zu können. Eigentlich war es, glaube ich, begann es wie viele Dinge mit einem Anruf, die, glaube ich, die Frage beinhaltete, was muss man tun, um Tetris auf dem Haus zu spielen. Ich glaube, das war die Ursprungsintention.
Die erste Idee war da halt, was draufzuschreiben. Die erste Reaktion auf diese Idee war, naja, dann kann man ja auch gleich Tetris drauf spielen. Und dann kam dieser besagte Anruf. Wie auch immer, auf jeden Fall fand sich dann innerhalb kürzerer Zeit ein Team, was sich um einen Tisch gesellte. Und dann wurde halt einfach darüber nachgedacht, was in aller Welt muss man tun, um das möglich zu machen. Und zwar so, dass man es auch noch bezahlen kann. Naja, und da haben wir uns dann eben was ausgedacht, was am Ende auch ganz gut funktioniert hat. Und es war alles Standard Baumarkt und Billigheimer Technologie, die man eben bei Konrad und bei Obi sich zusammen kaufen kann. Erstmal ein paar Ständer gebaut aus Dachlatten, ganz normale Baustrahler dran gehängt, an jeden Baustrahler unten an der Strippe ein Relais, sodass man das Ding eben an- und ausschalten kann, so richtig schön mechanisch mit Klack, Klack. Und dann gingen eben viele kleine Kabels von diesen Relais in die...
auf den Tisch. Die gingen erstmal auf den Tisch.
Diese armen, dicken Kabelstränge.
Genau. Da gab es so einen Tisch und da führten dann irgendwie so unzählige Kabel hin und wurden dann auf diesem Tisch mehr oder weniger direkt drauf miteinander verlötet.
Viel Heißkleber,
genau. Und das sah alles ganz... diese ganze Installation sah nicht so aus, als ob sie überhaupt funktionieren könnte, geschweige denn...
Oder in einem großen Knall einmal funktioniert.
Genau. So, und dahinter war dann einfach ein Rechner, der mit so Steckkarten über die notwendigen I.O.-Ports ausgerüstet wurde. Also sozusagen jede einzelne Leitung separat mit einem Du bist an oder Du bist aus Signal versorgen kann. Und dahinter wiederum Software, relativ einfach gestrickt, die halt im Prinzip dieses abstrakte Modell eines Bildschirms auf diese Leitung umgesetzt hat. Also Pixel links oben in dem Bild ist letzten Endes Etage 12, Fenster 1. Ganz simpel. Ja, und dann geht es halt an und aus.
Also. Schon hat's geblinkt.
War eigentlich wirklich kein Big Deal. Es wurde dann halt ein bisschen pfiffiger dadurch, dass wir an diesen Computer dann noch einen anderen Computer rangefrummelt haben. Der war über eine ISDN-Telefonleitung mit dem Telefonnetz verbunden, sodass man eben auch anrufen konnte bei diesem Rechner. Das heißt, der Rechner war in der Lage festzustellen, da kommt ein Telefonanruf, dann hat er den angenommen und dann war er auch in der Lage, diese Tontasten auf dem Telefon, also diese DTMF-Töne, wie sie so schön heißen, zu analysieren, sodass man eben mit den Tasten direkt
Kommandos das Licht an- und ausmachen
kann. An diesen Rechner, genau. In dem Fall war es halt das Spiel Pong. So dass man eben angerufen hat, dann ging das Spiel Pong los, links ein Schläger, rechts ein Schläger, dazwischen der Ball, der immer hin und her geht und dann spielte man eben gegen den Computer. Und wenn noch einer angerufen hat, dann haben eben zwei miteinander
gespielt. Es stehen zwei Leute an der Straßenbahnhaltestelle und spielen auf dem Hochhaus gegenüber Pong.
Genau.
Richtig. Großartig.
Oder auf dem Fernsehturm war die Aussicht noch etwas besser.
Das war Blinklights. Und dann kamen halt so irgendwie so Leute und dann so irgendwie, ja wie kommt man denn überhaupt auf so eine Idee? Ja, und dann mach ich so, ja, wie kommt man denn auf so eine Idee nicht? Hm. es war für uns so vollkommen selbstverständlich eigentlich, dass man diesen Gedanken dann mit dem Haus pixeln, also das war ja auch, muss man dazu sagen, nicht das erste Mal, dass so eine Matrix auf einem Haus erschien. Das haben andere schon vorher gemacht, schon Jahre vorher. Was neu war bei Blink Lights in dem Sinne war eigentlich nur diese Sache mit dem Telefon, das zu verbinden, und dadurch wurde es halt für die Leute einfach greifbarer. Sie konnten irgendwie dieses Telefon in die Hand nehmen, konnten eine einfache Telefonnummer anwählen und auf einmal änderte sich alles. Und sie merkten einfach, sie sind direkt mit diesem System im Kontakt und das ist jetzt ihr Ding. Und dann haben sie eben auch gespielt, wie die Blöden.
Blink Lights, Schrauben 2.0.
Genau.
Die Chaos Radio Hobbyothek. Heute hier auf Fritz, genau. Noch anderthalb Stunden, 0331 70 97 110. Solltet ihr ähnliche Dinge veranstaltet haben oder vorhaben, das zu machen, das ist genau der Punkt, wo man fragen kann, prahlen kann oder aber auch sagen kann, ich komme hier nicht weiter, so ihr denn Fragen habt. Am Telefon ist Pascal aus Berlin. Hallo Pascal, grüß dich.
Hallo.
Wie können wir dir denn helfen?
Also ich habe das Problem gehabt, dass ich überlegt habe, ich will mir auch ein kleines Gerät bauen, also was jetzt war, tut nicht so viel zur Sache, aber dazu hätte auch irgendwie eine Leiterplatte gehört und ein paar Bauteile drauf gelötet, und da dachte ich mir, das könnte man eigentlich auch für ein paar Euro verkaufen und ein bisschen Geld damit verdienen, so nebenbei, neben meinem Studium. Und dann ist mir eingefallen, dass es dieses blöde Elektrogerätegesetz gibt, also was ja eigentlich gar nicht so blöd ist, weil es die Umwelt schützt und so. Aber da muss auch jemand, der eine kleine Anzahl von Elektrogeräten herstellt, muss sich bei der EAR, heißt sie, glaube ich, anmelden und damit halt seine Entsorgungskosten für diese Elektrogeräte bezahlen.
Wenn du sie sozusagen in kommerzieller, kaufmännischer Absicht verkaufen willst und damit Gewinnerzielung machst.
Das mache ich ja, wenn ich sie herstelle und dann für so verkaufe, dass ich Geld damit verdiene. Das
hängt auch ein bisschen davon ab, in welcher Form du sie darbietest. Wenn du zum Beispiel eine Platine anbietest, die als Bastelsatz deklariert ist, dann fällst du da nicht unter irgendwelche Geräteverordnungen, sondern du hast da einen Bastelsatz zum Zusammenbauen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen quantitätsabhängig, wie viel Stückzahlen du da gedenkst umzusetzen. Also ich glaube, wenn man sich da noch ein bisschen schlauer macht, dann wird man feststellen, dass man da unter all diese Verordnungen gar nicht fällt. Hängt jetzt natürlich ein bisschen davon ab, ob dein kleines Gerät so Sachen wie Netzspannung involviert oder so, denn sieht es unter Umständen doch wieder anders aus. Aber
was ein USB-Gerät oder sowas könnte irgendwie da drum rumkommen oder
wie? Solange du da die Warnhinweise ordentlich dazu schreibst, dass das für Bastler ist und dass es zum selber löten ist, bist du da, denke ich, komplett raus. Selbst wenn du mit 220 irgendwas oder 230, also mit Spannung, echter Spannung was machst, immer als Selbstbauprojekt deklarieren und schon auf der Website keine Verantwortung für etwaige Schäden und Achtung Hochspannung und so weiter raufschreiben. Auch die Müllverordnung ist, denke ich, bei Selbstbauprojekten, also typisch ist, dass die Leute die fertige Platine anbieten und die Teileliste bei Reichelt.
Ja.
Und dann braucht man bei Reichelt nur Ja, ich will zu klicken und sich das dann zu Hause aufzulöten.
Ja, okay, dann muss man löten, ja.
Wenn du es aber als fertige Kiste verkaufen willst, mit Preisschild dran und allem drum und dran, dann fällst du in eine andere Baustelle. Genau.
Ja.
Ja, dann viel Glück beim Reichwerden.
Aber auch das ist nicht so dramatisch. Also das lizenziert, also alle Bauteile, die man heute so bekommt, sind sowieso RoHS, also haben diese Norm, dass da kein Blei drin ist und was nicht alles. Und man muss eben in seine Kalkulation mit einbeziehen, dass man so und so viel Geld schon mal abdrücken muss für die Rücknahme des Gerätes, also für die Entsorgung des Mülls am Ende. Das ist aber letztlich ein Kostenfaktor und man muss eben da ein bisschen Papierkram erfüllen. Das ist aber nicht unmachbar, sondern das muss man halt einmal machen. Da muss man sich mal zurechtklicken, wo man sich, weiß ich jetzt auch nicht auswendig, wo man sich hinwendet und dann Papiere ausfüllen, Geld bezahlen, fertig.
Solltest du aber einen Rechner bauen wollen, der irgendwas mit Fenstern zu tun hat und nicht funktioniert, sowas gibt's schon.
Ja, das habe ich gerade gehört.
Ich glaube, die Industrie- und Handelskammer kann dir da möglicherweise weiterhelfen.
Oder
mit diesen lästigen Anfragen, welche Verordnungen denn jetzt hier bitte zu beachten sei oder ob du da drunter fällst oder nicht, das würde ich da jetzt mal so
gefühlt
als den richtigen Ansprechpartner. Zumindest sollten die den richtigen Tipp geben, wer das denn genau weiß.
Die Bestücker wissen das auch. Also wenn du eine Platine fertigen lässt und die bestücken lässt, der Bestücker, der weiß das. Und
der muss, wenn ich die bestücken lasse, dann muss ja eigentlich derjenige, der die bestückt hat, das bezahlen, oder?
Nee, das sind Dienstleister. Denen sagst du, was sie tun sollen und dann tun die das. Aber die haben Erfahrung damit.
Gerät hergestellt.
Ja, nee. Bleibt ja dein Ding so. sozusagen, trotz alledem, und du verscherbelst das in irgendeiner Form. Da hat der Bestücker jetzt nichts mit zu tun.
Na gut.
Pass auf, Daniel Düsentrieb, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück beim Reichwerden. Sollte die erste Million quasi überschritten sein, kannst du ja dem Chaos Computer Club eine dezente Spende zukommen lassen. Aber die freuen sich.
Ne?
Ja. Tschüss, Pascal.
Tschüss.
0331 70 97 110, Sachen, an denen ihr dengelt oder die ihr gedenkt zu dengeln, darüber kann man hier heute reden im Blue Moon. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Martin aus Weißensee, der will was zu Grafikkarten erzählen, und Thomas aus Sachsen ist auch gleich dran. Gerade kam noch ein Anrufer, der noch anmerkte, dass solltet ihr an elektrischen Geräten bauen oder elektronischen Geräten und die verkaufen wollen, dann musst du auf jeden Fall ein CE-Zeichen drauf und eine EMV-Nummer. Also steckt da keinen Unsinn zusammen.
Hallo ihr Lieben, hier ist die Mieze von Mia. Wir planen einen Riesenzirkus in der Arena, und dabei geht es nicht nur um Feuerschlucker und Stelzenlaufen, sondern vor allen Dingen geht es darum, zu tanzen, zu rocken und sich verzaubern zu lassen. Wir freuen uns auf euch.
Fritz präsentiert Mia, live in Berlin, mit Gästen aus ganz Europa. Samstag, 21. Juli, ab 19 Uhr in der Arena Berlin.
Mehr Infos, fritz.de.
Mia auf Zirkustour, live bei Pop the Rob. Und das hört man.
2:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Matthias Kerkhoff.
Bei der Bewachung von Globalisierungskritikern soll die Polizei offenbar Hilfe von der Deutschen Bahn bekommen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, Zugbegleiter in Fernzügen seien angewiesen worden, potenzielle Demonstrantengruppen, die in Richtung Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sind, an die Polizei zu melden. So könne möglichem Gefahrenpotenzial frühzeitig und konsequent entgegengewirkt werden, hieß es. In Potsdam haben etwa 1000 Menschen gegen den G8-Gipfel demonstriert. Sie zogen Richtung Schloss Sizilienhof. Dort hatten sich vorher die Außenminister der G8-Staaten getroffen, um den Gipfel in Heiligendamm vorzubereiten. Nach Polizeiangaben verlief die Demonstration überwiegend friedlich. Norwegen ist einer Studie zufolge das friedlichste Land der Welt. Schlusslicht ist der Irak. Der steht im Global Peace Index, der erstmals in London veröffentlicht wurde. Der Index listet mehr als 120 Staaten auf. Deutschland kommt in puncto Friedlichkeit auf Platz 12. Die USA liegen auf Rang 96, nur knapp vor dem Iran. Ebenfalls am Ende der Rangliste befinden sich Israel und Russland. Eine Meldung vom Sport. Fedic Magath wird neuer Sportdirektor und Trainer beim Fußball-Bundesligisten Wolfsburg. Das haben die Niedersachsen nach einer Aufsichtsratssitzung bekannt gegeben.
Wetter.
Nachts anfangs im Berliner Raum mit in Ostbrandenburg aufgelockert, nach Westen hin gering bewölkt und klar. Überall bleibt es trocken. Die Tiefstemperaturen der Nacht liegen zwischen 7 und 12, in Berlin um 9 Grad. Morgen zunächst viel Sonne, im Tagesverlauf dann lockere Quellwolken. Es bleibt überall trocken, 20 bis 24 Grad.
Verkehr.
Wir haben keine Meldungen, wünschen gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue Moon.
Chaos Radio 124 im Blue Moon auf Fritz am heutigen 30. Mai 2007. Vom Chaos Computer Club sind Tim, Steini und Fiedel da. Wir reden heute über Schrauben 2.0 / die Chaos Radio Hobbythek. Schöne Überschrift gefunden, oder?
Ja, super. Ja.
Nee, es geht. So,
hebelst meinen Titel aus.
Ja, na, dein Titel war Hands-on Hacking.
Ja, nee. Vielleicht ist deins besser, aber mir ist nichts eingefallen. Ich war abgelenkt. Ich musste Küche bauen.
Ja, es geht, genau, da ist das Beispiel, es geht um Bauen. Vielleicht war da auch die Inspiration, Dinge bauen, zusammenschrauben und Erfindungen erfinden, die bis jetzt die Welt noch nicht gesehen hat und die Welt aber brauchen sollte. Wir hatten gerade, im Chat tauchte ein Toaster auf? Ein Roboter, der Toast selber beschmiert?
Ja, der möchte nicht anrufen, traut sich nicht. Kann er ruhig trotzdem mal machen.
Erzählst du vielleicht mal
an. Das ist genauer weiß ich dann nicht. Hier steht, Wichi schreibt, er hat einen Roboter gebaut, der Butterbrote schmiert, aber er traut sich nicht anzurufen, weil wir ihn bestimmt verarschen. Also wir verarschen
ihn. Nein, ruf bitte an. Interessante Frage ist, A, muss man das Brot vorher schneiden? Macht er das selber? B, kann der auch Honig?
Ja, wir haben viele Fragen. Ruf an.
Ja.
Los.
Du hattest gerade, du hast gerade auch erzählt von einem Toaster, der so eine Matrix auf den Toast drauf brennt.
Ja, gibt es jetzt wohl, also so Toaster, die Logos toasten, gibt es wohl schon länger.
Na, es gab vor 7 Jahren den Toaster, der das Fritz-Logo auf
genau,
den Toast geknallt
hat. Genau, ist ja auch eine sehr naheliegende Idee und jetzt letztens lief einer über meinen Bildschirm, der macht wohl so Dot-Matrix-Style, beliebige Bilder in deinen Toast rein mit irgendeiner kleinen Auflösung, aber erkennbar irgendwie. Kriegt man wahrscheinlich kalten Toast, aber dafür schön illustriert.
Was, ob und wenn ihr an solchen Dingern dengelt und ob das auch mit Vollkorntoast geht, wenn man das sieht, dann wäre interessant, das zu erfahren. 0331 70 97 110 oder aber im Chat. Der nächste am Telefon ist Martin aus, steht hier gar nicht. Hallo Martin, wo kommst du her?
Aus Weißensee.
Aus Weißensee.
Das ist Berlin.
Ja. Was ist dein Begehr?
Und zwar, ich habe eine Grafikkarte, die vom Hersteller aus nicht auf Internetseite ersichtlich ist. Das ist sehr kurios. Ich war bei Mediamarkt, bei Saturn, also bei eigentlich allen großen Fachhändlern, sprich auch bei den kleinen. Und diese Grafikkarte, die ich habe, die kennt kein Mensch. Die kennt nicht mal dieser Hersteller selber.
Ist das vielleicht ein CD-ROM-Laufwerk?
Nee, das ist eine ATI 128 Bravo XT.
Und was hast du damit gemacht?
Ja, die hatte ich mir gekauft, natürlich, weil ich Onboard hatte Grafik und das bringt ja beim Spiel nicht viel. Hatte sie mir gekauft, das ist eine schöne 256 MB mittlerweile, kurioserweise. Jetzt habe ich das Problem. Hatte mir die neuen C&C-Teile gekauft, konnte genau, ich glaube, eine halbe Stunde spielen. Zack, war der Monitor aus kein Eingangssignal ersichtlich.
Ja, willst du jetzt deine PC-Probleme schildern oder hast du selber was gebaut?
Nee, also ich hatte extra bei dem jungen Mann gesagt, wegen der Grafikkarte, weil mich jetzt interessieren wird. Oder ich kann keine Spiele mehr spielen.
Hm. Oh Gott. Ja. Naja, das dann musst du dir Heißkleber kaufen und mal selber was bauen.
Achso, ich dachte, ihr könnt mir helfen, weil ihr dort, denke ich mal.
Nee, Ferndiagnosen von Grafikkartenproblemen sind tatsächlich
nicht schwierig. Unser Thema. Das ist wie in meinem Auto, klappert links, was ist denn das? Martin, wir fürchten, wir können dir da nicht wirklich weiterhelfen, wenn du da, wenn es der Hersteller nicht weiß und sonst keiner, vielleicht gibt es irgendein Internetforum, die dir da weiterhelfen können, dann muss man mal Google anwerfen.
Okay.
Ja?
Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, ne?
Tschüss.
Ja, auch. Tschüss. Genau. Wir sind auch keine wir sind schon eine Beratungssendung heute, aber nicht für eure PC-Probleme als solche. Nee. Ja, genau.
Was steht denn auf Ihrem Monitor? Eine Blumenvase.
Ja. Viele, du wolltest eine Ode aussprechen?
Ich dachte, man müsste sowas bestimmt mal tun an die wesentlichen Dinge, die sozusagen den Bastelalltag überhaupt erst ermöglichen. Da fallen mir halt spontan so.
Was braucht man denn genau?
Ja, also ich glaube, drei unverzichtbare Ingredienzien sind Heißkleber, Kabelbinder und in bei mir persönlich abnehmendem Maße Gafferband. Ansonsten gibt es da bestimmt auch noch mehr.
Oh ja, also
viel mehr.
Und was ich auch total super finde, wenn man jetzt mal ein bisschen größer denkt, Spanngurte.
Spanngurte.
Also wir haben wegen unserer zweiten Blinkenleitinstallation wie viel haben wir gekauft?
200.
Nur? Nee, es waren mehr.
Wir brauchten 200, wir haben wahrscheinlich ein bisschen mehr gekauft.
Ja, wir haben einfach eine irre Anzahl an 3 Meter Spanngurten gekauft und ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie geil große Mengen an Spanngurten sind. Man kann sich auch mit so Spanngurten einfach alles bauen. Nimmst du ein paar Paletten, mit Spanngurten kriegst du irgendwie alles zusammen, kannst du Duschen draus bauen, kannst du Häuser draus bauen, kannst alles draus bauen. Großartig. Ich schreibe Spanngurte noch mit auf die Liste. Steini, hast du noch was?
Was?
So coole Dinge, die man so braucht. Heißkleber, Gaffer, Kabelbinder, Spanngurte.
Akkuschrauber, Spackschrauben, Lötkolben, Kolophonium.
Das ist ja eher so, ja, Werkzeug braucht man natürlich immer irgendwie, aber so, ich sag mal, universelle Verbrauchsmaterialien.
Ja, ich glaube, mit Kabelbindern kommt man schon echt ganz schön weit. Aber das ist ja im Wesentlichen alles immer so zum Festmachen, ne?
Ja, Befestigung, aber ich meine im Grunde genommen.
Ja, aber damit hast du echt zu tun, also dauernd.
Ist Befestigung schon so ein
Thema? Also ohne Heißkleber geht gar nichts. Gut. Das ist wirklich ganz weit vorne.
Während sich die Experten hier noch streiten, fragen wir mal Sven aus Lichtenberg. Der hat sehr viel in seiner Wohnung selber gebaut. Hallo Sven.
Mahlzeit, Abend, was auch immer, ne?
Was braucht man?
Oh, ein Bolzenschussgerät?
Doch, kann man prima Kabelschellen an den Wand mit festmachen.
Zum Beispiel keine Schränke an die Wände knallen, ne?
Ja, genau.
Aha. Bei Stahlbetonwänden ist das notwendig, ne?
Meine Elektriker machen das auch gern.
Echt, dann ballerst du einfach den Bolzen da direkt rein.
Ja, ich hab's auch schon geschafft, das Ding durchzuhauen. Also, da hat sich die Nachbarin gefreut.
es ist aber niemand zu Schaden gekommen, hoffentlich.
Nee, nur ein Bilderrahmen ist runtergesegelt. Ich finde das vielleicht lustig. Meine Hausratsversicherung fand das nicht gut.
Ja, ist klar. Ich meine, du kannst auch so einen mechanischen Tacker nehmen.
Ja, der geht aber nicht in Stahlbeton.
Echt? Und mit dem Bolzen kommst du in Stahlbeton rein?
Ja, sicher. Das Ding setzt da an. Das hat so einen Wumm. Damit kannst du auch quer, wenn du hier Gipskartonwände hast zum Beispiel, das Ding haust du durch fünf Wände.
Da gibt es auch dieses kuriose Foto von einem, der sich aus Versehen so einen Nagel quer am Kiefer vorbei in den Kopf gerammt hat, ohne es gemerkt zu haben. Wohlgemerkt, er meinte, er hätte dann irgendwie so komische Zahn- und Kopfschmerzen. Und der Zahnarzt konnte ihm nicht weiterhelfen. Dann haben sie ihn mal geröntgt und dann haben sie diesen Bolzen da im Kopf stecken gefunden.
Nein.
Oh, nee, er hat tatsächlich aus Versehen an allem vorbeigeschossen und er hat es war kein Problem. Aber er hat es halt auch nicht gemerkt, weil das Ding ist losgegangen. Das hat eine derartige Wucht, das merkst du nicht. Ja.
Children, don't try this at home.
Ja. Gut, Deutsch, lass dir das mal durch den Kopf gehen, wa?
Ja. Pass auf, Sven, also ehe du mir jetzt auch noch erzählst, dass du wahrscheinlich irgendwie mit einem handelsüblichen Kanonengranatwerfer deinen Toast fabrizierst, was baust du alles in deiner Wohnung?
Oh, ich habe viel verändert. Ich habe zum Beispiel dadurch, dass die Küche sehr, sehr klein ist, die hat gerade mal, ich glaube, lasst mich lügen, 4 Quadratmeter, wirklich viel Platz ist da nicht. Und da musste ich natürlich Marke Eigenbaum in eine eigene Küche reinsetzen. So ein bisschen da Holz besorgt, ein bisschen da Holz besorgt. Und wenn man gerade dabei ist, dann kann man natürlich auch gleich einen kleinen TFT einbauen, einen kleinen Rechner oben im Schrank reinsetzen, das Ganze miteinander vernetzen. Man möchte natürlich auch Musik hören, ne? Und nicht nur Radio, man möchte ja auch seine gute Musik hören, ne? Das gleiche im Wohnzimmer, ne? Man möchte ja auch vernünftig Fernsehen gucken, man möchte ja nicht aufstehen unbedingt und jetzt genau den Film suchen. Dann greift man einfach auf die Festplatte zu vom Hauptrechner und dann kann man gucken, was man will, zum Beispiel. Ja, also man vernetzt sich sozusagen auf gut Deutsch.
Und das passiert per Kabel oder Wireless?
Nee, Kabel. Wireless LAN wäre hier ein bisschen problematisch. Ich wohne im 11. Stock, wenn ich dir sage, dass dieser Stock nachträglich aufgesetzt worden ist und hier so viel Furniereisen drin steckt, da werde ich kein Signal kriegen. Ja, und übrigens, was ich noch sagen wollte, zu dem Kollegen, der vor mir war, die Grafikkarte kann keiner kennen oder selten jemand kennen. Das ist Marke Eigenbau, das ist ein Bastelset gewesen. Man hat aus einer RTI Radeon 1500 Pro eine Bastel-mich-selbst-Grafikkarte gemacht.
War ja doch nicht so falsch. Ihr wusstet es nicht.
War nicht ganz falsch, ja. Aber er hat es wahrscheinlich nicht selber gebastelt. Ja, ich kannte das daher, weil ich das auch schon mal gemacht habe. Aber das nimmt ein böses Ende mit dem Motherboard. Nicht gut.
Ist so, na, an Grafikkarten rumzubasteln.
Na es gut. Gibt gute Bausätze, also es macht ganz viel Spaß. Ja, also wenn man zum Beispiel eine alte Elsa Vectory 3D Prophet mal einen großen Lüfter drauf setzt, vorher noch den schönen kleinen Prozessor runterlötet und einen besseren drauf lötet, was meinst du, was das für schickes Bild macht? Wird zwar scheiß heiß, kannst ein Steak drauf brutzeln, aber dafür ist ja der neue Lüfter da, wa?
Okay.
Und was hast du jetzt, was macht denn, was mich mal interessieren würde, was machst du mit dem Bildschirm in der Küche?
Rezepte. Naja, also ich muss ja das Ganze irgendwie ein bisschen steuern. Also wenn ich dann mal Langeweile habe oder am Wochenende da sitze und mein Frühstück zu mir nehme, dann kann ich da meinen Film gucken oder meine Serie, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe.
Das ist mehr so ein Fernseher.
Jein, multimediamäßig kann man sagen. Man kann ja alles damit machen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel gar keinen Bock habe, ach Mensch, Hausaufgaben, musst du jetzt extra noch rübergehen und gucken, wo das alles hast, kann ich da mal schnell ins Internet schlüpfen.
Ich meine, du hast bei einer 4 Quadratmeter Küche auch einen echt langen Weg zu deinem Schreibtisch.
Aber so als Rezepteserver?
Ich habe eine 60 Quadratmeter Wohnung, also ich habe das mal gezählt. Die Schritte sind genau exakt im Mundo 12 Schritte. Ja, das sind 12 Schritte zu viel.
Und wie wir alle wissen, länger als 2 Fahrzeuglängen laufen, ist Landstreicherei.
Richtig. Ja. Nee, also das muss nicht sein.
Okay, hast du schon mal drüber nachgedacht, deine Küche so weit zu automatisieren, dass du vielleicht gar nicht mehr hingehen musst?
Habe ich mir auch schon überlegt. Du musst lachen. Ich habe es ja schon geschafft, mir unter meinem Schreibtisch einen Kühlschrank runterzubauen, weil ich Langeweile hatte.
keinen Bock hatte.
Ja, okay, da ist die Küche ja wieder ausgelagert. Ich dachte so, also ich träume ja immer so ein bisschen davon, so eine Nutrimatik, so eine Maschine zu haben, die mir dann die ganzen Zutaten auch aus so automatisierten Abfüllsystemen, Spendern einfach alles zusammenmengt. So, mach mal Teig.
Nennst doch einfach Büchsenfraß.
Du weißt wirklich
nicht. Nein. Aus roh, das meine ich ja gerade, aus frischen Sachen. Du hast halt irgendwie so einen Gewürzspender, so einen automatisierten und dann so einen Teigkneter und dann kommt da irgendwie das Ei direkt aus dem Kühlschrank rausgefettert. Naja, aber ich meine...
Und dann geht der Strom aus und dann weißt du nicht, wie man sich ein Müsli macht.
Genau, Huga, wo geht Feuer an?
Ja, klar.
Ja. Naja, wenn der Strom ausgeht, sind wir alle ein bisschen, stehen wir alle doof da.
Nö, auch da gibt es dann Kerzen und dann nimmt man sich ein Buch und dann liest man eine Runde.
Ja. Das sagt mir der Typ, der sich irgendwie Internet in die Küche legt.
Da musst du zum Regal gehen, hast du das bedacht?
Hast du recht, dann ist ja dunkel. Nee. Was mir aber noch auffällt, ihr habt jetzt vorhin jemanden gehabt, der sich angeblich nicht getraut hat, wegen seinem Roboter.
Der Buttertoast, der Butterstollenroboter.
Genau.
Na, ich habe hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, einen Real Robot. Sagt euch das was?
Mir nicht.
Es gab vor bestimmt zwei Jahren, ja genau, vor zwei Jahren gab es dann nicht mehr, sie haben es jetzt abgesetzt, gab es mal eine Zeitschrift, da konntest du dir per Hand einen Roboter zusammenbauen.
Ach ja, ich erinnere mich.
So geil das Teil, ich habe zwei Stück hier zu stehen.
Sind diese leicht bläulichen, ne?
Gibt's auch in Rot.
Gibt's auch in Rot, ist gut. Für Mädchen.
Ja, nee, dann ist er aufgepinnt, hat dann Spoiler vorne dran und hinten einen Heckspoiler. Mit denen kannst du sogar Fußball spielen. Die spielen gegenseitig Fußball. Da gibt es so einen digitalen Ball, der ist dann auch mit viel Technik ausgestattet, mit Infrarot und Piepsignal. Und dann hast du ein Tor, da ist ein Bewegungssensor drin und dann können spielen die da Fußball halt. Das ist richtig lustig, der Teil.
Ja, ich erinnere mich an die Geschichte, da gab es sozusagen dann zu jeder Ausgabe der Zeitschrift irgendwie noch einen neuen Sensor.
Wenn ich dir mal erzähle, was der Spaß gekostet hat, ich habe mir das mal durchgerechnet, es sind 128 Zeitschriften.
Das war genau das Geschäftsmodell des Herstellers, wollte ich mal denken.
Richtig, aber ich sag mal so, es war wie Finanzkauf auf gut Deutsch, ja. Ich habe immer genau bezahlt, war nicht irgendwie auf Raten, sondern es war immer meins. War ja praktisch. Ja, ist genauso mit meinem Schreibtisch. Den habe ich mir auch zusammengebastelt aus vier Arbeitsplatten, zwei Stahlregalen, ein Stahltee-Träger und ein Obermast.
Das klingt nach dem nicht Schreibtisch, sondern Schreibzimmer.
Ja, jein.
Klingt mehr nach einer Schreibfabrik, wenn du mich fragst.
Ja, ich habe schon mal das Glück gehabt, dass mein Schreibtisch unter vier Monitoren und drei Rechnern zusammengebrochen ist. Und seitdem gibt's das nicht mehr.
Aha, also anstatt dir TFT-Monitore zu holen, holst du den Stahlträger, einen T-Träger rein.
TFT-Monitore haben einen kleinen Mankel. Die Farbe ist nicht so schön kräftig. Was zum Beispiel Fotos angeht. Sie sind nicht so schön kristallklar. Und man kann nicht so schön mit 3D-Brillen gucken.
Das machst du die ganze Zeit?
Ja, wenn man zum Beispiel Spiele spielt wie Counter-Strike oder Battle Royale oder zum Beispiel, dann brauchst du man schon eine 3D-Brille. Macht schon mehr Spaß.
Okay, Sven, auch an dich die nächste Frage. Welches Projekt steht als nächstes auf deinem Notizzettel?
Der Flur.
Der ist auch noch nicht online.
Der ist auch noch nicht online. Da möchte ich ein integriertes, in der Gipswand versenktes TFT-Modul versenken. Wow.
Warum?
Warum? Weil ich darüber dann alles steuern will. Ich habe dann demnächst vor, dann zum Beispiel automatisch runterfahrende Rollladen, weil ich ja nun genau die Sonnenseite habe, dann so Fensterrollladen runterfahren.
Du hast so viele, glaube ich, so viele amerikanische Filme geguckt, wo man in sein Apartment kommt, einmal auf die Wand drückt und dann geht automatisch die Musik an und die Lampen gehen aus.
Oder? Ja, warum nicht? Ich habe zum Beispiel auch in mein Badezimmer zwei Boxen und in meinem Wohnzimmer ein Surround-System und die sind alle miteinander gekoppelt. Wenn ich ins Schlafzimmer die Musik ausmache, geht's im Wohnzimmer an und dann kann ich da mich halt hinsetzen und dann die gleiche Musik weiterhören.
Ich wünsche dir viel Glück und ganz kurz die Bitte, wenn du an deine Fenster guckst, lass da keine Rouladen runterkommen. Das ist unangenehm, besonders wenn die Sonne drauf scheint.
Alles klar, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst euch nicht ärgern, bleibt weiterhin so lustig, cool und locker drauf, wie ihr seid.
Auf keinen, mach bitte keinen Blödsinn mit diesem Bolzenschussgerät. Das klingt sehr abenteuerlich.
Ich habe momentan keine Bolzen da, ich muss mir erst welche kaufen.
Freunde, die ihr bei Sven in der Nähe wohnt, ihr könnt jetzt losgehen und eure Altstoffe wegbringen. Tschüss.
Tschüss.
Hoppala.
Das bringt mich übrigens gerade noch hier auf den Punkt, was natürlich super populär ist, was viele Leute benutzen, hat aber bisher noch keiner erwähnt. Es gibt ja von Lego auch diese Roboter-Serie. Das angefangen hat es mit diesen Mindstorms. Das war so die.
Das ist der Nachfolger von Lego Technik irgendwie, ne?
Ja, weiß nicht,
wie man das... Nachfolger nicht direkt.
Ja, Lego-Technik ist halt so Lego, was auf Mechanik und so weiter ist, aber dann kamen halt die ersten Computersteuerungen, wo eben auch so Sensoren dabei waren. Also Lichtsensor, Abstandssensor, ich weiß nicht ganz genau, so 4, 5, 6 verschiedene Sensoren und eben so ein programmierbares Schaltmodul. Vor einiger Zeit gab es dann ein Update, jetzt heißt es glaube ich NXT. Genau. Und das ist auch ein offenes System, auch unter Linux supported und hat eine eigene Programmiersprache, pipapo. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut, ich weiß nur, dass einige Leute damit am Experimentieren sind und die sind natürlich auch extrem flexibel, allein schon, weil das eben Lego ist und jeder weiß, was man da für irre Sachen bauen kann.
Aber dem muss ich was entgegenstellen. Ne? Fischertechnik ist einfach mal cooler.
Ah, ein Fischertechnik-Freak. Und? Wie weit sind die so?
Naja, da gibt's, die sind jetzt eigentlich noch auf dem Stand von Lego Robotik 1. Da gibt's eben auch so ein Robotmodul. Aber grundsätzlich ist Lego meiner Meinung nach echt wesentlich flexibler. Ist halt so im Prinzip Schüko in klein, also diese Alu-Streben.
Was ist flexibler? Lego oder
Fischertechnik? Fischertechnik ist flexibler. Das ist echt 3D. Lego ist im Wesentlichen 2,5D, sage ich mal. Das heißt, du musst in Schichten aufbauen und du hast dann so Bauteile mit lauter Löchern drin, wo du dann Achsen durchstecken kannst. Mhm. Aber das ist nicht echt 3D. Und Fischertechnik ist halt wirklich 3D. Das heißt, du hast da was, da kannst du vorne, hinten, links, rechts und oben und unten was ranbauen.
Besser
und,
für Kräne.
Ja, besser für Kräne, besser für Automation. Ist ja auch eigentlich entwickelt, um eben so Fertigungsstraßen und Mechanismen auszuprobieren. Und daraus hat sich eigentlich ein Spielzeug entwickelt und das ist um Längen besser als Lego. Mhm.
Es zählt ja heute aber nicht das Spielzeug, sondern es zählt die Projekte, die man so an den Start bringt. Wir haben vorhin über Blinkenlights gesprochen und wir haben Roland aus München am Telefon. Hallo Roland.
Ja, hi.
Nabend.
Grüß Gott. Servus aus München, sag mal so. Ja, ich höre über diesen Webcaster oder was es ist. Mhm. Ihr habt Blinkenlights irgendwie gehört von uns, ganz kurz von euch.
Ja.
Und also ich finde das total cool, wie ihr da mit den Spannkurven rummacht. Und war gleich die Frage, die sich mir da stellte, seid ihr auf dem Chaos Communication Camp?
Ich glaube, wir veranstalten das.
Also, ja, nee, klar, aber ihr als Attraktion seid ihr sozusagen.
Wir sind da, glaube ich, nur als Person eine Attraktion, weiß ich gar nicht, ob wir da was dabei haben.
Naja, sagen wir mal so, Blinkenlights hat auch eine riesige Community nach sich gezogen. Kannst mal schauen, unter blinkenarea.org zum Beispiel, da sind ganz viele Projekte zusammengetragen. Es gibt zahlreiche Nachbauten in allen Formen, Farben, Größenordnungen und Ausführungen. Mhm. Ja. Ich weiß, dass auch einige davon regelmäßig auf Kongressen sind und auch auf diesem Camp wieder. Also es gibt da sowieso so eine Community, die sich da schon sozusagen entwickelt hat.
Mhm. Ne, da muss ich mal schauen, weil ich will jetzt da so ein, oder ein paar Leute wollen jetzt da so ein Village noch bauen auf diesem Camp. Mhm. Nennt sich dann Privacy Village, also es ist so Föbut und AK-Vorratsdatenspeicherung. Also alle Leute, die sich so für Datenschutz organisieren, und da brauchen wir halt noch ein bisschen so Dekoration und so. Und der Werner Blinkenlights natürlich als Gast natürlich ganz super.
Ja, gut, also Blinkenlights ist sozusagen
Schrauben 0.5.
Ist ohnehin CCC und ist immer irgendwie drin, aber wir werden jetzt da keine neue Installation aufbauen.
Stehen zu wenig Häuser rum.
Stehen auch zu wenig Häuser rum. Ist ja halt mehr so für draußen.
Ja klar, nee,
aber es wird keinen Mangel geben. Es gibt keinen Mangel an Projekten, die sich mit blinkendem Zeug beschäftigen.
Wir werden gewiss auch den Lichtwürfel
du hast auch was
Der Lichtwürfel, gerade, ne? Den Fiedel und ich und noch ein paar andere Leute auf dem letzten Kongress gezeigt haben, der wird da hoffentlich ein bisschen stabiler und schicker.
Gebaut habt ihr jetzt auf dem Kongress? Richtig.
könnt ihr vielleicht kurz erklären, was dieser Lichtwürfel ist?
Das war im Prinzip resultierend aus der Idee, Blinkenlights mal einen zellulären Automaten zu bauen. Das sind 1000 winzig kleine Platinen. Ist genau so ein Bastelprojekt eigentlich wie das, worüber wir hier gerade reden. Da haben wir zusammengesessen, Erdgeist, Fiedel und ich, und überlegt, wie würde man es denn machen, wenn man jetzt jeden einzelnen Lichtpunkt, eine Leuchtdiode mit einer eigenen Intelligenz versehen wollte und den einzelnen ansteuern und das auch noch in einem Netzwerk zu betreiben, das man völlig frei konfigurieren und verändern kann. Dabei kam dann die Farbeinheit raus. Also eine Leuchtdiode mit einem Mikrocontroller auf der gleichen Platine. Die haben wir halt designt und 3 Wochen vor Weihnachten noch schnell bei einem Fertiger hier in Berlin machen lassen. Und dann festgestellt, dass wenn man 1000 solche Chips hat und da 3 Kabel rein und 3 Kabel rausgehen, dass man dann 6000 Lötstellen hat. Das hat uns dann so ein bisschen in Zeitverzug gebracht. So, aber am Ende hatten wir was, was schon ziemlich cool geleuchtet hat.
Also so ein 10x10.
Das sah cool aus, ja. Das sah wirklich cool aus.
Es ist ein 9x9x9 Würfel und die anderen Teile, die sind zum Spielen und für andere Projekte. Also 728 oder so Leuchtpunkte. Und deswegen eine ungerade Zahl, damit das Ding ein Zentrum hat. Genau. Ja? Und die kann man in einer beliebigen Farbe, rot, grün, blau oder irgendeiner Mischung daraus ansteuern und das auch so schnell, dass man da Videos drauf anzeigen kann. Also auch 3D-Videos zum Beispiel oder Objekte drin rotieren. Und das wollen wir eben dann nochmal auf dem Camp nochmal in ordentlich, wenn das dann bis dahin wieder fertig ist.
Diesmal ohne 5 laufende Meter Heißkleber.
Und wisst ihr schon, wo ihr das aufstellt?
Ach was. Das sehen wir dann, wenn wir da sind.
Auf dem Acker.
Das siehst du dann, wenn du da bist, sagen wir es mal so. Das wird ja, okay, sicherlich nicht zu übersehen sein.
Das genau. Stimmt, ja.
Aber gut, dass du nochmal das Camp angesprochen hast und diese Villages, das habe ich nämlich vorhin nicht erwähnt. Wir strukturieren das Camp in, schon erwähnt, Villages, Dörfer. Das heißt, Gruppen mit ähnlich gelagerten Interessen finden sich in diesen Villages zusammen, so damit das auch alles so eine geografische Struktur bekommt. Man kann also dann sozusagen, wenn man irgendwie etwas macht, was im Kontext von dem ist, was andere Leute schon machen, sich dann eben auch direkt dort andocken, vielleicht sein Zelt auch direkt da in der Nähe aufbauen und dann eben dort mitmischen. Das ist sehr schön. Es gibt eine große Zahl an Villages. Wenn ihr mal auf events.ccc.de schaut und da auf den Wiki-Homepage-Link klickt, dann gibt es da in dem Wiki zahlreiche Villages bereits. Ich habe es mir jetzt nicht durchgezählt, aber es sind viele.
Mit wie vielen Leuten rechnet ihr?
Ja, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn es 2000 wären. Wir hatten jetzt die ersten beiden Male ein bisschen weniger, aber das Potenzial ist da. Die holländischen Veranstaltungen waren immer schon ein bisschen besser besucht. Mal schauen. Also das lässt sich auch mal sehr schwer vorhersagen.
Kommt auch ein bisschen vom Wetter ab, ne?
Es hängt ein bisschen vom Wetter ab. Es hängt auch so ein bisschen davon ab, inwieweit die Leute verstehen, was da eigentlich vor sich gehen wird. Aber mittlerweile hat es sich ganz gut rumgesprochen. Und wenn ihr noch im Zweifel seid, nochmal schaut euch das Video an vom letzten Mal und dann wisst ihr, glaube ich,
von ja, also so ein, das kann ich auch nochmal unterstreichen. Also solche Camps und solche Aktionen, das lohnt sich echt. Das macht echt Spaß.
Du warst auf dem letzten Camp?
What the Heck war ich, ja.
Auf What the Heck.
Und dramatischer als in Holland kann das Wetter ja nur wirklich nicht werden.
Ja, die holländischen Veranstaltungen saufen immer ab und bei uns brennt immer die Sonne.
Genau, also das, so muss es sein. Nee, also was wir da an Village planen, ich weiß nicht, ob euch das interessiert.
Ja, wir reden ja heute über was, woran schraubt ihr gerade?
Erzähl mal. Genau, also genau. Das ist soll so ein Datenschutz-Village sein, das nennen wir das Privacy-Village. Weil ich weiß nicht, das ist momentan so ein bisschen in den Medien, so Online-Durchsuchung und Vorratsdatenspeicherung und RFID und Zeug, eben was da unser Innenminister alles so für Träume hat. Und da wollen wir ein bisschen so Zelte aufbauen und Diskussionsforen schaffen und Vorträge machen und das ist eigentlich so, dass die Village-Idee, und da haben sich jetzt schon einige Vereine da quasi bereit gezeigt, da mitzumachen. Und da schauen wir mal, wer da noch mitmachen will. Und das ist hoffnungsvoll, dass das irgendwie cool wird irgendwie da.
Ja, super. Super.
Danke für den Anruf.
Alles klar.
Viel Spaß auf dem Camp. Schönen Abend in München. Danke. Tschüss. Dir, ciao. Unser Innenminister ist ja auch Schirmherr vom Linux-Tag, ne?
Ach. Ja, da sind sie, glaube ich, nicht besonders glücklich damit. Also generell mögen sie es natürlich, wenn das Innenministerium unterstützt, aber Herr Schäuble steht natürlich gerade in der Community nicht gerade besonders hoch im Ranking. Vielleicht sollten wir mal auf was hinweisen, bevor wir es wieder vergessen. Es gibt, wir haben es ja schon erwähnt, das Ganze ist auch derzeit ein wirklicher Trend, gerade im Netz. Selbstbauprojekte sind neu entdeckt. Es gibt zum Beispiel von O'Reilly dieses wunderbare Magazin Make, das vor 2 Jahren oder so, glaube ich, rausgekommen ist.
Makezine.com ist, glaube ich, genau, die Webseite.
Makezine.com, also Magazine.com. Gibt auch noch einen Ableger, der sich mit weniger elektronischen Sachen, sondern so mit handwerklichen Sachen, das ist dann Craft und entsprechend craftzine.com. Die haben ein extrem lebendiges Blog, also allein dieses Blog mal zu verfolgen und der Makezine, das ist einfach absurd. Also ich glaube, die posten pro Tag 8 coole Projekte, so mittel ungefähr, vielleicht ist es auch mittlerweile schon mehr geworden. Ich weiß nicht, es ist fast nicht zu konsumieren, aber einfach geile Sachen. Also alles, was Leute so bauen, Hacks aller Art, kleine Sachen, große Sachen, das wird dort dokumentiert. Ähnlich interessant und auch ähnliche Sachen gibt es bei hackaday.com, also a hack a day sozusagen, jeden Tag ein Hack. Ich weiß nicht, ist wirklich jeden Tag einer?
Nee.
Ist schon auch mal mehr oder mal weniger, je nachdem, wie das
aber sehr cool, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele, ganz großartige Ideen. Du sehr zu empfehlen.
Und was auch noch zu empfehlen ist, das hast du dir aber, glaube ich, besser angeschaut, das Instructables.com.
Instructables, ja, das ist im Wesentlichen eine Website für Bauanleitungen. Also so einfach Beschreibungen, wie was gemacht wird. Das ist, also der Trend geht jetzt wirklich in die Richtung, Sachen selber zu machen. Und dann gibt es auch Sites, wo man die dann anbieten kann zum selber, eben zum Verkaufen in kleinen Stückzahlen. Warte mal, hatte ich auch irgendwo notiert. Da haben wir sie, genau. Etsy.com, www.etsy.com. Das ist so die Mutter aller Websites für selbstgebaute Dinge, um die dort anzubieten. Also Einzelstücke, Unikate und so weiter. Dann gibt es hier einen Web 2.0-Ableger in Deutschland, davanda.de. Das klingt auch schon wieder so richtig. Web 2.0.
Klingt jeder Web 1.0.
Was für Sachen werden da angeboten?
Ach, das ist wirklich alles. Also das ist jetzt so vom gehäkelten Topflappen bis zum bis zur selbstgebauten weiß der Geier. Also
Mondrakete.
Mondrakete jetzt vielleicht nicht gerade, aber also so tatsächlich Leute, die Unikate bauen und anbieten. Und das Instructables eben ist eher so eine Community für Anleitung, für Do-it-yourself-Anleitung. Also auch eine gute Quelle, wenn einem mal langweilig ist, man sich überlegt, was könnte man denn mal bauen? Wie kann man mal die Zeit totschlagen, außer vorm Fernseher zu sitzen? Da gibt es ohne Ende Anregungen. Und ist also absolut empfehlenswert, sich da mal so ein bisschen durchzuklicken.
Es gab zwei ganz interessante Stichworte, entschuldige bitte, die hier fielen, die wir in der nächsten Stunde noch klären werden. Das eine ist Wiimote, also die Modifikation der Nintendo Wii und selbstgebaute Drohnen und solche Sachen. Das klären wir gleich. Vorher speziell für Tim und alle anderen, die auch quasi an Radio Interna interessiert sind. Jetzt kommt der sogenannte Opener, also die Musik, die immer zur vollen Stunde sagt, hallo, die Sendung heißt so. Und jetzt ist männlich, pass auf. Das ist die Frau, weiblich Fritz, ne?
Ja.
Blue Moon.
Verrückt.
Irre.
Ja. Blue Moon auf Fritz, Chaos Radio Teil 124 mit Tim Steini und Fiedel vom Chaos Computer Club. Wir reden heute über deine schöne Formulierung ist so toll, ich möchte dir ungern wegnehmen. Also ich sag Schrauben 2.0, die Chaos Radio Hobbythek.
Ist super, wie du magst. Also, ja. Passt auch.
Ihr habt es vielleicht mitbekommen, so ihr in den letzten Minuten reingeschaltet habt, Dinge, die man selber bauen kann, wo der normale Mensch auf der Straße sich an den Kopf fasst und sagt, wieso braucht man das, warum machst du das, kannst du nicht Fernsehen gucken wie jeder andere. Genau. Über solche Dinge reden wir heute. Wir haben über Blinkenlights schon gesprochen, das war die Installation, die ihr 2001 auf dem Alexanderplatz im Haus des Lehrers hattet. Wir hatten schon eine ganze Menge Geschichten und falls ihr auch solche Sachen habt, an irgendwas baut oder an irgendwas verzweifelt seid, dann ruft uns an oder klickt ins Netz fritz.de oder ccc.de, chaosradio.ccc.de. Da findet ihr den Kontakt zu uns. Dann könnt ihr gerne entweder mitchatten oder uns eine Mail schicken oder aber ihr ruft wie gesagt an unter 0331 70 97 110. Bevor wir über Wiimote reden, das finde ich extrem spannend, reden wir erstmal mit Thomas aus, ja woher eigentlich? Namen Thomas, morgen Thomas.
Ja, hallo.
Ja, hallo. Von wo rufst du an?
Von Dammersdorf, Sachsen.
Alles klar. Woran schraubst du am liebsten?
An allen möglichen. Ich bin Mechatroniker und gelernter Stahlbauer. In dem Sinne sehr flexibel bauen, ich Schrauben drehen kann.
Du bist gelernter was? Entschuldigung.
Mechatroniker. Und Stahlbau.
Stahlbau, alles klar.
Also, Fahrzeugbau.
Okay, Mechatronik heißt im Prinzip, du baust robotische Systeme?
Weniger, ich bin jetzt mehr am Fahrzeugbau.
Ich glaube, früher hieß sowas Elektromechaniker.
Mhm.
Okay, aha. Und was baust du da so?
Jo, erst einmal, weil wir hatten vorhin schon mal einen dran, denn da mit der Glasfaser, der da hier seine Fernbedienung durch die Wände schickt.
Genau, der Mensch, der auf seiner Terrasse dringend seine Stereoanlage fernbedienen möchte, da die Fernbedienung zu kurz war, hat er sich ein Glasfaserkabel gelegt, um das zu bauen. Es passt nicht ganz. Und dann kam hier die Anregung, mach doch einfach einen Infrarotsensor, einen Infrarotempfänger und dann dürfte das funktionieren.
Ja, ich krieg euch über Astra Digitalradio an, muss ich sagen. Und ich habe leider das, also jetzt von meiner Wohnstube oben runter über, also nie über Cinch, die kriegst du ja nicht 20, 30 Meter lang durch die Wand, sondern habe da die Cinch-Klinken aufgelötet auf ein Telefonkabel und habe unten in der Garage jetzt noch einen Verstärker stehen, wo ich am Ausgang für den Lautsprecher eine Umschaltbox habe. Lautsprecher und das dann hinleiten kann, wo ich will. Also ich habe überall Lautsprecher im Haus, hier unten, im Garten, in der Garage, im Flur Und da schalte ich das dahin, wo ich will. In jedem Lautsprecher ist dann nochmal ein Body dran, also eigentlich ein regelbarer Widerstand, wo ich das dann noch laut und leiser drehen kann.
Das heißt, du machst quasi diese ganze Geschichte, die einige Leute versuchen, wireless, also drahtlos zu machen. Du machst das quasi in der hemdsärmeligen Variante mit dem Telefonkabel und Stecker unten dran.
Genau,
ja. Viel
einfacher.
Alles klar.
Und das Zweite ist so, also gerade jetzt darauf bezogen, vor war Fußball werden. Und da hatte ich mir von meinem Laubetrieb einen Digitalreceiver geholt.
Ein Receiver, ja.
Kriegt man mittlerweile im Baumarkt hinterhergeschmissen, kann man sagen, für 50 Euro mit Schüssel.
Mhm.
So, und dann hatte ich mir noch einen billigen Fernseher geholt, so aus dem Aldi. Und dann war das Problem, dass man eigentlich an den Digitalreceivern aufgrund der Signalqualität kein TV-Out hat, normal. Also so, das Antenne. Kabel, das Koax gibt es nicht mehr. So. Und an dem Fernseher war nur TV-In, also das Koax-In und SCART-In. So, und du kriegst aber jetzt, also die ähnliche Verbindungsmöglichkeit zwischen dem Receiver und dem Fernsehgerät bestand auf SCART-Basis, also SCART-Kabel.
Das wird, Thomas, das wird jetzt ein kleines bisschen sehr technisch. Also mit den ganzen Kabeln. Die Intention, das zu bauen, du wolltest das alles in deinem Garten gucken, es hat nicht funktioniert. Soweit kann ich dir folgen.
Ich habe den Receiver im Garten,
ja.
Auto, und ich wollte draußen Fernsehen gucken.
Ah, okay. Ja.
Public Viewing im Garten, ne?
Ja, ist klar.
So, und da kriegst du keinen, also mit 2 Meter kommst du da nicht weit, also mit 2 Meter ist Garten.
Da war er weg. Jetzt ist irgendwie aus der Leitung gefallen. Thomas, irgendwie bist du jetzt gerade weg. Also ich glaube, das Ende der Geschichte, es geht dann irgendwie so weit, wie er seinen Fernseher aus der Laube mit dem Receiver verbindet.
Irgendeiner Form. Machst du den Eindruck, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten.
Ist wobei, ich muss ein Adapter. Ja sagen,
ich finde das ja immer so ein bisschen unspannend, wenn es eigentlich nur darum geht, Fernsehen und Audio zu übertragen, weil das ist einfach mal nicht interaktiv.
Ist richtig, aber auf der anderen Seite ist das der erste Schritt zum Weiterdengeln. Da ja, erstmal klar, sagen, es geht und dann kann man weitermachen.
Ja, ist eine
Bastel-Herausforderung. Da glaube ich auch, dass das Musik kam ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen durch. Ist, glaube ich, einer der wesentlichen Anreize für Leute überhaupt da mal, sich mit dem Thema eigentlich Kabel bauen, Stecker kaufen, einzeln Lötkolben anwerfen, in welcher Form auch immer. Es scheint mir Musik, glaube ich, ein ganz großes Anreizthema zu sein.
Mhm.
Im Auto, denn eben wieder auch, die meisten Auto-Applikationen haben im Grunde genommen primär und zuallererst was mit Audio zu tun und dann in zweiter Reihe erst mit, ja, hier Displayfilm gucken, Navigation, pipapo.
Aber ich will mehr Sensoren sehen. Ich meine, genau. Es gibt so
viele Sensoren. Damit sind wir bei deinem Lieblingsthema WiMAX. Nicht WiMAX, sondern WiMode.
WiMAX war ja was anderes. WiMAX ist ganz was anderes.
Nächste Sendung.
Ja, ich weiß nicht, ob das mein Lieblingsthema ist, aber das ist auf jeden Fall so ein Gerät, was gerade so ein bisschen populärer wird. Also wovon ich rede, ist die Wii Remote. Die Nintendo Wii ist also die neue Generation Spielkonsole von Nintendo. Dieses kleine weiße Teil, sehr putzig und wird jeder schon mal gehört haben. Genau, dass man da einfach jetzt mit so einem Teil in der Hand beliebige Bewegungen machen kann. Das Gerät ist in der Lage, die Geste als solche und auch wo man hinzeigt, ganz genau zu erkennen. Und das Schöne ist, dass diese Wii Remote wird auch separat einzeln verkauft, kostet glaube ich 39 Euro und ist eigentlich ein kleines Wunderwerk der Technik. Da ist nämlich so alles drin, was man braucht für Gestenerkennung im Raum. Da ist ein Beschleunigungssensor drin, also ein kleiner Chip, der in der Lage ist, eine Bewegung in eine bestimmte Richtung zu erkennen und auch zu sagen, wie schnell diese Bewegung ist. Und das eben für X, Y und Z. Das heißt, egal wie man ihn bewegt, die Remote weiß immer ganz genau, wo sie gerade hin und wie schnell bewegt wird. Dazu ist noch vorne eine kleine Kamera, die bei der Wii so verwendet wird, dass man eine Infrarotquelle hat, das ist einfach so eine LED-Leiste, die leuchtet halt einfach Infrarot aus, das kann man ja auf so einem CCD, also diesem Kamerasensor, sehr gut erkennen, sodass man eben auch so einen Referenzpunkt im Raum dazu hat.
Damit die sich orientieren kann.
Genau, und dazu gibt es noch ein paar Tasten, ganz gut angelegt, die kann man schön benutzen, so oben und unten. Und ja, und das Ganze, und das macht die Sache eigentlich erst so interessant, funktioniert dann mit Bluetooth. Das heißt, die Wii ist mit ihrer Wii Remote über Bluetooth verbunden. Und es gibt jetzt schon zahlreiche Treiber für Windows, für Mac, für Linux, wie man eben diese Wii Remote dann eben auch von dem normalen Computer aus auslesen kann. Und das macht das natürlich zu so einer universellen Steuerung. Und ich habe schon ein paar echt coole Sachen gesehen, zum Beispiel diese Loop Machine von so einem Franzosen. Da müsst ihr mal gucken, da gibt es auf YouTube ein geiles Video zu, wo er das demonstriert. Er hat halt so ein Programm geschrieben, was einfach Loops bereithält. Ich glaube, es läuft auf dem Mac. Und über die Tasten, der V-Mode, kann er dann sich immer einen Loop raussuchen, kann also durchcyclen. Er zeigt das nur, wie er es bedient, nicht ganz genau, wie es funktioniert. Und wenn er sich so einen Loop ausgesucht hat, also so einen Musikschlaufen, nicht? Rhythmus, bum, 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 wir wissen schon, Techno und so, dann kann er eben mit der Bewegung selber steuern, wie dieser Loop jetzt sich wiederholt, wie laut und leise der ist und so weiter. Also es sieht super aus und klingt auch geil.
Musikinteraktion durch kreatives Fuchteln sozusagen. Genau,
das ist einfach, schönes einfach Interface. Und damit kann man einfach schöne Sachen bauen, wenn es um Fuchteln und Steuern geht.
Ich sehe da neue, quasi neuartige Varianten der Diskothek. Wenn jeder Besucher so ein Ding in die Hand kriegt und dann werden die abwechselnd scharf geschaltet und dann kann man da quasi zu seiner eigenen Musik tanzen.
Genau, man kann zum Beispiel, man braucht sich das Ding wahrscheinlich nur in den Gürtel zu klemmen und daran kann man schon erkennen, wer mit wem tanzt.
Nicht schlecht.
Und wie schnell.
Genau.
Und vor allem was.
Aber noch cooler ist es eigentlich, wenn man so andere Sachen damit steuert und dazu braucht man natürlich auch erstmal was Cooles zum Steuern. Und das ist ja schon erwähnt, da müssen wir hier unbedingt Steini nochmal zu befragen, weil er ist ja unser Spezialexperte in dem Bereich.
Genau.
Der aktuelle Fall sind so Drohnen.
Richtig.
Also selbstfliegende Geräte zur Vollüberwachung.
Genau, und dafür braucht man solche Sensoren zuhauf, weil da reicht einfach ein Accelerometer oder sogar drei, die rechtwinklig aufeinander stehen, gar nicht aus.
Das sind diese Beschleunigungsmesser.
Das sind die Beschleunigungsmesser, weil das Problem, das wir hier haben, ist ja, dass wir die Drohne in der Luft halten müssen erstmal.
Das heißt, beschreib erstmal, was das ist, eine Drohne. Ich glaube, das kann sich nicht jeder was darunter vorstellen.
Also ich sehe jetzt aus den Nachrichten diese Militärdrohnen, diese Riesendinger, die aussehen wie Cruise Missiles. Genau. Man kann sowas wahrscheinlich auch einfacher auf so einem handelsüblichen Modellbauflugsatz bauen, genau. Oder?
Nee, nicht mal Modellbauflugsatz. Die Drohnen, die man heute so zum Fliegen nehmen würde, also vom Design her, das sind Geräte, die haben vier Propeller. Die sind alle wie ein Hubschrauberpropeller nach oben, aber das müssen nicht komplizierte Verstellrotoren sein. Sondern das Ding ist an so, jeder Propeller ist am Ende eines Kreuzes angebracht sozusagen. Wir haben also ein Kreuz, vier Enden, vier Propeller, direkt die Motoren dran. Und wenn ich jetzt die Motoren alle schneller mache, zwei Propeller drehen links rum, zwei drehen rechts rum. Wenn ich jetzt alle Propeller Gas gebe, dann fliegt das Ding nach oben. Wenn ich jetzt auf einer Seite einen Propeller schneller mache, dann steigt diese Seite und die andere Seite sinkt
logischerweise. Das heißt, du lenkst sie dann?
Damit lenkt man. Und wenn man jetzt zwei Rotoren, die in die gleiche Richtung drehen, schneller macht, dann dreht sich's auch. Muss man die anderen beiden halt kurz ein bisschen langsamer machen, sonst steigt er eben gleichzeitig.
Da haben wir übrigens auch gleich Jörg am Telefon. Ich glaube, der will genau zu der Geschichte was erzählen. Das wird spannend.
So, jetzt kurz zur Idee dahinter. Wie baut man sowas selber? Was wir hier brauchen, ist ein sogenanntes Inertial Measurement System. Das heißt, eine Sensorik, die uns jetzt zu jeder Zeit genau sagt, in welcher Lage im Raum sich das Ding befindet. Und das ist echt wahnsinnig kompliziert, weil wir haben überhaupt nichts, wozu relativ wir das sehen könnten. Das heißt, wir haben keinen Anhaltspunkt. Ja, also der Mensch, der guckt dann so auf den Horizont. Und jeder kann sich vorstellen, wenn er in einem Flieger sitzt und es geht drunter und drüber, dann ist auch Schluss mit dem Horizont. Das heißt, irgendwie brauchen wir Anhaltspunkte, nach denen wir ermessen können, wo es eigentlich oben und wo es unten.
Was die Wii mit ihrer Infrarotleiste hat.
Der Mensch macht das mit dem Innen.
Ja, oder? Aber na gut, das Ding fliegt ja nicht. Also
ja, aber so als Anhaltspunkt für die Bewegung. Ja
gut, aber genau diesen Fixpunkt gibt es
gibt's den, halt. Den gibt es nicht und deswegen braucht man eben eine Menge Sensoren. Das heißt, ich muss nicht nur feststellen, ob ich in irgendeiner Richtung beschleunigt wurde, sondern ich muss obendrein feststellen, ob ich in irgendeine Richtung rotiert wurde. Weil das ja durchaus auch noch Aspekte hat. Wenn nämlich jetzt ein Wind bläst, dann wäre ich wohl durchaus in eine Richtung beschleunigt, aber nicht unbedingt rotiert. Daran kann ich nämlich erkennen, ich habe Winddrift und muss jetzt gegenlenken. So, das macht man dann über einen Prozessor, der rechnet dann aus, der vergleicht die verschiedenen Sensoren und rechnet eben aus, was wohl jetzt am wahrscheinlichsten ist. Dann braucht man noch einen Luftdrucksensor, der einem eben was über
die... Also bisher waren es nur Accelerometer.
Bis jetzt haben wir drei Accelerometer und drei Rotationssensoren, also Gyroskope. Das sind so Piezo oder ähnliche Messgeräte, die jetzt eine Rotationsbeschleunigung messen. Dazu brauchen wir jetzt noch einen Luftdrucksensor, der uns eben was über die Höhe aussagen kann. Nicht, dass wir hier, wir wollen ja auch die Höhe stabil halten. dann ist sehr sinnvoll, um noch ein bisschen einen Absolutwert von außen zu bekommen, das Erdmagnetfeld zu messen, auch in drei Achsen. Dann kann ich nochmal die Genauigkeit erhöhen. Und um den Ganzen dann. Und für diese.
Ein Kompass dann.
Ein Kompass. Mhm. Aber nicht nur einen, der eben in einer Richtung misst, wo Norden ist, sondern der eben die Erdmagnetfeld in drei Komponenten misst, damit ich wieder ziemlich genau in jeder Richtung sagen kann, hat sich denn was verändert? Weil das ist tatsächlich das Einzige, was ich rauskriege, ob sich denn was verändert hat. Und wenn sich was verändert hat, muss ich überlegen, so, was sagt mir denn das? Und das ist tatsächlich auch das eigentliche Problem. Damit die ganzen Sensoren besser arbeiten können, brauche ich auch so Faktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit. So, dann sind wir, glaube ich, schon bei 14 Sensoren oder sowas.
Und bei einer Größe von 6 Quadratmetern und 20.000 Thema.
Nein, Euro. Eben genau nicht so. Also es gibt jetzt verschiedene Selbstbauprojekte zum Thema. Da kann man mal unter www.opensourcequadrocopter eben wegen diesen vier Propellern, opensourcequadrocopter.de gucken oder auch www.mikrocopter.de. Das sind Selbstbauprojekte, das sind kleine Platinen mit Atmel-Mikrocontrollern drauf und den Sensoren, die kann man sich im Robotikteile laden, gibt es mittlerweile bestellen, die lötet man auf. Das wird so in der Größenordnung, wenn man dann noch ein GPS dazu packt, damit man auch ungefähr weiß, wo man ist, liegt das jetzt so zwischen 500 und 1000 Euro und die Platine, die ist so 10 mal 10 Zentimeter groß. Mhm. So, das ist so die Größenordnung, wie das ist. Das ist alles noch von Hand lötbar. Das heißt, da ist jetzt noch kein Ball-Grid-Array, also lauter kleine Pünktchen unten drauf, sondern alles noch so Zeug, dass man noch mit Übungen von Hand löten kann. Dann muss man eben eine Motorsteuerung haben, mit der man die einzelnen Motoren eben in der Geschwindigkeit verstellt. Da gibt es eben ein anderes Projekt, da hat man sich bedient an solchen Motorstellern. Die kann man auch noch selber löten. Also das ist ein komplettes Selbstbauprojekt, mit dem man eben eine Drohne, also einen selbstfliegenden Roboter sozusagen bauen kann, wo man unten dann eine Kamera anschließt und dann Luftbilder machen kann.
Vorher ist es ja eigentlich nur ein Flugobjekt, oder?
Genau.
Zur Drohne wird es ja tatsächlich nur, wenn man da irgendeine bildgebende oder wie auch immer Nutzlast appliziert.
Ja, zur Drohne wird es eigentlich dadurch, dass es entbehrlich wird. Ja, also eine Drohne unterscheidet sich von einem Modellflugzeug dadurch, dass man davon viele haben kann und nicht so schlimm ist, wenn eine weg ist.
Warum man sowas macht, das fragen wir jetzt mal Jörg aus Berlin. Namens Jörg.
Hallo.
Bist du, wenn ich das hier richtig blicke, im selben Thema?
Genau, ja. Also der Kollege da, der hat es schon sehr gut eingeleitet. Also der hat ja auch schon sehr guten Einblick daran gegeben, wie sowas prinzipiell funktioniert. Und was ich jetzt mache, ich bastel nicht an einem Quadrocopter, sondern ich baue einen richtigen Hubschrauber auf.
Ah, okay.
Also der hat ungefähr einen Rotordurchmesser von 2,50 Meter. Und okay. Ein Abfluggewicht von jetzt maximal 25 Kilo.
Boah, das ist schon was Seriöseres.
Ja, das liegt jetzt, die 25 Kilo liegen im Moment an den gesetzlichen Beschränkungen. Also das ist im Prinzip, da ist die Grenze zum Modellflug, also beziehungsweise zwischen Modellflug
und Personentransporter.
Und zulassungspflichtigen Flugobjekten sozusagen.
Also wenn es schwerer wird, müsstest du dafür irgendwie einen Schein haben oder sowas?
Nee, dann geht es weniger um den Schein, da geht es vielmehr darum, dass das Flugobjekt selbst auch geprüft und zugelassen werden muss. Also man braucht dann im Prinzip eine Luftfahrtzulassung.
Dann wird es kompliziert mit anderen
Worten. Genau, weil da wird sowieso schon kompliziert, weil im Moment nicht mal die Behörden so richtig wissen, nach welchen Kriterien ein Hubschrauber in der Größe geprüft werden muss.
Genau, aber lass uns nicht über die drögen Schlipse reden, lass uns über dein Bastelprojekt reden.
Ja, also das Projekt ist dem Bastelstadium ehrlich gesagt schon ein wenig entwachsen.
Ja, das klingt eigentlich so,
stimmt. Aber es ist letztendlich daraus entstanden. Und wir bauen das also jetzt mit mehreren Leuten, also ich und zwei Kollegen noch, bauen das jetzt ein bisschen professioneller auf, um dann im Prinzip das auch sinnvoll anwenden zu können.
Wofür?
Wofür? Ja, natürlich für Luftaufnahmen. Also hauptsächlich wird so ein Hubschrauber immer eine Kamera mit sich rumschleppen. Und der ist nun deswegen auch etwas größer ausgefallen, weil er eben auch vernünftige Kameras tragen soll. Also welche, die jetzt HD oder Broadcasting-Qualität haben, sodass man im Prinzip dann auch gleich sehen kann, in welche Richtung das abzielt. Also dass man es auch wirklich für Nachrichtenübertragungen, für Events, für TV, für Filmtakes und so weiter einsetzen kann.
Das heißt, du willst damit keinen quasi Wolfgang Schäuble angstmachenden Schindluder treiben, sondern du willst damit professionell arbeiten?
Nein, ehrlich gesagt, das ist das Letzte, was ich möchte, Herrn Schäuble damit Angst einzujagen, weil dann, glaube ich, geht das ganz schnell, dass man da super viele Steine in den Weg gelegt bekommt. Also wenn, dann muss man sich da schon, also wenn man sowas hat und baut, dann sollte man sich da auch schon strikt an die Regeln halten.
Arbeitest du in irgendeiner Form in diesem Film-Nachrichten-Business?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin noch an der TU im Moment und da haben wir dieses Projekt auch aufgezogen. Und das ist entstanden, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, es gibt an der TU den fliegenden Roboter Marvin.
Ja.
Und aus diesem Marvin ist das jetzt quasi eine Weiterentwicklung. Also Marvin ist ursprünglich 97 gestartet worden und ist dann zum Jahr 2000 mit dem Ziel, in den USA an diesem Robotics Competition teilzunehmen, entwickelt worden. Hat den im Jahr 2000 auch gewonnen. Und daraufhin ist das Projekt erstmal eingeschlafen und dann gab es EU-Projekte, wo dann untersucht wurde, wie denn viele Luftfahrzeuge, ob es jetzt UAVs, also unbemannte autonome Vehikel, also aerial autonome Vehikel sind oder ob es jetzt ferngesteuerte Sachen sind, war dabei unerheblich. Da wurde untersucht, wie die alle zusammenarbeiten können und da wurden dann Leitstandstrukturen entwickelt und solche Sachen, Kommunikationsstrukturen und Hierarchien und sowas. Und da wurde im Prinzip nochmal eine zweite Version von Marvin aufgelegt, da wurde ein bisschen, zuverlässiger aufgebaut und ein bisschen professioneller, weil wir bei der ersten Version schon arge Probleme auch mit Ausfällen hatten und so weiter, weil es alles mehr oder minder nur zusammengestöpselt und so zusammengefriemelt war. Und jetzt die dritte Version, die soll im Prinzip ernsthaft anzuwenden sein.
Aber ihr verwendet da schon auch Verbrennungsmotoren und sowas, ne?
Ja, also
das, bei 25 Kilo klingt, als ginge das nie an.
Kannst du mal ein bisschen was zum Innenleben sagen, was da so alles so drin
ist? Also der Hubschrauber selbst, jetzt, ich nehme mal an, das interessiert euch hauptsächlich von der elektronischen Seite her.
Och, du, Schuldig, was auch immer interessant ist.
Wir schreiben fleißig mit und gehen morgen in den Baumarkt und gucken.
Also den Motor habt ihr sicherlich nicht selber auf der Drehbank geschraubt, gehen wir jetzt mal nicht von aus.
Den Motor, da gibt es einen sehr einschlägig bekannten Modellmotorhersteller, der baut ernstzunehmende großvolumige Benzinmotoren, kann man schon sagen, also für den Modellbereich. Das ist 3W heißen die. Und die verdienen auch einen großen Teil ihres Geldes einfach mit Drohnen, indem die eben diese Motoren auch an Drohnenhersteller verkaufen. Und da haben wir uns auch einen Boxermotor zugelegt. Der wird dann um die 11 PS abliefern können und damit kann man schon einige Sprünge machen.
Ja, und wie haltet ihr das jetzt oben? Also macht ihr noch was mehr außer das, was ich gerade erzählt habe?
Na, im Prinzip machen wir jetzt, also die Sensoren, die du beschrieben hast, sind prinzipiell die gleichen. Wir verwenden nun zum Abgleich letztendlich, zum langfristigen Abgleich und auch um unsere Position möglichst exakt halten zu können, auch schon ziemlich teures GPS.
Na klar, welchen nehmt ihr da?
Wir haben bisher immer Novatel GPS RTK2 genommen.
Okay.
Und werden jetzt mal von Hemisphere Crescent Vector ausprobieren.
Ja.
Das ist ein bisschen günstiger und hat den Vorteil, man kann zwei GPS-Antennen dranhängen und bekommt, ist auch noch ein Accelerometer und ein Gyroskop mit drin.
Ja.
Und das gibt uns dann im Prinzip gleich eine relativ zuverlässige Orientierung.
Wie genau also wird das dann mit zwei Antennen?
Mit zwei Antennen, also wenn man die, man hat die Wahl, die 0,5 Meter oder 2 Meter auseinander zu packen. Bei 0,5 Meter kriegt man ein Viertelgrad Auflösung und bei 2 Metern, glaube ich, ein Zehntelgrad.
Aber habt ihr 2 Meter Länge?
Ja, 2 Meter ist kein Problem. Der Heckausleger ist 1,40 Meter lang.
Mhm.
Und wenn man dann noch eins auf die Nase packt, dann hat man die 2 Meter auch zusammen.
Mhm. Und nochmal, dann ist die Genauigkeit wie?
Zehntelgrad, 0,1 Grad.
Zehntelgrad?
Ja.
Okay, das übersetzt sich in unseren Breiten in ungefähr was für eine Raumauflösung? Reden wir jetzt von Metern, Zentimetern?
Nee, dabei geht es jetzt rein um die Magnetorientierung, wenn man so will. Also das, was,
so, die Kompass,
was der Kompass tut, können wir im Prinzip damit entweder ja redundant ersetzen oder wir können den Kompass ganz weglassen, obwohl der Kompass immer noch eine gute Hilfe ist, weil er einem ja einen absoluten Vektor im Raum gibt.
Also das heißt, ihr benutzt das GPS im Wesentlichen als wie drehe ich mich gerade?
Nein. Dieser Crescent-Vektor, der kann eben auch die Orientierung in der parallel zur Erde quasi mit rausgeben.
Ach so.
Aber primär ist das GPS natürlich dazu da, um uns die Position zu geben.
Genau, und das meinte ich, wie genau dieses GPS dann ist.
Ach so, das wäre im Bereich 20 Zentimeter.
Ja. Oh ja, das kann man noch deutlich verbessern, wenn man, aber das wisst ihr bestimmt, ne? Wenn man da ein Differential-Signal und dann Phasenverschiebung klar. auswertet.
Das ist schon ein Differential-GPS. Das ist jetzt nicht ganz so teuer wie das Novatel. Also mit dem Novatel-Differential kommt man auf 2 Zentimeter.
Ja.
Nur der
2
Punkt,
Zentimeter?
Ja, genau.
Der Punkt ist, die 2 Zentimeter braucht man gar nicht.
Nö.
Weil wenn der Hubschrauber erstmal eine Weile irgendwo in der Luft ist, dann sieht man gar nicht, ob der sich 10 Zentimeter bewegt oder ob er sich 20 cm bewegt, das ist völlig unerheblich.
Meinst du bei einer Kamera jetzt?
Wie bitte?
Für die Kamera ist es unerheblich.
Jein, auch für die Positionierung. Also ja. Wenn man den Hubschrauber jetzt wirklich definiert irgendwo positionieren möchte und jetzt sagen wir mal, haben wir Störungen durch Wind etc., dann will man natürlich sicher gehen, dass der Hubschrauber dann nicht in den Fahnenmast oder in das Objekt, was er sich anschauen soll. Also man kann ja so einen Hubschrauber auch super einsetzen, um zum Beispiel Windkraftanlagen, Strominstallationen etc. pp., wo man sonst nicht so ohne weiteres rankommt, um die dem zu inspizieren.
Schornsteine.
Schornsteine, große Anlagen, Hochöfen.
Aber so, wenn ihr so Wasserbomben abwerfen wollt, dann wäre ja sicherlich 2 Zentimeter Auflösung schon ganz hilfreich.
Das ist ja mit der Tragfähigkeit auch schwierig bei dem Ding
wahrscheinlich. Ja, dann bräuchten wir aber, glaube ich, auch noch eine Art Feuerleitsystem, was uns im Prinzip aufgrund von Windstärke etc. pp. Sagt, wo die Wasserbombe dann auch wirklich runterkommt.
Okay, damit sind wir wieder bei dem Bolzenschussgerät von vorhin. Eigentlich, also wenn ich das richtig verstanden habe, ihr baut an der TU, ihr baut einen Hubschrauber, den man autonom steuern kann, also von irgendwo steuern kann.
Genau.
Damit der eine Fernsehkamera oder in irgendeiner Form eine Kamera transportieren kann, mit der man Veranstaltungen für Nachrichten, was auch immer, solche Sachen filmen kann oder aber, was wir gerade hatten, für Industrieanlagen, die schwer zugänglich sind.
Kann der sich auch selbst steuern?
Der kann sich selbst steuern. Also das heißt, der braucht im Prinzip, wenn er einmal jetzt so eine Art Wegpunktliste vom Boden bekommen hat, dann braucht man theoretisch überhaupt keinen Ablenk mehr.
Ja.
Dann kann er sein Ding machen und wenn man jetzt zum Beispiel einen Verbindungsabriss hat, weil in der Regel möchte man ihn schon so betreiben, dass man Kommunikation zum Hubschrauber hat, dann kann man ihn letztendlich auch so programmieren, dass er die Strecke, die er gekommen ist, einfach aus Sicherheitsgründen auch exakt so zurückfliegt und am Startplatz wieder landet.
Und dann bei dir wieder ankommt, während du vor irgendeinem Café dir ein Getränk gerade kommen lässt.
Sozusagen, ja.
Also automatisch landet er auch.
Wie bitte?
Und wenn der Sprit alle ist, könnt ihr das auch feststellen?
Wir haben auf jeden Fall eine Spritanzeige drin und wir werden das so einrichten, halt aus Sicherheitsgründen, dass der Hubschrauber immer davon ausgeht, um sicher zu landen, muss er die Strecke, die er gekommen ist, zurückfliegen können.
Wie lange ist da so eine Reichweite?
Also der Hubschrauber wird um die 8 Liter Sprit mitnehmen können. Und wir haben jetzt mit 4 Liter Spritverbrauch pro Stunde kalkuliert. Das ist jetzt noch nicht verifiziert, weil der jetzt noch nicht endgültig aufgebaut und getestet ist.
Ah, das wäre genau meine nächste Frage gewesen.
Ja, der ist jetzt im Prinzip,
Ist er denn schon mal geflogen?
Nein, der noch nicht. Also wir haben die beiden Versionen, die wir davor hatten, die wir auf Modellhubschraubern aufgebaut haben, die sind geflogen.
Ja.
Und wie gesagt, die erste Version hatte schon diesen Robotic Competition in den USA gewonnen. Und die zweite Version hat dann eben noch sehr an Zuverlässigkeit gewonnen. Also da musste dann auch der Sicherheitspilot nicht mehr übernehmen oder so, was bei dem ersten Hubschrauber durchaus mal passieren konnte, dass der sich in irgendeiner Form aufgeschwungen hat oder dass irgendwelche Sensoren ausgefallen sind oder so, die letztendlich, was dann dazu geführt hat, dass man da händisch wieder rangehen musste und den Hubschrauber runterholen musste. Das soll jetzt natürlich bei der dritten Version überhaupt nicht mehr nötig sein. Was war eigentlich bei der zweiten auch schon nicht mehr.
Und kriegt ihr das hin bis Anfang August? Weil dann will ich euch ja ganz unbedingt bei uns auf dem Camp sehen, weil da werden wir eine Menge solcher Geräte zu sehen kriegen.
Aha.
Unter anderem eben die neue Software von der Microdrone, von microdrones.de.
Ja, Microdrone sagt mir auch was, ja.
Also die werden wir da sehen. Wir werden mindestens 3 verschiedene Selbstbauprojekte sehen von selbstfliegenden Drohnen.
Ich bin jetzt mit euren Camps nicht so vertraut. Wann und wo findet das statt?
8. bis 12. August
ja.
In der Nähe von Berlin bei Finofurt, in der Nähe vom Flughafen Fino auch.
Aha.
Von daher seid ihr da sozusagen schon mal
thematisch ganz gut
thematisch schon mal ganz gut angesiedelt und für 150 Euro Normalpreis kriegt man da 5 Tage Rundumversorgung mit Internetkabel im Zelt.
Aha.
Und das kannst du dir nochmal angucken. events.ccc.de.
Also einer von euch hat von mir auch schon eine Mail gekriegt und nicht geantwortet.
CCC, wer war das?
Steini@ccc.de.
Steini, aha.
Jetzt kriegst du doch Spam.
Gut, also ihr habt euch jetzt wahrscheinlich vertragen und werdet beim Camp dann miteinander noch mehr technische
Details tauschen. Was macht denn dein Hubschrauber, wenn die Sensoren keinen Sinn ergeben?
Wie bitte?
Was macht denn euer Hubschrauber, wenn die Sensorenwerte keinen Sinn ergeben?
Tim, sowas gibt's nicht.
Was? Dann hat er ein Problem.
Naja.
Aber also in der Regel ist es so, wenn die Sensoren funktionieren, dann gibt's auch einen Sinn. Wenn man die Sache wirklich absichern will, müsste man das natürlich redundant ausführen.
Ja,
wenn die eine Sensorik irgendwie komische Sachen gibt. Also er hat auch so eine Art Selbstdiagnose. Also er, wenn er zum Beispiel eingeschaltet wird und sich im Boden, am Boden in einem statischen Zustand befindet und er kriegt Sensor-Readings, die einfach keinen Sinn machen, dann würde er niemals abheben.
Tim, der Kallmann-Filter löst das Problem. Der schmeißt einfach die Sachen, die am unwahrscheinlichsten sind, raus.
Da muss ich jetzt mal auch mal etwas sagen, was euch überraschen wird. Marvin fliegt seit jeher ohne Kallmann-Filter okay. und das sehr gut. Bei Kallmann-Filter ist immer so, wird immer so überall gehypt als die universelle Lösung und das gerade bei solchen Drohnenanwendungen als muss unbedingt sein und geht gar nicht anders.
Ja,
aber wenn man die Regelung vernünftig löst und sich ein bisschen Kopf darüber macht, wie man die Sensoren auswertet und wie man diese Sensor Fusion macht, ja, dann geht das auch ohne.
Ja, da also, muss ich dir recht geben. Also die Microdrone fliegt mit Kallmann-Filter, aber ja, die Selbstbauprojekte, die fliegen alle tatsächlich sozusagen von Hand, also von Hand in Software.
Ich kenne das bloß aus meiner Programmiererfahrung. Es gibt immer so Stellen im Code, da steht dann dran, can't happen. Aber irgendwann kommt man da halt doch nochmal an.
Ist das dann, wenn die Maschine sagt, Dave, ja, meine Antenne wird in 31,5 Stunden ausfallen?
Okay, Gentlemen, folgender Vorschlag zur Güte. Ihr werdet euch entweder online oder aber beim Camp noch weiter vertragen. Jörg, dir auf jeden Fall vielen Dank für diese Einblicke.
Ja, ich wollte noch einen letzten Kommentar abliefern. Und zwar, wir versuchen oder wir möchten das auf jeden Fall jetzt, da sind wir auch ganz stark dran, bis zur langen Nacht der Wissenschaften das so weit aufgebaut haben, dass man da sich das auch schon anschauen kann und da ein bisschen was für sich rausziehen kann. Und
Die ist wann?
Die ist am 9. Juni.
Okay, also bald.
Genau, und von 17 bis 23 Uhr ist da in unserem Institut, das ist das Institut für Technische Informatik und Mikroelektronik an der TU Berlin. Mhm. Und da kann man sich auch durchklicken, wenn man auf die TU-Seite geht, tu-berlin.de, dann auf Lange Nacht der Wissenschaften, dann auf Campus Charlottenburg. Und dann kommt man im Prinzip auch gleich...
Sag einfach, welches Gebäude das ist.
Gebäude 7, also EN-Gebäude. Und das ist dann auf der Webseite entsprechend mit einer 7 markiert.
Mhm.
Okay. Und wenn man dann da draufklickt, dann ist das auch gleich das erste Projekt, super, was da angezeigt wird.
Oder man fragt sich zu den Wahnsinnigen durch, die fliegende Hubschrauber bauen.
Genau.
Jörg, vielen Dank für deinen Anruf und viel Glück für das Gerät.
Vielen
und
Dank.
Wenn der fliegt, dann gib in irgendeiner Form Bescheid, das würden wir gerne dokumentiert sehen.
Ja, komm aufs Camp.
Das mache ich.
Ja?
Gut,
alles danke,
klar.
Tschüss.
Ja.
The dance.
Wir haben übrigens noch eine knappe halbe Stunde Chaos Radio auf Fritz und damit geht's gleich weiter.
Sie sind das Heißeste, was Berlin in Sachen Rockmusik zu bieten hat und sie befinden sich gerade auf großer Deutschlandtour. Die Beatsteaks spielen sich von Reutlingen über Bielefeld bis Rottweil die Finger wund. Aber nur, um sich auf ihr Heimspiel am 7. Juli in der Berliner Wuhlheide vorzubereiten. Die Beatsteaks berichten jeden Freitag bei den Radiofritzen am Nachmittag von ihren lustigen, aber auch von ihren peinlichen Tourerlebnissen in Sachen Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Im Beatsteaks Tourtagebuch. Das Beatsteaks Tourtagebuch. Jeden Freitag bei den Radiofritzen am Nachmittag und auf fritz.de.
Entschuldigung, wir sind die Beatsteaks.
Fritz.
das hört man.
12:55.
Fritz, Info.
Nachrichten.
Mit Matthias Kerkhoff.
Teilnehmer der Proteste gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm werden schon bei der Anreise mit dem Zug ausgespäht. Wie die Deutsche Bahn bestätigt, werden alle größeren Reisegruppen in Richtung Mecklenburg-Vorpommern der Polizei gemeldet. Das Zugpersonal habe Anweisung, solche Gruppen intern weiterzumelden, sagte ein Konzernsprecher. In Potsdam haben gestern etwa 1000 Menschen gegen den G8-Gipfel demonstriert. Sie zogen Richtung Schloss Cäcilienhof. Dort hatten sich vorher die Außenminister der G8-Staaten getroffen, um den Gipfel in Heiligendamm vorzubereiten. Nach Polizeiangaben verlief die Demonstration überwiegend friedlich. Das Internationale Olympische Komitee hat sich in den Dopingskandal um das frühere Telekom-Team eingeschaltet und eine Disziplinarkommission einberufen. Damit muss Jan Ullrich um an seinen Olympiasieg von Sydney 2000 im Straßenrennen sowie um die Silbermedaille im Zeitfahren bangen. Zwei russische Kosmonauten sind aus der internationalen Raumstation ISS ausgestiegen. Sie sollen ein defektes Kabel für das Satellitensystem GPS austauschen sowie Schutzplatten gegen Meteoroideneinschläge am russischen Servicemodul montieren. Der Außeneinsatz soll etwa 6 Stunden dauern.
Wetter.
In dieser Nacht gering bewölkt oder klar, es bleibt überall trocken. Tiefstwerte zwischen 10 bis 12 Grad, von der Ruppiner Heide bis zum Elbe-Elster-Kreis 7 bis 9. Und in Berlin werden 9 Grad prognostiziert. Morgen zunächst viel Sonne, im Tagesverlauf lockere Quellwolken, aber wieder überall trocken. Die Höchstwerte 20 bis 24 Grad.
Verkehr.
Wir haben keine Meldungen, wünschen gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Frankfurt oder. Blue Moon.
Chaos Radio 124, die letzte gute Viertelstunde auf Fritz.
Ich habe mich gefragt, ob der Hubschrauber schwarz ist.
Ob der Hubschrauber schwarz ist? Mhm. Wieso sollte der Hubschrauber schwarz sein?
Sieht man ihn nachts nicht.
Hubschrauber müssen schwarz sein.
Wenn ist er auf jeden Fall matt schwarz.
Also die Mikrodrohne ist schwarz.
Carbon schwarz. Ja.
Kurze Einladung, falls ihr gerade reingeschnickelt seid. Schrauben 2.0, die Chaos Radio Hobbythek. Wir reden heute über Dinge selber bauen. Entweder weil es Spaß macht oder weil sie nützlich sind oder weil man sie einfach mal irgendwann erfinden musste. Wir hatten vor den Nachrichten gerade Jörg von der TU am Telefon. Der hat erzählt, dass die einen großen 2,50 langen Hubschrauber selber bauen, mit dem unter anderem Kameras transportiert werden können für professionelle Anwendungen, was auch immer. Und wenn man die letzten 2,5 Stunden etwa zusammenfasst, kann man feststellen, dass es viele Dinge gibt, die man so irgendwo kaufen kann und dann weiter modifizieren kann und sich nicht damit abfinden muss, was der Handel oder die Konsumgesellschaft oder die Güterindustrie einem da so vorgibt und sagt, hier hast du jetzt, benutzt das mal.
Ja, einerseits ja, was fertige Endprodukte betrifft. Auf der anderen Seite ist genau dieser Handel und diese Konsumgesellschaft der jetzigen Zeit natürlich auch ein großer Benefit an der ganzen Geschichte. Und zwar ja nicht in dem Aspekt, dass sie dir jetzt die Notwendigkeit eines Selbstbaus abnehmen, sondern an vielen Stellen einfach den Selbstbau von komplexeren Einheiten, sage ich mal, ermöglichen. Dadurch, dass man eben heutzutage in den Laden gehen kann, von mir aus auch den Laden, der in den 15 Zoll vor seinem Kopf da sich abspielt und sich einfach mal einen Motor klicken kann, wie der Anrufer vorher schon zur Sprache gebracht hat, oder eben auch mal ein GPS-Modul, weil, ja, bei aller Liebe, aber das hätte man vor 10 Jahren tatsächlich noch selber löten müssen oder für wirklich richtig teures Geld kaufen müssen. Und da wäre man an einer sehr frühen Stelle sozusagen schon veräppt, und das ist heutzutage eine wirklich, ja, doch, Revolution ist immer so ein inflationärer Begriff, aber tatsächlich ist es so, GPS gibt es heutzutage für zweistellige Eurobeträge als fertig funktionierende Einheit. Motoren gibt es auch in vielen Preisklassen. Ja, Mikrocontroller sind auf den unter irgendwie 10-Euro-Bereich geschrumpft. Die Tools, die dazu notwendigen Softwarewerkzeuge, sind simpler geworden in einer Bedienung, Benutzung und frei verfügbar, keine Multi-Tausend-Dollar Entwicklungsumgebungen mehr, wo man irgendwelche Ingenieursstudienjahre zur Bedienung vorher investieren muss, sondern das hat man sich in 3 Tagen zusammen erarbeitet mit ein bisschen, ja, rumgoogeln und ein paar PDFs lesen.
Ihr habt vorhin schon ein paar Webseiten genannt. Gibt es da so einen Punkt, an dem man sich über den aktuellen Stand der Dinge informieren kann?
Na, immer interessant ist microcontroller.net. Da findet man eben eine Menge zu diesen ganzen Mikrocontrollern und auch DevKits. Wie kriegt man die programmiert? Wie kriegt man da sinnvolle Ergebnisse raus in wirklich Step-by-Step-Anleitungen? Und letztlich, wenn man was machen will, was ein bisschen lebendig ist, braucht man irgendeinen Chip, irgendeinen Prozessor. Und dafür sind diese Mikrocontroller Atmel zum Beispiel für 1,50 € oder was. Die haben eine Leistungsfähigkeit heute für 1,50 €. Die sind von der reinen Processing Power her, sind die so mächtig wie damals der C64. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Die gibt es jetzt für 1,50 €. Da sind, was weiß ich, 28 Beinchen dran, und da kann man eben eine Menge Dinge steuern und regeln. Da mal eben ein Fernsteuerservo zu kontrollieren, das ist eine Software, das ist ein 5-Zeiler. Ja, und das zu programmieren, das ist für jemanden, der dieses Setup mal hat, der sich mal damit auseinandergesetzt hat, wie kriege ich ein Programmelchen in diesen Chip, damit einen Controller zu bauen, der 10 oder 5 Servos fernsteuert, irgendwie bedienen kann über eine Elektronik, das ist eine Sache von einer Stunde. So, das ist keine Mühe mehr heute.
Und ein Programmiergerät dafür, sag ich mal, kann man schlicht und ergreifend auch für sehr schmales Geld kaufen und sich auf die eigentliche Bastelarbeit konzentrieren und muss sich nicht an so einer Stelle denn wieder verzetteln und es geht nicht, es programmiert nicht und schade, ich komme nicht weiter.
Auf zu Segua,
irgendwie die Plastikkarte eingepackt und shoppen gegangen.
Segua ist hier so ein sehr empfehlenswerter Elektronikhändler in Berlin, die so alles haben, was man eigentlich so braucht.
Ja, oft oder als Apotheke verschrien, aber wenn man mal wirklich
geht nicht sehr kompetente zu Unrecht. Und freundliche Bedienung.
Geht nicht zu Konrad, da zahlt ihr das Doppelte bis Dreifache. Wenn es gar nicht anders geht, dann noch zu Reichelt.
So viel zu den praktischen Hinweisen. Grundsätzlich muss man auch sagen, es ist immer sehr sinnvoll, sich auch gleich mal so eine Community zu suchen. Im Netz gibt es eigentlich zu jedem Thema immer irgendetwas, weil in dem Moment, wo man nicht mehr weiterkommt, dann braucht man natürlich auch Rat. Da ist das Netz eine große Hilfe.
Und damit sind wir wieder bei einem der Anfangsthemen der Sendung, was auch in dem Ankündigungstext drin stand. Man bastelt an irgendwas, kommt nicht weiter. Oder aber, wenn man irgendwas entdeckt hat, macht man das insoweit öffentlich, damit andere Leute entweder von den Erfahrungen profitieren oder aber sagen, das geht auch anders, das geht besser, das kann man modifizieren, daraus kann man noch was anderes machen.
Mhm, genau, also es ist auch, wenn man jetzt gerade was Komplexeres startet, warum nicht auch gleich noch einen Blog dazu einrichten und einfach über die eigenen Erfahrungen schrittweise, wie sie eben passieren, berichten. Dann kriegt man sicherlich auch irgendwann Kommentare und andere Leute, die das zufällig finden oder was weiß ich, spricht sich vielleicht auch rum, wenn es ein interessantes Projekt ist. Man ist nicht allein.
Das wird man sehr schnell feststellen, dass viele Leute meistens auf dasselbe Problem, an dem man gerade knuspert, irgendwie auch schon mal gestoßen sind und einige von denen möglicherweise auch schon eine Lösung irgendwann mal noch erfunden haben.
Noch viel interessanter sind die Sachen, auf die man selber nie gekommen wäre, die einem dann aber unendlich viele neue Ideen bescheren, wie irgendwelche Leute, die mit billigst Mikrocontrollern die so programmieren, dass man die direkt an den Video-Input des Fernsehers anschließen kann und dann da ein Videobild, also ein Text oder ein Game auf seinem Fernseher anzeigen kann oder dass man mit so einem 1,50 Euro Atmel-Mikrocontroller tatsächlich eine USB 1.1-Schnittstelle bedienen kann und das auch eigentlich funktionieren sollte, nur dass es viele noch nicht hingekriegt hat.
Der kostet 2,80.
Wir haben, ihr habt anfangs gesagt, es gibt Unmengen dieser Projekte, über die es zu sprechen und sie zu erzählen gilt. So viel Zeit werden wir nicht haben. Welche sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen?
Erwähnen müssen wir unbedingt noch die 3D-Plotter, finde ich.
Oh ja.
Wir müssen Multitouch erwähnen. Was müssen wir da noch mal überlegen?
Dann fangen wir doch erstmal irgendwas an.
Also was ist 3D-Plotter?
3D-Plotter ist natürlich so ein, gibt es auch schon seit einigen Jahren, ist erstmal im Industriebereich eingesetzt worden zum Prototyping. So nennt man diesen, wir probieren das erstmal aus, ob das grundsätzlich so funktioniert, wenn man irgendwelche, was weiß ich, Rohre, Flansche und so, man will erstmal so irgendwas haben, ohne gleich eine Produktionsstraße dafür anzuwerfen. Gibt es eben Geräte, denen man so digitale 3D-Modelle liefern kann und die bauen das dann quasi aus dem Nichts vor den eigenen Augen auf. Gibt es verschiedene Techniken, die da so entwickelt wurden über die Zeit. Ich weiß nicht, was gerade so super hip ist, aber geil finde ich die Dinger, die in so einer Flüssigkeit einfach einen Laser hineinsteuern und dann sozusagen Schicht für Schicht das aus dieser flüssigen Masse, dadurch, dass der Laser die an einer bestimmten Stelle verhärtet und mit dem Rest verklebt, entsteht dann sozusagen aus dieser Ursuppe auf einmal etwas, was danach auch sehr robust sein kann.
Also womit man dann notfalls auch ausprobieren kann, kann man da einen Nagel reindrehen oder wie sieht das aus, wenn man das irgendwie schräg hält?
Ja,
also,
passt das? Ist das funktional?
Also es ist so kein weiter. Bild auf dem Bildschirm, es ist richtig ein dreidimensionales Objekt, was man in die Hand
nehmen kann. Genau, ein
Physical Object. 3D zum in die Hand nehmen und gerade für so Geräteentwicklungen jetzt hier so kleine, was weiß ich, ein Handy irgendwie, ich denke mir gerade eins aus und ich will es wirklich mal an der Hand halten. Schade, ich will jetzt nicht da bloß die ganze Zeit mein CAD-Modell vor mir irgendwie sich drehen haben, selbst mit holographischem Display, kann ich es nicht anfassen. Ich muss es in die Hand nehmen und für genau diese Problemstellungen wurden mal diese 3D-Plotter da im Industriebereich ursprünglich mal entworfen. Und da gibt es jetzt eben tatsächlich mit Heißkleber, ist ja eigentlich auch ein sehr
Lieblingsthema heute.
Genau, sehr naheliegendes Medium, um 3D-Objekte zu konstruieren und mit Zucker gibt es wohl auch einen.
Genau, und dann gibt es noch einen mit Nylonpulver, der soll auch kommerziell dann angeboten werden. Allerdings, und das ist eben auch wieder, das entsteht eben aus solchen Selbstbauprojekten, dass dann sich daraus kleine Firmen entwickeln und sagen, wir können das aber viel billiger als diese monströsen, gigantischen Firmen, die damit eine Menge Geld verdienen und die bieten jetzt einen 3D-Drucker demnächst für unter $1,000 an. Desktop Factory heißen die und drucken dann Zeugs mit Nylonpulver, das dann irgendwie zusammengebacken wird.
Wird es dann werden wie mit den Tintenstrahldruckern, dass das Nylonpulver dann unheimlich teuer ist?
Wahrscheinlich. Und Mutti fragt die ganze Zeit, wo sind meine Strumpfhosen hin? Multitouch habt ihr noch angerissen.
Ja, vielleicht nochmal kurz, bevor ich es vergesse, wir lassen hier eine ganze Menge URLs fallen, wir können die jetzt gerade alle selber nicht notieren. Üblicherweise haben wir da den sehr aktiven Chat und es gibt ja zu jeder Chaos-Radio-Sendung auch eine Mitmachseite. Wiki, chaosradio.ccc.de, da ist zu jeder Sendung immer was drin. Meine Hoffnung ist, dass die ganzen URLs, die wir jetzt genannt haben, da irgendwie halbwegs automatisch ihren Weg reinfinden. Wenn sich da jemand die Mühe machen möchte, wäre ist wahrscheinlich schon geschehen, aber ich sage es einfach trotzdem nochmal. Und wer nachschlagen möchte, ist das immer der richtige Ort. Ja, also 3D-Plotter.
Ja, da gibt es noch, das muss ich unbedingt erwähnen, Fab at Home ist das offizielle Selbstbauprojekt für 3D-Plotter.
Bau dir deine eigene Fabrik.
Genau, www.fabathome.org bau dir deinen eigenen 3D-Materie-Compiler.
Genau, und Heißkleber gibt es jetzt auch in Multicolor.
Okay, wir haben noch 10 Minuten.
Ja, Multitouch. Naja, ist ja gerade in aller Munde, weil Apple jetzt mit diesem iPhone rauskommt. Da kann man dann nicht nur draufklicken, sondern auch gleich mit zwei Fingern arbeiten. Das ist gerade ein ganz heißes Eisen, weil man natürlich dann endlich diesen Traum des ich fummel mit 10 Fingern auf einem Display rum und jeder tut irgendetwas, mal langsam sich erfüllen kann. Da fummeln auch gerade viele Leute dran. Jo. Gibt hier ein schönes Projekt in Berlin. Von Koda, du hast die Webseite irgendwie rausgesucht?
www.multi-touch.de, wer hätte es gedacht.
Ja, okay, jetzt einfach.
Genau. Ein Projekt der Seabase, die auf Basis dieser Infrarotkamera-Optikerkennung mal so ein Multitouch nachgebaut
hat. Genau, das ist nämlich ein geiles Gerät. Das ist einfach so, wie groß ist das? Wie so ein Reisekoffer, so eine Milchglasscheibe. Und von unten gibt es einen Projektor, der dann erstmal so ein Bild da drauf projiziert. Schön alles sichtbar. Und wenn man dann aber und außerdem ist unten noch eine Kamera, das kommt von unten, glaube ich, ne?
Genau.
Und zwar eine Wärmebildkamera, die also quasi...
Naja, eine Infrarotkamera.
Ja, also ist dasselbe. Wie auch immer. Man fummelt also dann mit seinen Fingern rum und diese Infrarotkamera sieht sozusagen die Hände, weil sie ja warm sind.
Ja.
Und kann damit auch erkennen, wie nah man dran ist und dann eben auch genau den Punkt rauskriegen, wenn man nun wirklich auf diese...
Da muss ich mal knirren, das stimmt so nicht. Da wird von der Seite reingeleuchtet mit Infrarotstrahlen und da, wo der Finger die Scheibe berührt, gibt es den Effekt der Totalreflexion, der wird dann aufgehoben und deswegen sieht man an der Stelle per Optik den Finger.
Nee, das neue Modell kann tatsächlich auch den Abstand erkennen. Das heißt, du kannst nicht nur durch das Klicken, also durch den Punkt,
dann wo du drauf machst. Dann bist du einen weiter als ich, okay?
Ja, na, die sind schon einen weiter. Ich habe mir das vor ein paar Tagen erst nochmal angeschaut. Also man kann auch schon dadurch, dass man nur darüber schwebt, schon bestimmte Dinge machen. Das sieht man auch ganz gut. Daneben ist noch so ein Kontrollmonitor, wo das Infrarotbild sozusagen auch nochmal angezeigt wird. Und dann wird das schon sehr schön klar. Aber es ist auch wieder ein schönes Beispiel für so... einfache Technik, mit der man ziemlich geile Sachen machen kann. Dann hat man so einen Riesenbildschirm durch diesen Projektor und kann da eben Klavier drauf spielen.
Es gibt ein anderes Multitouch-Projekt, das an der Stelle nicht unerwähnt bleiben soll. Das basiert darauf, dass man längs und quer ganz viele, Leiter, also Kabel, möglichst durchsichtige, dünne Kabel, sodass man es nicht sieht, auf diesen Screen packt. Und die eben isoliert sind, sich aber jeweils an Punkten kreuzen. Und da packt man ein 400 Kilohertz Signal auf so ein Kabel und das wird dann in das andere Kabel eingestreut. Also auf dem Querkabel 400 Kilohertz, auf dem Längskabel sieht man die. Wenn man jetzt mit dem Finger da in die Nähe kommt, dann wirkt der Finger wie ein Kondensator, also wie eine Kapazität und verstimmt damit das Einstreuen des Signals an diesen Kreuzungspunkt. Wenn man das jetzt multiploxt, kann man zu jedem Kreuzungspunkt eben dieses Verstimmen eines Fingers detektieren. Man sieht also sozusagen...
Auch wenn zwei Finger dann sozusagen auf der gleichen Linie sind? Ganz genau.
Naja, du hast die Kabel in einem Zentimeter Abstand und dann kriegst du gar nicht zwei Finger in so ein Feld hinein.
Okay, also es ist schon so eine Matrix.
Ist eine Matrix. Es hat Sony ursprünglich mal gebaut. 2002 ist dann total in Vergessenheit geraten. Und übrigens das iPhone Touch funktioniert genauso. Mhm. Das ist von der Firma, ich glaube, fingertips.com. Die gab es früher mal. Ich gucke gerade. fingerworks.com. Ursprünglich entwickelt worden, zwei Profs irgendwo aus Amiland und dann gekauft von Apple und Balta in Deutschland produziert das jetzt für die. Das sind so durchsichtige Folien mit Kabeln drauf. Das kann man selber bauen. Das geht mit zwei Atmel-Controllern und einem Op-Amp. Und das muss man ein bisschen multiplexen und ein bisschen Software
finden. Op-Amp?
Das ist ein Operationsverstärker, der das Empfangssignal von dem Empfangskäbelchen sozusagen...
Weil das so dünne Signale sind.
Ja, das wird ein bisschen verstärkt und dann kann man eben den Finger auch kommen sehen. So,
das, nur
das ist tatsächlich theoretisch für unter 15 bis 20 Euro zu bauen im Selbstbaubereich.
Das nur als kleinen Einblick, diese vergangenen drei Stunden, als kleinen Einblick in die Welt der Dinge, die man bauen kann oder die man, wenn man ein bisschen sucht, finden kann, wo man denkt, schön, dass es sowas gibt, ich habe eine Idee dazu. Wenn ihr eine Idee zu dieser Sendung habt, könnt ihr euch gerne daran beteiligen. Tim, magst du nochmal ganz kurz die ganzen Kommunikationsbasis-Geschichten durchgeben?
Ja, also über Feedback freuen wir uns ja generell. chaosradio@ccc.de ist da die E-Mail-Adresse, wo ihr was hinschicken solltet, wenn ihr irgendetwas zur Sendung abzugeben habt. Ansonsten, wie schon erwähnt, das Wiki zum Chaosradio, wiki.chaosradio.ccc.de, jetzt auch über HTTPS.
Und es gibt einen Podcast.
Da kann man sich einfach niedermachen. Genau, Chaos Radio gibt es als Podcast zum Nachhören. Es gibt nach wie vor, auch wenn es gerade aus bestimmten Gründen etwas eingeschlafen ist, Chaos Radio Express nochmal so als Begleitprogramm. werden sicherlich viele von euch schon entdeckt haben. Generell gibt es bei chaosradio.ccc.de diverse Podcast-Feeds. Da kommt demnächst auch noch ein bisschen was dazu. Hoffe ich. Wenn ich mal wieder einen neuen Computer habe, dann wird da vielleicht auch.
Bau dir doch einen.
Ich baue mir einen, jawohl.
Programmierst du schöne Bausätze aus den 80ern.
Das war Chaos Radio 124 mit Tim Steini und Fiedel vom Chaos Computer Club. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Und Jakob.
Ja. Selbstverständlich. Genau. Wir hören uns wieder wir wahrscheinlich uns öfter. Das Chaos Radio hört ihr wieder am letzten Mittwoch im Juni. Da weiß ich jetzt nicht genau, welcher es ist, aber es wird irgendwie die 30.
Wird der 19. letzte sein.
27. Ist müsste das sicher sein? Der 30. ist ein Samstag.
Wow, ja. Was du alles weißt.
Nicht, ne? Ohne online zu sein. Also am 27. gibt es das nächste Chaos Radio. Was auf jeden Fall jetzt kommt, ist der Night Flight mit Martin Petersdorf, der jede Menge fantastischer britischer Pop- und Indie-Musik und sonstige Geschichten in seiner Kiste hat. Wir sagen Dankeschön, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Fahrt vorsichtig und fasst nicht in die Steckdose.
Genau. Bis
tschüss. Bald. Tschüss.